Hallo zusammen zu einer neuen Folge Enjoy Your Bike Podcast mit Dan Miesen neben mir und ich bin Ingo Quendler mal wieder.
Hallo von mir.
Und wir versprechen euch, dass wir heute schneller zum Hauptthema kommen.
Stimmt.
Dass wir nicht so viel Urlaubsgequatsche und so weiter vorneweg haben wir natürlich jetzt auch nicht mehr. Und ich versuche, Dan wird mich zwischendurch dran erinnern, wenn ich es vergesse, dass ich zumindest die ganzen Minuten aufschreibe und die Themen sozusagen dann in den Shownotes in der Podcast-App oder auch bei YouTube in der Beschreibung eintrage, okay, ab Minute 6 Thema das und das, ab Minute 8 Thema das und das, soweit, dass ihr das wiederfinden könnt.
Das war ein großer Wunsch von den vielen Zuhörern, aber das macht uns auch wirklich viel Arbeit. Wir sehen unseren eigenen Podcast nicht nochmal und gehen dann nochmal durch und sagen, ach hier bei Minute 15 oder so, das machen wir nicht.
Nee, das kriegen wir einfach nicht wirklich hin. Es gibt ja auch Podcasts mit Kapitelmarken, wo man wirklich dann in der Apple-App von Kapitel zu Kapitel springen muss.
Ah.
Und das könnte man theoretisch auch einführen, aber dafür müsste man dann irgendwie relativ viel nacharbeiten. Da weiß ich auch nicht, wie es genau funktioniert. Und der uns hier das Podcast-Studio eingerichtet hat, der hat auch damals gesagt, naja, das ist wirklich nochmal eine Kunst für sich, weil da auch immer mal wieder eine Inkompatibilität mit den Apps auftaucht. In der einen App funktioniert es, in der anderen nicht. Also es ist nicht so, ich habe hier zwar auf meinem Podcast-Gerät hier auch so ein Ding, wo ich einen Marker setzen könnte, aber es gibt keinen Automatismus, wo man irgendwie das einstellen kann. Das heißt, man müsste dann im Nachhinein genau die Minute finden, genau den Punkt finden.
Also wir haben das auf dem Schirm.
Genau.
Und wir arbeiten dran, da vielleicht eine Lösung zu finden, das irgendwie ein bisschen mit zu protokollieren.
Aber so machen wir es jetzt einfach Minute für Minute. Ihr könnt reingehen und ich glaube, die meisten hören den Podcast sowieso von A bis Z, so einer bin ich auch. Aber was tatsächlich auch eine Frage war, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt irgendwas Tolles bei euch gehört, erinnere mich nicht mehr dran, will das nach einem halben Jahr nochmal nachhören und finde es nicht. Ne? Und muss das dann in der Folge spulen, bis ich da irgendwo das Thema finde. Zum Glück schweifen wir ja nicht viel ab, ne? Von daher findet man das ja auch ganz leicht.
Was hat denn neulich ein Kunde als Kommentar geschrieben, fand ich ja auch, naja, was erlaube. Wenn inkompetente Leute meinen, sie sind kompetent, dann schweifen sie gerne ab. Oder ich weiß nicht mehr, wie das
ist. Ja.
Das fand ich jetzt auch. Aber schön, wir freuen uns drüber. Jeder Kommentar ist willkommen.
Genau. Gut, also heute geht es tatsächlich um das Thema Winterfahren und Winterfahren.
Da sind wir auch inkompetent, aber erfahrungskompetent.
Genau, das heißt, wir reden heute mal tatsächlich darum, wie ist es draußen in der Kälte zu fahren, bei Regen und so weiter, wie schütze ich mich davor, was muss ich am Rad anbauen. Das Thema Licht nimmt auch einen relativ großen Stellenwert, glaube ich, ein jetzt hier. Das ist sozusagen unser Hauptthema.
Und
wir tragen euch die Minute ein, wann es losgeht.
Erstmal war heute Frost auf dem Rasen, das heißt pünktlich mit dem Frost auf dem Rasen bekommen uns das Winterthema auch einen Platz.
Ja, genau, passte. Ich muss jetzt hier morgens immer schon Handschuhe anziehen und nachmittags schwitzt auf dem Rad. Ne? Also das gibt's ja auch, die Variante. Ne? Ja. Gut, und dazu natürlich so ein bisschen Feedback, wie immer. Da haben wir aber gar nicht so viel heute oder nicht so langes. Ich habe ein witziges Fundstück, weil du ja mal Schwimmer warst, gefunden. Und zwar, muss ich das jetzt hier mal nochmal aufmachen.
Bin ich jetzt kein Schwimmer mehr, das stimmt.
Luftdoping in den 70er Jahren. Hast du davon schon mal gehört?
Jetzt bei Fahrradreifen?
Nein, beim Schwimmen.
Nein. Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Ich weiß gar nicht, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Luftdoping, da denkst du erstmal, was ist denn das? Ne? Und die haben wohl tatsächlich, gab es jemanden.
Jetzt bin ich ja gespannt, ich werde wirklich überrascht.
Rechtsanwalt, arbeitet damals als Rechtsanwalt, irgendwie klein. Wie heißt der?
Ich weiß gar nicht, worum es geht.
Ex-HSV-Präsident Wolfgang Klein über ein lukratives Geschäft. Das habe ich hier von, das ist ein Artikel von 2013, fällt mir gerade auf, bei der Welt, verlinke ich.
Wie kommt man denn auf sowas?
Jedenfalls hat der die Idee gehabt, hat ein Wissen, für 250.000 Mark, ich glaube,
D-Mark,
in der DDR irgendwie versucht zu vermarkten und zu sagen, ich habe ein Geheimrezept, wie die Schwimmer schneller schwimmen können.
Okay, und jetzt, nun lass es doch endlich raus, Mann.
Ja, Luftdoping, was könntest du dir vorstellen?
In der Schwimmhalle, wo du schwimmst, ist nicht so viel Chlorgeruch. Da wird die Luft ausgetauscht. Also jetzt komm, lass die Sache raus.
Es ist wohl tatsächlich so, dass die Luft in den Darm reingepumpt haben, um die Wasserlage zu verbessern.
Gut, ich würde sagen, das können wir bei Ingo, der macht ja die besten Videos als Testvideos.
Ja.
Das werde ich denn mal mit dir machen.
Der hat irgendwie so durch die Gegend gereist, hat gesagt 250.000, vielleicht war es auch ein 1. April.
Ingo, was, das kann doch nicht sein.
3.9., es war kein April-Scherz. Und es ist wohl tatsächlich so, dass die dann irgendwie, und am Ende des Tages hat er für 250.000 Euro diese Idee gehabt und hat die versucht zu vermarkten mit den Sportleuten da, mit den NOK oder sonst wie. An wen hat er das verkauft? Das Geld?
Er hat das nicht verkauft. Das kauft doch keiner. Also,
doch.
Ach.
BMI, wer auch immer BMI ist. Frankfurt, Vertretern des Deutschen Schwimmverbandes und so weiter.
Okay.
Man wollte jedoch beim Innenministerium nachfragen, ob das BMI,
Bundesministerium des Innern,
das finanzieren würde. Und dann ist er tatsächlich wohl angeblich, so wie das hier steht, da hingegangen und hat gesagt, ich habe eine Idee, wie man schneller schwimmen kann, 250.000 Euro. Und dann kam er da an mit 2 Klistierspitzen. Für 2 Mark, da geht es ja noch um Mark. 2 Mark, 1970 soll das gewesen
sein. Und das findet jetzt einen Weg in unseren Podcast.
Na, weil du Schwimmer bist. Und weil es interessant
wie kommt man denn über so einen Artikel gestolpert?
Es kann auch sein, dass das jetzt einer in den Kommentaren geschickt hatte oder so. Ich weiß es. Oder per E-Mail sogar. Jedenfalls, weil wir ja letztes Mal ein bisschen über Doping gesprochen haben. Und das war jetzt so abstrus, wo ich dachte, wie krass ist das denn? 70er Jahre ist da einer auf die Idee gekommen. Und das ist tatsächlich heute verboten. Das ist okay. Halt IOC, Olympische Komitee, hat die Methode auf die Dopingliste geschrieben. Also okay. Es scheint tatsächlich, und es ist ja nicht blöd.
Okay.
Wenn du so drüber nachdenkst, ist es ja tatsächlich, wenn du da einen Liter Luft reinpumpst, ich glaube, mir würde es helfen. Ich kriege meinen Arsch nie hoch beim Schwimmen.
Ich habe das nicht in die Notes für uns reingeschrieben. Erinnere mich nochmal dran, ich habe jetzt noch ein paar Sachen nachgeguckt, weil ich ja im Urlaub war, überall in Hawaii. Da sind noch so 3 Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die ich gerne nochmal nachgefragt hätte. Oder mit dir besprochen hätte, weil deine Meinung mich auch interessiert hätte.
Ja, das können wir jetzt gleich im Anschluss machen. Die Frage, die sich mir bei diesem Luftdoping stellt, ist natürlich, was da rattert es natürlich im Karton, wenn du aus dem Wasser wieder rauskommst wahrscheinlich, ne? Aber auf was für Ideen die Leute kommen, ne? Krass. Naja, dann erzähl mal über Ironman Hawaii, wenn wir jetzt schon dabei sind.
Also erstmal eine Sache, die so völlig nebenbei erwähnt wurde, die mir aufgefallen ist. Faris Al-Sultan hat kein Visum gekriegt. Irgendwas war dann als Meldung, weil er da als
Coach nicht. Ja, weil er Sultan heißt.
Ja, ich weiß, dass du da einen platten Karlauer raushauen willst, aber finde ich...
Nee, war tatsächlich so. Angeblich war das der Grund.
Also, schön, wenn du es weißt. Ich wusste das erstmal alles gar nicht. Ich habe das nur so nebenbei wahrgenommen, dass Faris Al-Sultan kein Visum bekommen hatte und ich dann so dachte... Hey, der ist auch nochmal, der war ja ständig auf Hawaii, der ist da schon sein ganzes Leben lang hingeflogen. Und jetzt haben sich irgendwie die Bedingungen geändert und er kriegt kein Visum mehr.
Also Geschichte, die ich gehört habe.
Das hat mich jedenfalls stutzig gemacht. Es wurde so ganz klitz und klein nur beim WDR mit erwähnt und dann dachte ich, wow, ist ja auch krass. Zeiten ändern sich. Ich war jedenfalls kurz. Ich habe nicht nachrecherchiert.
In der Übertragung bei der ARD haben sie darüber gesprochen und so wie ich das verstanden habe, hatte er ein 10-Jahres-Visum. Das heißt, er musste sich die letzten 10 Jahre nicht drum kümmern.
Ja.
Und musste jetzt, also ein richtiges US-Visum, was auch immer, also so ein 10-Jahres-Visum kriegst du ja eigentlich auch nicht so einfach. Und dann musste er sich drum kümmern, dann musste er jetzt wieder ganz normal per Esther einreisen.
Und das ist nicht das Problem.
Genau, Esther ist
Deutscher.
Genau, Esther ist normalerweise, du trägst deinen Namen ein und Personnummer und so weiter.
Als Deutscher hast du kein Problem.
Übrigens krass, da musst du den Namen der Mutter und deinen Facebook-Account jetzt mittlerweile da eintragen und so ein Scheiß.
Nee, Facebook-Account kannst du
optional. Kannst du, genau, aber das wird schon immer schlimmer. Das hat er gemacht und er hat es so erzählt, oder zumindest haben die Reporter es so erzählt, weil er Sultan heißt. Ging das halt mal nicht so eben in einem Tag durch und ist nicht mehr rechtzeitig freigeschaltet worden. Das heißt, die haben ihn irgendwie separat geprüft, weil er so einen ausländisch klingenden Nachnamen hat.
Das war völlig irrelevant, einen deutschen Pass.
Ja, scheinbar nicht.
Ja, deswegen habe ich ja auch darüber gestutzt.
Zumindest soll das der Grund gewesen sein, weil normalerweise Esther, so wie ich es kenne, ist ja sofort gültig. Also Kreditkarte eingeben, zack, und nächsten Tag.
Nächsten Tag,
ja.
Okay, das ist mir aufgefallen. Ja. Dann fand ich 2 Sachen. Einmal bei der Live-Reportage habe ich das noch gesehen und ich glaube auch im aktuellen Sportstudio, wo Anne Haug und Jan Frodeno eingeladen war, hat er da auch nochmal drüber geredet. Mir war gar nicht klar, dass Frodeno und Brownlee sich nicht leiden können. Hast du das so ein bisschen mitgekriegt? Ja, ja. Und dann gab es nochmal so einen Moment, den habe ich dann halt wirklich jetzt im Nachgang gesehen. Es gab so ein Finisher-Interview mit Jan Frodeno und dann gab es nochmal ein zweites, wo der Brownlee ihn so an der Schulter gehämmert hat und vorbeigerempelt ist auch gar nicht sorry gesagt hat. Und dann Jan Frodeno, herrliche Szene, schöner, er war schon immer ein Penner oder irgend so, was er gesagt hat.
Ja, Brownlee war schon immer ein Penner.
Und das fand ich, also dafür kriegt Jan Frodeno von mir schon mal zweimal Arme hoch. Ja, das sind diese Momente, die freuen mich. Wenn dann klar ist, dass die Freundschaft da nicht da ist, dann muss man auch nicht so tun, als wenn sie
ja,
da
ja, aber im Zielbereich jemanden anzurempeln,
ist ja auch wirklich ein schlechter
wirklich Charakter. Assi, ne?
Ist wirklich assi. Also fand ich auch ganz wichtig. Und dann noch die letzte Frage, und das ist mir nur untergelaufen. Was passiert denn, wenn sie den Ironman gewinnen? Hatte Jan Frodeno gesagt, ja, mein Masseur kriegt eine Traumreise, kann er sich aussuchen. Und die anderen im Team kriegen alle eine Uhr geschenkt von mir. Hat aber nicht verraten, was für eine Uhr.
Ja, ja.
Und das interessiert mich ja schon. Also wenn irgendjemand das spoilern kann, ja, was das war.
Ist, ich habe ja so Radsportbücher so von einige so Inside-Domestikenbücher gelesen von so ehemaligen Radprofis. Da ist das wohl auch gang und gäbe, dass der Tour de France-Sieger seinen Mannschaftsmitgliedern, also wirklich eine mechanische, teure Uhr. Also da reden wir wahrscheinlich von Rolex und Co. Ne?
Wir wollen keine Namen nennen, aber mich interessiert das.
Ja, ja.
Also falls das jemand weiß.
Falls hier einer der Betreuer zuhört, kann
einfach
er sich
nur,
ja melden. Ne?
Fand ich halt, kann man ja sonst nicht rauskriegen.
Ja,
aber
ich weiß nicht, ob der in Uhren, hat der irgendwo einen Uhrenvertrag?
Keine Ahnung.
Jetzt, keine Ahnung.
Ist auch gut jetzt. Aber das ist ja so eine Sache, da gehen bei mir so Lampen an und denke, ah, Moment. Der meint bestimmt nicht die neue Apple Watch.
Ja, ja.
Ja, das ist mir nur eben kurz, wo du es sagst, eingefallen. Ja.
Gut, dann bleiben wir nochmal bei den Fundstücken, bevor wir zum Feedback. Du hattest aktuelle Meldungen Swift Halloween-Kostüm freischalten hier
das ist
eingegeben.
Ja, das betrifft jetzt, je nachdem, wann wir diesen Podcast freischalten, das betrifft halt den Donnerstag. Und da kannst du dann bei Zwift, ist ja irgendwie nur so eine Meldung, dass du da so ein Halloween-Kostüm dir freifahren kannst.
Ja, habe ich auch gelesen, fand ich total uninteressant.
Ich sag's ja nur, sollte dieser Podcast noch am Halloween hier live gehen. Wir wissen nicht, wann wir den jetzt freischalten. Wir sind uns da noch unsicher, haben wir eben gerade drüber geredet. Und wenn der Podcast nach Halloween kommt jetzt, dann habt das verpennt. Und ansonsten, wenn ihr am Halloween nicht wisst, was ihr mit eurem Tag anfangen sollt, könnt ihr euch ein Halloween-Kostüm freifahren.
Ich weiß es nicht. Die machen tatsächlich in den letzten Jahren auch schon immer irgendwas, dass die Fahrer anders aussehen oder irgendwie.
Genau, so habe ich es jetzt ja verstanden. Also falls der Podcast jetzt noch Donnerstagmorgen kommt, dann wisst ihr, ihr könnt jetzt den ganzen Tag euch ein Kostüm erfahren.
Was viel interessanter ist für den November, für Leute, die noch so ein bisschen motivierenden Faktor brauchen. Im November gibt es eine Challenge, die man anklicken kann. Das heißt, du öffnest die App und vorne links taucht dann so eine kleine Challenge auf, wo du draufklicken kannst. 9,9 Stunden, egal ob Laufen oder Radfahren bei Zwift. Da hat man so ein Trikot an und je mehr man von diesen 9,9 Stunden geschafft hat, desto mehr Bärte sind das, glaube ich, die auf diesen weißen Trikots dann erscheinen. Also es gibt irgendwie solche Challenges und ich finde das ja manchmal so ganz motivierend, wo man sagt, okay, die versuche ich jetzt zu schaffen, die 10 Stunden. Ne?
Bin neulich auch mal wieder Zwift gefahren. Und habe jetzt ich lerne ja auch von vielen Kommentaren von euch, wo ich immer sagte, mich stört das immer, dass die Leute mich überholen und mit der Schulter rempeln. Und dann habe ich jetzt tatsächlich mal meine View-Position geändert, dass ich nicht mehr mich selber sehe. Mhm. Also wer das noch nicht so weiß, wenn man bei Zwift sich dann in dem Bildschirm sieht, dann sieht man immer noch seinen Rücken, seine gewählte Haarfarbe und was man denn da so für ein Trikot sich ausgewählt hat. Und dann kriegt man auch immer, ich werde ja nur überholt, dann ruppelt halt immer der Rücken. Das finde ich irritierend. Ja, jetzt habe ich die Kameraposition so gewählt, dass ich mich selber gar nicht mehr sehe.
Das heißt, du hast sozusagen guckst, wie die GoPro auf den Lenker.
Genau, ja, ja. Und das hilft schon mal.
Ja.
Ja, und ich werde doch wohl das Recht haben, das zu erwähnen, wo ich sage, Mensch, nervt mich ein bisschen. Ne?
Ja, okay.
Und dann freue ich mich aber auch unheimlich mit so klitzekleinen Anregungen. Solange die immer höflich und konstruktiv sind, freue ich mich darüber super. Ja, habe ich meine Kameraperspektive geändert. Hätte ich auch selber drauf kommen können, bin ich aber nicht selber drauf gekommen.
Ich habe gesehen, du bist 14 Kilometer auch gefahren, ne?
Ja, ich bin diese Harrogate-Runde gefahren. Es kam aber auch, das kann ich Fand ich jetzt auch okay so, war jetzt mal eine schöne Abwechslung. Aber ich wollte Be Cool fahren, hatte mich richtig gefreut auf Alpe d'Huez. Und dann verbindet sich dieses blöde Software-Ding nicht mit dem Server. Und so sind wir, jetzt wir schweifen wieder ab mit Drinnentraining. Aber dann hat doch verdammt nochmal Be Cool den Server nicht gefunden und ich konnte einfach das Video nicht starten. Und dann dachte ich, jetzt wieder der Pluspunkt für Zwift, das läuft immer.
Das war tatsächlich mal auch, wir sind
ja. Das läuft immer.
Ich glaube, vor 3-4 Jahren, als Zwift noch klein war und als sie dann anfangen, Geld zu nehmen und sonst wie, war ich dann auch zu geizig, das zu bezahlen. Und dann war auch irgendein Abend mal Be Cool down. Ich wollte schön Be Cool fahren, habe mich 10 Minuten, eine Viertelstunde mit Apps rumgeärgert und sonst wie. Dann ging das und ging das nicht. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich Be Cool tatsächlich da gesagt habe, leck mich, Entschuldigung, ich mache jetzt nur noch Zwift. Und das war tatsächlich seitdem Be Cool nie wieder angefasst.
Und jetzt ist die neue Software für das iPad von Be Cool raus, die finde ich richtig klasse.
Ja.
Aber ich muss euch das so, sind so die Live-Erfahrungen. Ich fahre jetzt da schon so wenig. Und wenn ich mich dann freue, auf letztendlich Alpe d'Huez bei Be Cool zu fahren und dann ist gerade der Server down und ich krieg's nicht hin.
Das ist doof.
Ja. Das ist dann wirklich ärgerlich. Und dann mag das Problem ja in 40 Minuten wieder behoben sein, aber ich will jetzt in dieser Sekunde gerade fahren, weil jetzt habe ich die Zeit.
Du willst, setz dich auf die Rolle. Und
da sind wir beide sehr ungeduldig. Ja, ja. Ne? Und dann muss ich ja auch das Kompliment an Zwift jetzt geben. Zwift eingeschaltet, Zwift gefahren, Sache erledigt.
Die waren tatsächlich noch nie down, meines Wissens. Ich hatte mal eine Zeit lang tatsächlich mit der Telekom. Also die hatten mal, die Telekom hat sich mal nicht einloggen können. Und das ist aber ein bekanntes Problem wohl auch bei diesen Multiplayer sonst wie Spielen, normalen Computerspielen, dass die Telekom irgendein DNS nicht verwurstelt hat oder sonst wie, das nicht mehr funktioniert hat. Ich weiß aber nicht mehr den Workaround. Damals gab es dann einen Workaround, dass ich dann irgendwie doch reinkam, habe ich aber vergessen, wie es ging.
Na, und dann bin ich mir da nicht zu schade zu sagen, bei Zwift, das läuft in 3 Minuten, bist du am Start.
Ja, Be Cool hat mir tatsächlich jemand geschrieben, dass die wohl ihre Trainersparte aufgeben. Und nur noch die Software
machen.
Hast
du mir im Vorbeigehen auf dem Flur gesagt? Habe ich noch gar nicht wahrgenommen.
Ich konnte es nicht verifizieren. Ich will auch jetzt nicht sagen, wer es mir geschrieben hat. Nicht, dass das noch eine Geheiminformation ist. Aber zumindest hat er nicht geschrieben, dass es geheim ist. Deswegen erzähle ich es jetzt einfach mal. Also es ist wohl so, dass die nur noch die Software machen wollen und nicht mehr die Trainer.
Dann lass uns warten, bis es offiziell ist, bevor wir Mutmaßungen
rauskommen. Also das ist jetzt ein Gerücht. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber zum Thema Feedback und da trage ich jetzt mal eine 17 ein. Also ab circa Minute 17 reden wir über Feedback und nicht mehr über Fundstücke, die wir so im Netz gefunden haben. Ein Kunde, Hörer.
Kannst du vorlesen?
Hallo ihr zwei, ich bin Hörer der ersten Stunde und finde euren Podcast wirklich gelungen. Erstmal vielen Dank dafür. Vor allem dann, wenn ihr abschweift und aus dem Nähkästchen plaudert. Noch mehr vielen Dank dafür, weil das machen wir ja ganz gerne. Manche
schimpfen
gut.
Dolle mit uns.
Aber das macht das Format Podcast ja gerade aus und das finde ich auch. Also die Podcasts, die ich höre, wo abgeschweift wird oder abgeschwiffen, wie sagt man? Abgeschweift, ne?
Deutschunterricht mit Herrn Quendler. Also der Bereich, wo wir abschweifen, wolltest du sagen?
Genau, finde ich auch irgendwann. Also da kommen öfter auch mal interessante Sachen off-topic, wo man sagt, na, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen oder sowas habe ich auch noch nicht gehört. Das ist halt was anderes als Radio, ne? So, eure Aufforderung von unserem Sardinien-Erfahrung zu berichten, will ich in aller Kürze Folge leisten. Für mich ein noch unentdecktes Rennradparadies. So habe ich es ja auch wahrgenommen, wo landschaftliche Highlights zahlreich und außerhalb der Sommersaison Verkehr praktisch nicht existent ist. Interessierte finden einige Sardinien-Touren-Vorschläge auf dercyclist.com. Diese Homepage wird die verlinke ich auch natürlich. Diese Homepage wird von uns hobbymäßig betrieben und mit unseren schönsten Rennraderlebnissen bestückt. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch ein Tourenvorschlag dabei. Und wie auch immer, der Cyclist, hat er jetzt eigentlich einen Namen? Habe ich denn den Namen dazu geschrieben? Nee, ich Blödmann. Naja, ich verlinke das. Jedenfalls hat er so eine Webseite mit so einer, die Hauptseite ist so eine Art Kartenübersicht. Wenn man da draufklickt, sieht man überall die Punkte, wo er Fahrten eingetragen hat. Da ist was auf Mallorca, hier sehe ich was an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, Italien, ganz viel in den Alpen.
Aber auch Sardinien.
Und auch Sardinien. Übrigens ein Bereich, wo wir gar nicht waren, weil wir weiter nördlich waren. Und dann klickt man da drauf und dann hat er hier so mit Fotos ein absolut und auch wirklich mit Beschreibung, was sie da geschrieben haben und so weiter. Und
verdient eine Erwähnung, sieht schön aus.
Also das verlinke ich auf jeden Fall, weil ich denke, wie gesagt, das ist dercyclist.com, also der-cyclist.com, falls ihr jetzt keinen Link zur Verfügung oder das nicht lesen könnt. Und schreibt ein bisschen was dazu. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal irgendwo hinfahre, gucke ich mal, ob der schon mal da war, weil ich sehe hier auch sowas wie, ist das Kroatien hier unten?
Korrekt, ja.
Ne? Kroatien und sowas, das ist auch sowas, was in auch mal eine Idee ist, wo ich mal hinfahren wollte. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendeine spezielle Software da benutzt, ob es da ein Dienst ist. Das gucke ich mir nochmal genau an, ob man da vielleicht sowas selber auch aufbauen kann oder so eine Seite oder ob er da wirklich technisch das selber alles realisiert hat.
Dann scrollst du jetzt schnell nach La Palma rüber und wenn er da noch nichts hat, dann ballern wir ihm mit La Palma-Infos zu. Oh, da ist auch was.
Unten,
nicht La Palma.
Nicht La Palma, ne? Er war hier auf Lanzarote.
Genau. Prima.
Und eine echt tolle Seite, weil die echt super leicht zu scrollen ist. Ich mach mal noch kleiner. Amerika ist noch nicht, in China war er noch nicht, also alles so Europa bis unten.
Ganz prima.
In die Kanaren. Was ist denn das hier für eine Insel?
Ist das nicht Madeira?
Funchal.
Oh. Ingo meint die Insel Madeira.
Ist das wirklich Madeira? Boah, wieso komme ich da jetzt nicht hin hier? Aber selbst auf dem iPad funktioniert es eigentlich ganz gut. Außer, dass ich, jetzt kann ich wieder schieben hier. Ist das tatsächlich Madeira? Illa di Madeira, okay. Interessant. Warst du da schon mal?
Nee, aber da kommt Cristiano Ronaldo her.
Ah ja, okay. Lissabon sehe ich.
Aber da sind viele Radfahrer unterwegs.
Jedenfalls ein echt, echt cooles Portal, finde ich denn jetzt mal wieder heißt. Nee. Cyclist.
Die sind wieder super vorbereitet.
Das ist ein Team, das sind mehrere, die das pflegen. Okay. Mario Krausler, Christoph Schmidt, Sebastian Schmidt. Also vielen, vielen Dank für den Tipp, den ich hiermit weitergebe und ich hoffe, ihr habt jetzt viele Klicks auf der Seite. war ich echt begeistert, habe ich angeklickt, habe gesagt, ist ja geil. Ja. Also bis hin dazu, wo ich sage, ja, müsste man eigentlich selber auch mal machen.
Ja, vielleicht können wir uns, bevor wir das...
Oder wir treten dem Team bei.
Treten dem Team bei. Wir können ja zumindest über La Palma die ganze Seite fluten.
Ja, ja.
20 Mal.
Gut, dann hattest du hier noch eingetragen, Radfahren bei Rückenschmerzen, Kundenfrage,
also
Thema Rückenwinkel.
Ja, ich... kriege ja auch dann ab und zu, lese ich die YouTube-Kommentare dann mal so durch und dann hat einer zu dem einen Podcast geschrieben, was man vielleicht mal als Anregung haben kann, über Rückenschmerzen beim Radfahren zu berichten. Jetzt machen wir darüber nicht eine extra Podcast-Sendung. Vielleicht kommt es mal irgendwann überhaupt mit Problemen dazu und es gibt definitiv noch eine lange, lange Folge, wenn das mal die 5-Stunden-Folge wird, über Bikefitting. Das wird dann nochmal eine extra Podcast-Folge geben. Ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, weil ich ihm einen Kommentar geschrieben habe, Mensch, im nächsten Podcast gehe ich kurz darauf ein. Rückenschmerzen beim Radfahren können natürlich vielerlei Gründe haben. Ein ganz entscheidender Punkt ist ja, dass man mal überprüft, dass du nicht überstreckt auf dem Rad sitzt. Das ist ein häufiger Fehler, dass die Länge des Rades, das, was viele Leute von euch schon mal so kennen, mit Reach bezeichnet, dass da meistens, dass da häufig Fehler drin sind, dass man deswegen zu gestreckt auf dem Rad sitzt, dass es nicht kompakt ist. Und ein sogenannter Rückenwinkel ist ja klar, welche Neigung mein Rücken nach unten hat, da überfordern sich doch manche Leute, weil sie sagen, wow, ich will auch so aerodynamisch oder so, das soll von der Seite schon sexy aussehen, wir nehmen an den
Schaufenstern. Ja, das Wichtigste ist auch das Wichtigste, ne? Ja, genau. Also Rückenschmerzen sind egal und taube Hände auch, Hauptsache man sieht gut aus, oder?
Das unterschreibe ich auch, dann freuen sich die Ärzte, wenn man dann hinkommt, aber das ist natürlich eine wichtige Sache, die man abklären muss. Gab es da Vorverletzungen, gerade Bandscheibenprobleme, was ist der Grund, dass vielleicht der Rückenwinkel für dich zu flach ist. In der Regel ist es, dass der Rückenwinkel zu flach ist. Viele Leute wissen, wenn sie jetzt auf so einem Gazelle-Hollandrad sitzen, das ist schon für den Rücken entlastender. Ist ja klar, der Rücken ist viel aufrechter. Und das war jetzt nur, dass ich mal drauf eingehe, dass ich ihm sage, natürlich wäre es schon gut, den erstmal ärztliches alles abzuchecken und dann auch nochmal mit dem Bikefitter zu reden. Hast du das Gefühl, ich sitze da richtig drauf? Bin ich überstreckt? Bin ich vielleicht zu weit nach unten? Ich wollte nur kurz einen Kommentar reingeben, weil das
Rückenschmerzen,
ja eine
Frage ist. Das Problem Rückenschmerzen, da könnte man tatsächlich eine eigene Sendung machen, wenn man mal einen Spezialisten hier hätte, weil da ist das für uns natürlich alles so ein bisschen Laienwissen und eigene Erfahrung. Aber es geht ja bis hin dazu, dass zwei Wirbel, wenn du mal irgendwie eine OP hattest, vielleicht komplett versteift sind oder es ist irgendein ganz anderer Defekt hinten. Das heißt, es ist nicht immer die Bandscheibe. Es ist ja ganz oft, zum Glück auch muskulär, manchmal aber auch eine andere Struktur, die da hinten defekt ist. Ja. Das heißt, und ich war auch so ein Rückenschmerzenkandidat und habe es auch dieses Jahr wieder geschafft, ab und zu mal irgendwie so einen kleinen Schuss hinten reinzukriegen, wo ich 3 Jahre Ruhe hatte. Und da ist ja meine Empfehlung, also du jetzt einfach mal von der Sitzposition, ist ja einfach dieses Technische, zu gucken, wo sind meine Limitierungen, wie sitze ich auf dem Rad. Aber der zweite Tipp ist natürlich, wenn ihr wirklich Rücken habt, und das ist richtiger Mist, weil da braucht man richtig Disziplin für, ja. Ihr müsst euren Rumpf stärken, ihr müsst die richtigen Übungen machen und ihr müsst auch beweglich dort unten sein. Ihr müsst den ganzen Mist mobilisieren. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier auf meinem Stuhl so seitlich drehe, dann muss sich die Wirbelsäule verwringen können und nicht einfach steif sein und so weiter. Und da ist es natürlich klar, dass man da, wenn man Probleme hat, definitiv einen guten Physiotherapeuten braucht.
Genau, diese auch, was ihr im Fitnesscenter auch immer natürlich ansprechen könnt, habt ihr ein gutes Fitnesscenter, dann haben die in der Regel auch eine Rückenschule. Ja. Um natürlich den Rücken zu stärken. Du hast jetzt, glaube ich, sogar dafür ein Rudergerät dir angeschafft. Hast du mir zumindest auch im Vorbeigehen gesagt.
Genau, da fange ich jetzt mit an, einfach um mal eine Bewegung konträr zu dem, ja, zu diesem Krummen auf dem Fahrrad sitzen. Na, schwimmen strecke ich mich ja auch schon so. Ja. Na, beim Laufen ist es so lala wahrscheinlich. Einfach ja eine Gegenbewegung zu schaffen. Das war jetzt die Rudergerät-Geschichte. Ansonsten.
Genau, ich kann jetzt ja im Bikefitting aber nicht mit den Kunden eine Gymnastikstunde geben oder praktisch Personal Training, was den Fitnesscenter angeht, da bin ich der absolut Falsche für. Ich gehe nur noch mal von unserer Seite, vom Bikefitting her drauf, dass ich zumindest sehen kann, wie beweglich ist denn jemand. Diese Tests können wir ja schon durchführen und ob er sich vielleicht beim Fahrradfahren überfordert vom Rückenwinkel. Und ich wollte nur die zwei wichtigsten Merkmale raushauen, deswegen, das ist ja heute nicht unser Hauptthema.
Aber es ist
Überstrecken und zu tief ist in der Regel irgendwie, also 8 von 10 Fällen ist das der Fall.
Eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, war meine Haus- und Hof Physiotherapeutin, zu der ich immer gehe. Schöne Grüße an Silke.
Die kennen irgendwie alle,
die mit der habe ich auch schon gesprochen, dass wir sagen, irgendwann machen wir hier mal ein kleines Video oder einen Podcast, wo wir sie mal interviewen.
Da will ich dabei sein.
Wo sie uns vielleicht mal ein paar Übungen zeigt und sonst wie. Weil die hat, seitdem ich bei der, und das hat vor 3, 4, 5 Jahren angefangen, und dann gehst du da so hin als Triathlet, naja, ich schwimme, ich laufe, ich Radfahre, ne? Und dann kommt die an und sagt, ja, ist ja alles Pudding hier, ne? Dann fühlt die an deinem Rücken, fühlt an deinem Knie und was weiß ich und sagt, ja, klar, ist ja alles Pudding. Ich so, ja, ich mache jeden Tag Sport, ne? Was soll das? Und das ist tatsächlich ein Fauxpas, weil wir auch viele Anfänger jetzt hier haben. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr Probleme kriegt, wenn ihr immer mehr Sport macht, aber der Rücken und diese ganzen Strukturen da nicht mitkommen. Auch diese ganzen kleinen Muskulaturen, die man gar nicht kennt. Man kennt das auf diesem Wackelbrett und solche Sachen, ne? Wurde dann und dann dieses ganze Faszien-Ding ist auch wieder ein Ding, wo man einen ganzen Podcast drüber machen kann, dass diese Faszienrolle, und dann mit der Faszienrolle kannst du auch viele Fehler machen. Jeden Tag Faszienrolle ist auch doof, weil Faszienrolle ist wie ein Training, da braucht man auch wieder Regenerationszeit.
Vielen Leuten ist der Begriff Black Roll da.
Black Roll, genau.
Wenn ihr nicht wisst, was der Ingo gerade meint,
den
habt ihr schon mal gehört, den Begriff.
Genau, den, nicht den. Und das ist tatsächlich was ich auch dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt habe. Schwupps hatte ich wieder 2-mal Probleme. Ne? Kein Bock auf Beweglichkeit. Und das ist wirklich eine Mischung. Nur Krafttraining bringt nichts und nur Dehnen bringt auch nichts. Also man muss schon irgendwie, Yoga ist eigentlich das beste Beispiel. Ne? Und da gibt es ja jetzt 1000 moderne Yoga-Formen oder sonst wie. Aber dieses klassische Yoga ist eigentlich nicht doof, weil du da eine gute Mischung aus Kraft und Beweglichkeit hast. Ne? Das ist so das meine Empfehlung für alle. Aber da müssen wir dann irgendwann mal in der Tiefe drauf eingehen.
Viele Grüße an all die vielen Kunden, die bei Matthias und Dan einen Bikefitting-Termin in den letzten Jahren hatten. Da geht jeder mit dem kleinen Hinweis, obwohl ich das selber nicht mag, kriegt trotzdem jeder Kunde einen kleinen Hinweis, schon mal über Yoga nachgedacht.
Ja. Ne?
Also,
ja. Genau, und das ist wirklich, auch der Christian Haupt, der hier war, den wir interviewt haben, der Profi-Triathlet, der hat ja auch erzählt, ja, der hat zwei verschiedene, hat einen Physiotherapeuten und noch einen Osteopathen, und der eine macht dies, der andere macht das. Das heißt, auf dem hohen Niveau dann ist es noch wichtiger, und ich meine, dass Frodeno festangestellten Physiotherapeuten hat.
Der kriegt doch jetzt, haben wir doch gerade drüber geredet.
Nein.
Der kriegt ja sogar eine Traumreise.
Ach, der kriegt die Ach, der war das. Ach so, Entschuldigung, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, okay, der kriegt die Traumreise. Also das heißt tatsächlich, das gehört mit dazu. Wenn ihr zweimal die Woche Radfahrt, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber je mehr ihr in den Leistungsbereich reinkommt, desto mehr müsst ihr da in der Körpermitte und so weiter arbeiten, an der Beweglichkeit vor allem.
Dann hatte ich mir notiert, haben viele Leute drauf gewartet, weil einige Leute von euch wissen das, wir betteln uns so ein bisschen. Ingo, der Wahoo-Fan, Dan, ein bisschen der Garmin-Fan, was total unfair ist. Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Weder ich bin nur der reine Garmin-Fan und weder Ingo ist nur der reine Wahoo-Fan, aber es kommt für viele Leute so rüber.
Ich nutze beides. Naja.
Und
du nutzt es jetzt, weil du dein 10.30 verlegt hast.
Muss ich das?
Also, falls jemand einen Garmin 10.30 irgendwo findet, das könnte Dance sein.
Also, erstmal gab es, ich habe jetzt mehrere Tests gemacht. Ja. Zwei waren wirklich, weil ich der Sache auf den Grund gehen wollte, was hat es jetzt mit dem Wahoo Roam auf sich und weil ich ja auch immer ein bisschen geteaselt werde, Mensch, komm, teste den, sag was dazu und das kann uns ja auch jeder abnehmen. Ich möchte das gerne testen, bevor ich dafür eine richtig qualifizierte Meinung abgebe, bevor ich einfach sage, das ist nichts für mich. Gibt immer ein paar Sachen, die sind was für mich und sind Sachen, die sind nichts für mich. Es ist auch immer nicht schwarz und weiß, aber dann habe ich das getestet und die letzte Fahrt, die war eigentlich die schönste. Da habe ich mich richtig geärgert, dass ich meinen Garmin nicht gefunden habe. Und dann sage ich, na gut, ich habe ja noch den Wahoo Roam von dem Vortest hier liegen, habe ich den drauf gemacht. Und dann hatten das, deswegen gebe ich das an die Leute, die das dringend mal wissen wollten, was ist meine Meinung dazu. Die ist ja doch, finde ich ja auch schön, dass die gefragt ist. Zwei Dinge möchte ich von meinem Feedback für den Roam noch zu geben. Es ist jetzt auch wieder die Saison, wo viel Weihnachtsgeschenke gesucht werden und dann stellt sich die Frage nochmal mehr, kaufe ich jetzt oder vielleicht für jemand anders, der einen Podcast hört, wenn mir das Gerät verschenkt werden soll. Lange aufgeräumt. Ich besitze, wenn ich ihn wiederfinde, den 1030 als großes Gerät und ich lege Wert darauf, dass das Gerät groß ist. Ist ein Gerät nicht groß, ist es für mich nichts. Ich muss genug sehen können auf dem Display und ich habe keine Lust, nur drei Sachen mir anzuzeigen. Ich möchte gerne 8 bis 10 Daten angezeigt bekommen, ja, und möchte nicht gerne Seiten blättern. Ich bin ich hasse Seiten blättern. Ich möchte eine Seite haben und möglichst viel lesen können. Deswegen habe ich mich für den 1030 entschieden und nicht für den 830 und schon gar nicht für den 530. Das ist erstmal die erste Antwort. Mhm. Und ich lege sehr viel Wert auf vorausschauendes Kartenmaterial und topografische Karten. So, das mal banal gesagt. Jetzt kommt erstmal das Killer-Feature für den Roam, was ich getestet habe. Ich kann das Display von dem Roam signifikant besser erfassen. Ich kann es besser sehen.
Obwohl es kleiner ist als das 1030 am Ende.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach an dem Glas und an diesem Kontrast liegt, dass der Kontrast halt wirklich so viel schöner ist.
Und ja?
Gefällt mir.
Mein Verdacht ist, oder das, was ich auch mal im Video erzählt habe im Vergleich, ich glaube, dass sie es typografisch besser drauf haben. Ich glaube tatsächlich, und Typografie ist ja so diese Kunst, Schrift, lesbar zu machen.
Genau.
Das heißt, deswegen schwarz auf weiß können wir Menschen sehr gut lesen. Genau. Und
ich habe zum Beispiel sehr viel Schwierigkeiten, wenn ich Texte in Times New Roman lesen müsste.
Ja, ja.
Und
ja,
das ist gut, das meint ja die Typografie.
Und die haben irgendwie das hingekriegt beim Roam, dass die Werte sehr prägnant angezeichnet werden und die Beschreibung der Werte rückt irgendwie typografisch so in den Hintergrund, dass du es nicht wahrnimmst. Du kannst es aber lesen, wenn es sein muss. Oder du weißt ja auch, wo deine Felder sind. Und das ist bei Garmin anders. Bei Garmin ist es ein relativ verschwimmtes. Aber das ist typografisches Denken, weil ich habe so ein bisschen mich um Typografie mal beschäftigt. Das ist ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer greifbar zu machen. Ne?
Ich soll dir ja mit mal, sonst verpassen wir es wieder. Minute 31.
Nee, Minute 29 habe ich schon eingetragen.
Hast du schon eingetragen?
Ja, ja, ja.
Ich wollte nicht mehr. Ja, also ganz kurz.
Lesbarkeit war super.
Lesbarkeit besser.
Besser sogar, okay.
Ja,
das ist auch das Key-Feature, was ich immer gesagt habe. Das ist das best ablesbare Gerät, was ich je gesehen habe.
Was die Akkulaufzeit angeht, ein Traum. Jetzt bin ich vielleicht unfair, mein Garmin ist nicht der neueste. Ne? Das könnte also vielleicht auch sein, dass mein 1030 einfach über die Jahre jetzt ein bisschen Akku schwächelt. Aber ist ja klar, wow.
Ja gut, der hat realistische 15, 16 Stunden jetzt im Winter, das kriegst du immer noch.
Super.
13, 14 bei Minusgraden.
Sehr gut, ja. Was natürlich richtig gut war, die Daten waren sofort bei Strava. Also bis mit der Fahrt fertig ist die Fahrt bei Strava. Das bin ich als Garmin-Fahrer nicht gewöhnt. Mhm. Aber jetzt, das sind die Pluspunkte. wo er einen Nachteil für mich hat, und da haben wir oft darüber geredet, und das ist wirklich eine Geschmackssache und nicht ein Plus oder für eine Marke, ja. Das ist eine Geschmackssache. Das Kartenmaterial von Garmin gefällt mir als mit diesem Gedanken, ich möchte ein bisschen den Explorer spielen, ich möchte gucken, was passiert da, wenn ich mich da 30 Kilometer weiter nach rechts orientiere, wie sieht die Landschaft da aus? Dafür brauche ich tatsächlich dieses Touch-Display. Es ist mir zu blöd, mit Tasten dahin zu navigieren. Ende der Durchsage. Ich möchte dann auch, ich verstehe, dass ein Touch-Display einen riesen Nachteil bei Nässe hat. Das finde ich auch. Also auch das finde ich schlecht. Aber möchte ich im Trockenen in der kleinen Hütte mal kurz anhalten und an der Bushaltestelle und sagen, pass auf, wie sieht denn das Terrain da aus? Obwohl ich die Strecke geplant habe, vielleicht plane ich jetzt einfach nur mal so um. Ich kann dafür auch mein Handy nehmen. Ne? Und das wäre eben der Punkt, bei dem Roam würde ich dann mein Handy nehmen und würde sagen, wie sieht's aus? Und da finde ich einfach die Kartenansicht von Garmin gefälliger. Mit keinerlei Wertung für die Marke Garmin oder Wahoo. Aber ich finde die Karte halt angenehmer. Und das habe ich schon oft genug gesagt, wenn ich sehr schnell den Berg runterfahre, und das ist ein Problem, was ich wahrscheinlich mit mir selber habe, dann muss ich die Karte so vorausschauend stellen, dass ich besser erkennen kann, und zwar schnell erkennen kann, was passiert. Mhm. Was kommt auf mich zu? Das ist also nur für mich halt ein kleiner Punkt, der dann für Garmin spricht, der mir aber letztendlich am Ende des Tages ist das dann wieder die Entscheidung, wenn ich den 1030 auch finde, glaube ich, dass er auch in La Palma in dem nächst angesagten Urlaub wieder meine Wahl wird. Mhm. Ich werde auch beide mitnehmen, werde es auch nochmal beides gegeneinander testen. Aber das war eben nochmal mein Feedback, wo hat wer welche Stärken. Und ich glaube, es interessiert schon Leute, die, jetzt habe ich kein Problem mit meinen Augen, aber ich sag ja schon, Mensch, das kann ich nicht mehr lesen.
Ja, ja.
Und dann das ist ja etwas, was viele unserer Hörer nachvollziehen können. Und ein brillantes, scharfes Display, viele Sachen auf einmal sehen. Ich glaube nicht, dass ich da mit dieser Anforderung alleine dastehe. Das wünschen sich viele Leute. Und möchte auch wirklich nicht Partei ergreifen für Marke A oder B.
Ja, also wir müssen ja reden, das ist immer Garmin gegen Wahoo ist halt Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn der eine sagt, das eine gefällt mir bei dem einen besser, das andere bei dem anderen.
Genau.
Und da man kann da mit beiden sicherlich.
Aber das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ich da nicht so mit dem Hammer drauf haue. Das kommt sonst falsch rüber. Das ist so gar nicht. Aber die Sachen, die mir da auffallen beim Gerät A und bei dem anderen Gerät, die wollte ich halt nochmal kundtun. Und ich weiß, dass viele Leute drauf gewartet haben. Ja, was sagt denn jetzt denn zum Roam?
Okay,
dann. Also ganz kurzes Stelling.
Dann haben wir noch eine kleine Sache zu deinem aktuellen Video, was wir schon vor längerer Zeit gedreht haben, was jetzt erst online gegangen ist,
ja,
zu den Biketaschen. Ne?
Wir haben ein paar Videos auf Halde produziert, wo wir sagen,
die dann irgendwann mal geschnitten werden müssten.
Und da war eine Frage, die häufig aufgetauscht ist, jetzt zumindest ist gestern oder vorgestern das Video hochgegangen, gestern glaube ich.
Ja, genau.
Da waren jetzt halt schon sehr viele Kommentare zu, wenn ich die Packtaschen an meinem Rahmen habe, das ist jetzt ein Open-Upper gewesen, schwarz matter Rahmen, denk dran, denn, dass du da die Schutzfolie drunter machst, der Lack leidet, und denn kannst du noch mal was dazu sagen mit den Schutzfolien, und dann kam diese Frage öfters, habe ich gesagt, okay, dann sage ich es heute mal kurz im Podcast. Die Schutzfolien-Thematik betrifft uns Schlümpfe beide. Wir haben darauf, glaube ich, beide keinen Bock. Ne? Also dafür werden wir gehasst und gesteinigt, aber ich habe keinen Bock, Schutzfolien auf meinen Rahmen zu kleben. Ich gebe es wenigstens zu, ich bin da echt nicht motiviert. Die einzigste Stelle, die ich jetzt mal motiviert geklebt habe, ist vorne, wo der Bremsbaudenzug ein bisschen das Steuerrohr berührt. Da habe ich mal eine Folie geklebt, weil jetzt bei meinem Cervelo, was ich fahre, das R3, sind schon beide Stellen komplett durchgescheuert von den Zügen. Da habe ich gesagt, okay, da klebe ich das jetzt mal drauf, aber ich habe noch nicht mal einen Schutz auf meiner Kettenstrebe, du auch nicht. Wir haben noch.
Kommt immer drauf an, wenn Benni die dran klebt, sind sie dran, sonst nicht.
Habe ich auch im Podcast geschrieben. Also das liegt jetzt wirklich da dran. Ich gebe es zumindest zu, dass ich darauf einfach keine Lust habe.
Also für die Kunden, glaube ich, kleben wir immer diesen Schutz drauf. Für unsere eigenen Räder sind wir so ein bisschen, Used Look ist auch nicht so doof, ne?
Nee, und nun kommt es doch vielleicht drüber, dann werden wir ein bisschen gedisst dafür, dass wir sagen, okay, Mensch, im Zweifelsfall ist es dann auch okay, es ist benutzt, das wird eine Lebensdauer von 5 bis 10 Jahren
haben. Ja, wobei ich, Wobei ich zugeben muss, bei meinem Upper ist es ja wirklich so, dass dieser Open-Schriftzug in Mitleidenschaft durch die Tasche geleitet. Das heißt, das Open kann man kaum noch lesen, ist ein bisschen glatt poliert.
Es ist nicht
so,
dass es uns komplett egal ist. Das ist auch nicht richtig. Und jetzt habe ich bei meinem Specialized Hardtail Mountainbike, da ist von Specialized eine Folie ab Werk am Unterrohr wegen Steinschlag. Ja, schön, dass Specialized die ab Werk draufgeklebt hat, dann ist es zumindest drauf.
Ja, ja.
Stellt sich die Frage halt nicht, ob ich sie draufklebe oder nicht.
Aber ich bin tatsächlich gerade in Kontakt, mir hat einer einen Tipp geschickt, habe ich vergessen, wie die heißen, mir einer einen Tipp geschickt, welche Folien er so kauft und den habe ich mal angesprochen, ob wir da nicht mal so ein Folienset kriegen können. Mhm. Der hat sogar eine Folie für Matterahmen, was ich nicht uninteressant ist, das kann man ja zumindest mal ausprobieren, ob das ganz cool aussieht.
Und wenn jemand eine spezielle Folie empfehlen will, bitte in die Kommentare reinschreiben oder
Aber ansonsten muss man sich mit Bikepacking und sonst wie und durch den Schlamm fahren. Und auch viele haben ja auch schon gesagt, Mensch, jetzt hast du da so ein Mountainbike-ähnliches, selbstlackiertes Rad und sonst wie. Ja gut, das wird jetzt durch den Matsch gefahren und irgendwann hat es dann die ersten kleinen Steinschläge oder irgendwas dran. Das passiert. Es ist, glaube ich, aber da bin ich auch so, dass ich eigentlich die Räder nicht kaufe, um sie wieder zu verkaufen, sondern um sie zu fahren. Das heißt, jedes Rad, was ich zehn, fahre ich dann ja auch 10, 15, 20.000 Kilometer und dann wird es vielleicht tatsächlich irgendwann mal verkauft, so wie mein S5 jetzt. Und dann sind da halt Spuren dran und dann muss ich halt damit leben, dass es vielleicht 200, 300 Euro weniger wert ist, als wenn es jetzt komplett keine Lackschäden hat. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich da jetzt wirklich richtige Dellen drin habe oder so. Das ist halt einfach ein Lackschaden. Und da sind Leute natürlich, der Deutsche ist natürlich da sehr, sehr, sehr penibel. Also der poliert ja auch sein neuestes Auto. Und ich kenne das, ich weiß noch, als ich früher das erste Mal in meinem Leben ein neues Auto hatte und so, und dann denkst du, oh, alles so neu und so bloß kein Kratzer und sonst wie. Und dann irgendwann wird es entjungfernt. Irgendwann kommt der erste Kratzer und dann ist es aber auch egal.
Also ein gutes Beispiel dazu, mit wann es denn egal ist. Ich habe ja auch nicht, kauf mir nicht jeden Tag ein Open Upper. Ja, das passiert jetzt auch nicht so oft in meinem Leben. Und dann habe ich das zu meinem Upper genommen und dann habe ich das genauso, wie du sagst. Oh, naja, ich bin auch Deutsch, ne?
Ja, ja.
Möglichst ein bisschen pflegen, dass es nicht gleich aussieht wie eine Mülltonne. So, und dann habe ich diese Explore-Tour gemacht für unseren Gravel-Triathlon, wo ich dann zweimal durch diese Dornenfelder das Rad tragen musste. Und dann ist das alles zerkratzt da hinten.
Ja,
und dann
ja.
ist das ja auch ein, boah. Dann bin ich auch wirklich so, dass dann bin ich auch ein ganz normaler Kunde. Da bin ich schon traurig.
Okay.
Und jetzt ist es aber so, jetzt hat er da hinten die Kratzer von den Dornen. Bisschen ärgerlich. Ah, naja, gut, dann ist es auch egal mit den Packtaschen. Und jetzt mag das der ein oder andere vielleicht befremdlich finden, aber es ist zumindest eine Befreiung, wo ich sage, ja, es gibt auch Schlimmeres auf
der Welt. Das wollte ich gerade sagen.
Es ist eine Befreiung. Man muss also absichtlich Kratzer reinmachen, damit man sagt, so, jetzt ist das auch.
Das war tatsächlich damals bei diesem Auto, war es ein Fiesta, ne? Und war bei diesem Auto tatsächlich so, du hast den, da war ich schon gut dabei als Jugendlicher, ne? Und konnte ich mir so ein, ja, dank Oma mir so ein relativ neues Auto da hinstellen. Und es war tatsächlich so, der Kratzer war drin und es war tatsächlich ein befreiendes Gefühl. Ich muss jetzt nicht mehr aufpassen. Also so jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich ratsche da jetzt komplett was dran, aber es ist so, irgendwann nach ein paar Jahren, wenn so ein Gerät älter wird oder ich mag das ja auch, ich komme ja auch aus dem Kamerabereich, so eine, ich habe auch mal mit einer Leica-Kamera fotografiert, 5 oder 6 Jahre mit einer Leica M9. Und die sah richtig cool aus am Ende, wenn da hier mal eine Stelle Lack und da mal. Und wenn man sich denn von Cartier-Bresson, diesem berühmten Street-Fotografen, so eine Kamera anguckt, wie die aussieht, wie geil die aussieht, wenn die benutzt ist.
Also der schöne Original-Alu-Remover-Koffer, wenn der nicht Macken hat, dann ist das ja auch kein Remover-Koffer.
Genau, und wenn jetzt irgendeiner von mir das gebrauchte Upper in 5, 6 Jahren kauft, der kauft ja diese ganzen Abenteuer mit. Und dann kann ich eigentlich auch 300 Euro mehr dafür nehmen. Ne?
Da haben wir allerdings einen Vorteil und das war auch ein Punkt. Mir gefällt diese neue Farbe, dieses Türkis so gut, was ich jetzt bei dem White habe, wo ich schon sagte, na eins ist mal ganz klar, wenn denn mein Upper mal komplett aussieht wie eine Mülltonne, dann wird er in Türkis lackiert.
Ja.
Ja?
Genau.
Okay, aber diese Frage kam häufig auf, an eine zweite Frage, die noch aufkam, deswegen greife ich die hier auf. Es gibt diese Barbuddies, Food Pouches, wie ihr die immer nennen wollt, die hatte ich in dem Video auch vorgestellt. Die liegen praktisch in dem Dreieck zwischen Vorbau und Lenker, genau in dieser Position.
Das ist da wo so Trinkflaschenform, wo man eine Flasche oder Zeug reinlegen kann.
Genau,
ne?
Oder die GoPro oder was auch immer du reinmachst. Aber es ist genau in dem Dreieck, und das beschreibe ich jetzt für die Nurhörer. der Vorbau geht nach vorne und dann ist ja T-förmig der Lenker da. Und in dem Dreieck, also zum Fahrer hin, nicht vor dem Lenker, da wird eine Tasche montiert. Das habe ich jetzt in dem Video vorgestellt von der Marke BBB. Das gibt es aber von vielen Herstellern. Und wir haben das auch von Apidura, von Restrap und von
Roadrunner Bags. Genau.
Ich habe alle getestet. Für das Video habe ich eben die Tasche von BBB getestet. Sie ist auch deswegen von mir getestet worden, weil sie eben eine sehr preisgünstige Tasche ist. Es ist nicht gleich die oberste Preisklasse. Und dann habe ich sie halt getestet, weil ich halt gerne die Produkte teste, wenn ich darüber was empfehlen soll. Ich werde ja für viele Sachen gefragt. Und dann gab es ein paar Kommentare, ja, dann kann ich ja nicht mehr richtig lenken. Nein, das ist nicht so. Also deswegen sage ich das hier in dem Podcast auch nochmal. Es beeinträchtigt euch wirklich nicht für Kurvenfahrten. Ne? Also dann muss ich dem nur einfach mal widersprechen, wenn das so nicht ist. Deswegen sage ich das hier im Podcast nochmal. Das ist nicht das Problem. Was natürlich ein Problem ist, ist, wenn ihr wenig Platz habt für eure Knie beim Wiegetritt, dann beeinträchtigt es euch dann vielleicht
beim Berg. Ich glaube auch, beim Wiegetritt würde ich dann mit meinen langen Knien wahrscheinlich gegen den Lenker
aber
stoßen.
Aber es gibt immer etwas, wo man sagt, okay, da den Kompromiss gehe ich dann so oder so ein. Und deswegen, das war nur das Feedback zum aktuellen Video.
Gut, dann sind wir jetzt noch. Also wir haben uns sehr kurz gefasst, hat trotzdem 45 Minuten gedauert, dass wir jetzt beim Hauptthema angekommen sind.
Aber du kannst es vermerken, Hauptthema 45
genau.
Minuten.
So, ja, ich würde anfangen. Ich habe das jetzt mal so strukturiert, dass du auch Bescheid weißt. Wir gehen erstmal auf das Thema draußen versus drinnen rein, dann auf das Fahrrad. Wie mache ich das winterfest? Dann Strecken, Essen und so weiter. Dann würde ich auf das Thema Kleidung beim Training eingehen, dann Kleidung im Alltag und dann das Thema Licht. Das war jetzt so die Reihenfolge, wie ich sie mir hier so ausgedacht hatte.
Können wir nicht Licht zuerst machen? Nein, machen wir zum Schluss. Machen wir zum Schluss.
Ja,
Licht ist ein Steckenpferd von mir, deswegen. Aber
deswegen machen wir es auch zum Schluss, ne? Damit du auch hier bis zum Schluss konzentriert bleibst und nicht einschläfst. Naja, also sagen wir mal so, ich habe es jetzt so ein bisschen so gemacht, weil die erste Frage ist natürlich, gerade in Zeiten zu Zwift, und wir haben ja diesen Podcast Drinnentraining, den ich auch nochmal empfehlen möchte, wo wir wirklich uns nur um das Thema Indoor beschäftigt haben, nur damit beschäftigt haben. Und auch da, glaube ich, schon so ein bisschen nebenbei erwähnt haben, dass der eine oder andere Outdoor-Hersteller, der Winterkleidung für Fahrräder macht, schon so ein bisschen am Zweifeln ist, wie lange das Geschäft noch bleibt.
Zumindest ist es ein bisschen rückläufig.
Genau.
Weil viele Leute sagen, ach nee, da fahre ich lieber drin.
Und das ist tatsächlich ein interner, das haben wir intern gehört von Herstellern, die gesagt haben, ja, da ist das Geschäft rückläufig, weil die Leute mehr oder weniger drin trainieren. Und deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen diese Geschichte machen, Draußentraining versus Drinnentraining, weil ich mache wirklich beides, muss aber in der Vergangenheit sagen, dass ich früher fast nur draußen trainiert habe. Dann habe ich jetzt den letzten Winter fast nur drinnen trainiert, habe das draußen so ein bisschen vernachlässigt.
Und das ist für dieses, nicht vorbeigegangen.
Ja, und für dieses Jahr soll es aber anders werden. Will ich eigentlich eine gute Mischung draus machen. Das bedeutet, ich will ein- oder zweimal die Woche draußen fahren, mindestens einmal mit euch 3-4 Stunden Deister und die Woche über, wenn es nicht passt, ja gut, Pendelei habe ich immer draußen und die Woche über dann einfach ein strukturiertes Training auf dem Zeitfahrrad bei Zwift machen. Die Motivation, ja, draußen zu fahren, ne? Oder überhaupt draußen versus drinnen. Was ist denn dein Favorit? Weil bei mir würde ich jetzt sagen 50-50 draußen drin. Wie stehst du dazu?
Ich liebe es, draußen zu sein. Ich bin da sicherlich der Naturbursche. Das wissen manche Leute, die ihm so ein bisschen glauben, uns ein bisschen schon durchschaut zu haben. Ich gehe gern wandern, ich gehe gern Fahrrad fahren, ich gehe gern Kanu fahren, alles Outdoor, das finde ich super. Ich mag wenig Hotels, ich liebe auch Zelten, auch sehr spartanisch. Von daher ist klar, dass das weißt du, aber die Hörer hören es jetzt auch nochmal von mir. Ich mag das, also ich würde natürlich einer gemütlichen 3 Stunden Mountainbike-Tour mit Laub, mit Regen, selbst Dauerregen, vorziehen vor 3 Stunden Zwift fahren oder eben auch dann vergleichbar vielleicht nur 1,5 Stunden, da kommen wir von der Intensität ja auch noch zu, dem würde ich gerne vorziehen. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich ein limitierender Zeitfaktor kommt. Das, was meistens geht, ist die eine Ausfahrt am Wochenende Mountainbike. Das ist das.
Im Winter. Im Sommer Winter. Geht natürlich mehr, weil du abends immer noch mal schön 4 Stunden hast bis um 10, bis es dunkel
wird. Genau, also wir reden jetzt ja über die Winterzeit, genau. Deswegen den Podcast zu machen. Das heißt, So haben wir uns kennengelernt, da haben wir schon mehrfach drüber geredet. Wir sind immer sonntags 4-5 Stunden Mountainbike gefahren. Das war's. Da gab es auch keine Diskussionen, ob wir jetzt irgendwie zwiften oder was auch immer. Mhm. Ja? Und das ist natürlich viel mehr mein Interesse für den Kopf als für die Beine. Mhm. Also ich brauche auch die Blätter, die Natur, die Luft und wenig Autos und auch wenig Menschen, um die Batterie aufzuladen. Und dafür ist der Wald, und du hattest es ja auch schon beim letzten, Mal
Podcast gesagt, haben wir drüber
dafür
geredet.
Ist der Wald ein
Meditation,
ein tolles Heilmittel.
Ja.
Ja, das heißt, es geht mir um mehr das Erlebnis, als dass es mir darum geht, dass ich dickere, gestählerte Muskeln kriege.
Genau, das heißt, es ist, und da unterscheiden wir uns ja auch ein bisschen, weil ich ja immer auch noch versuche zumindest ein bisschen zu trainieren für meine ganzen Wettkämpfe, und du hast ja auf das Trainieren gar nicht so eine Lust, du willst einfach fahren, ne? Und selbst wenn du einen Wettkampf hast, dann trainierst du da nicht hin, sondern fährst halt oder fährst auch nicht, wie du halt Lust hast.
Genau, jetzt ist die Situation, wie ich mir den Plan gelegt habe für diesen Winter, ist ja auch schön, dass ich mich dann auch wirklich unter Zugzwang setze, wenn ich das hier öffentlich rausposaune. Ich bin schon angemeldet für Trondheim Oslo, Ende Juni ist das Langstrecken, die Langstreckenfahrt.
Da 550 Kilometer durch Norwegen.
Mit Olaf und Martin, das heißt, Wir drei haben uns da schon angemeldet. Das heißt, hört jetzt der ein oder andere zu, kann er sich gerne dem anschließen. Und wenn er sich nicht benehmen kann, dann schicke ich ihn in den Graben. Aber ich freue mich da schon tierisch drauf. Und ich möchte da nicht total unfit hin. Also das wäre, ich würde den Ironman ohne Training machen, weil c'est la vie, Hauptsache ich komme da überhaupt ein bisschen spaßlich durch. Aber Trondheim Oslo möchte ich nicht mit einem 18er Schnitt fahren. Ne? Ich hätte jetzt kein Interesse dran. Das möchte ich schon gut, zügig an einem Ding durchziehen. Da würde ich
vor allem diese Quälerei. Wenn man nicht trainiert, ist es ja immer mehr auch eine Quälerei, wenn man jetzt nicht.
Ich werde sicherlich ein bisschen am meisten Probleme mit dem Sitzfleisch haben. Das heißt, ich werde da auch wirklich sehen, dass ich nicht übertrieben langsam unterwegs bin. Ne? Und dann werde ich jetzt die Taktik ausgeben. Eigentlich, so wie du es jetzt auch gesagt hast, meine Taktik für diesen Winter ist, samstags oder sonntags eine schöne, lange, nicht zu anstrengende Fahrt haben, wo man die Akkus auftauscht mit draußen, auch wenn es schneit, kalt, was auch immer da auf uns zukommt, da werde ich rausgehen. Dann versuche ich hoffentlich nicht unter 4 Stunden zu fahren. Und das ist dann für jemanden wie mich eine ganz gute Belastung.
Ja, vor allem fahren wir da ja viele Höhenmeter.
Und dann habe ich eigentlich immer so das Gefühl, da kommen wir auch zu, wenn ich draußen fahre und ein bisschen die Berge reinnehme, wir fahren jetzt ja dann die Gravelbikes vorwiegend, dann habe ich eine höhere Belastung, als wenn ich Rennrad fahre. Das ist immer meine Sache. Und dann werde ich zweimal in der Woche mir Zwift oder Bicool raussuchen. Fullgas habe ich mich wieder abgemeldet. Finde ich doch die Streckenwahl von Bicool ein bisschen besser als Fullgas. Und werde aber auch Zwift machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann in den sauren Apfel beißen und beide Abos bezahlen. Behalte definitiv mein Bicool-Abo, aber jetzt letztendlich wegen Trondheim Oslo würde ich dann sagen, okay, dann mache ich jetzt die nächsten 5 Monate, zahle ich halt Zwift. C'est la vie, das ist schon okay vom Preis. Es gefällt mir nicht von der Summe, aber ich akzeptiere das jetzt einfach, weil ich mich da ergebe. Und ich möchte schon ab und zu auch mal Zwift fahren als Abwechslung.
Würdest du denn auch mal alleine, damit ich mal mitkriege, ob dir das gefällt oder nicht, auch mal so eine Gruppenausfahrt und so einen Quatsch da mitmachen, den die anbieten, wo man sagt, man fährt mal als Gruppe oder man macht mal so ein Workout, und dann könnten wir ja auch mal so ein Meetup machen, gucken. Da gibt es ja, das Meetup ist ja mittlerweile so, dass auch der eine fährt 300 Watt, der andere 250, man fährt trotzdem zusammen in der Simulation und solche Sachen.
Also ich glaube, von meinem Charakter 2 Sachen ausschließen zu können, und du kennst meinen Charakter, was das angeht, ganz gut. Ich werde einen Teufel tun, in jedem Fall mal so ein Zwift-Rennen zu fahren. Ich glaube, das ist das allerletzte, was mich interessiert. Das wird nicht sein. Ein Meetup würde ich gerne ausprobieren, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Da bin ich neugierig. Ja. Und ich hätte jetzt eine Frage an die Community und auch an dich. Jetzt stell dir mal vor, wir sind zu viert bei Zwift, also die Freundesrunde, die Bekannte, die wir halt so sind. Kann man denn, und das ist jetzt eine Frage, ich weiß die Antwort nicht, kann man sich denn als Meetup mit 4 Leuten treffen, und kein anderer fährt?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe
das heißt,
wie gesagt, noch nie gemacht.
Könnten wir jetzt einfach Watopia fahren?
Nee, also die Strecke wird voll sein, nur dass wir 4 zusammenfahren. So wäre jetzt mein Gedanke. Ich glaube, so läuft
und
das.
Und die Antwort wäre die Strecke leergefegt und man würde die anderen optisch nicht sehen. Aber wäre ich ja dabei.
Ja. Naja, vielleicht, was man tatsächlich machen könnte, ist so eine Nummer, also was mir bei Zwift auch noch so ein bisschen fehlt, wo ich jetzt auch noch nicht die perfekte App habe, so wie wir mit unseren beiden Szenerhelmen durch die Gegend gefahren sind, kann man denn die ganze Zeit quatschen untereinander. So, als würde man im Wald fahren. Das heißt, man sitzt da abends in Zwift, es regnet, man hat sowieso keinen Bock draußen zu fahren und da hilft dann auch das Thema Licht dann vielleicht nicht mehr, weil es scheiß Wetter draußen ist.
Dann können wir, während wir Zwiften, einen Podcast aufnehmen.
Ja, das vielleicht nicht, aber man könnte zumindest so wie im Wald auch irgendwie ein bisschen quatschen und man muss ja nicht, ne? Aber es wäre zumindest eine Variante, wo ich sage, da müsste man tatsächlich mal recherchieren, ob es da Apps gibt, die man im WLAN, die man anmacht, wo man dann sich wirklich jeder einklingt. Im schlimmsten Fall ein Skype-Call, ne?
Also wo ich mich hinreißen lassen würde. Was jetzt, wo ich sage, da hätte ich schon Spaß dran. Also ich muss ja auch irgendwas haben, wo ich sage, jawohl, da habe ich Spaß dran, weil ich auch nicht die komplette Niete bin. Wenn ich irgendwas mache, wo ich immer abgehängt werde und immer deklassiert werde, dann habe ich ja irgendwann mal keine Lust mitzuspielen. Das war ja schon immer so in dem Leben. Ja, das ist auch, geht da vielen von euch so. Aber wenn wir jetzt sagen würden, pass auf, wir haben jetzt, also ich spiele Wunschkonzert. Vielleicht gibt es die Erfüllung von dem Wunschkonzert schon. Man sagt, man fährt zu viert da mit Watopia und man hat alle, haben die Freisprecheinrichtung freigeschaltet und dann sage ich hier, Martin oder Olaf, komm, wir geben mal 1000 Meter alles, was geht. Ne? Dann habe ich ja zumindest ein Erfolgserlebnis, weil Ingo dann wieder nur 999 Watt tritt. Ne? Da lache ich mich jetzt schon kaputt.
Aber das funktioniert ja nicht, wenn man diese Meetup-Funktion macht, wo man aneinander klebt.
Ja, aber dann
hat aber man sieht die Wattzahl vielleicht.
Vielleicht, ja, ja. I don't know. Also es war jetzt ja nur so ein Gimmick, wo ich sage, ja, das ist ja wie, wenn wir jetzt im Wald sind und am Berg geht's hoch und du sagst so, Olaf, komm Olaf, all out. Mhm. Ja, also freue ich mich tatsächlich ja auch für euch. Mhm. Ne? Und das ist ja auch gut, also dass man auch gönnen kann, jetzt wenn du mit Olaf dich da an der Steigung bis zur Zunge hängt, auf den Lenker abschießt, finde ich schon witzig. Mhm. Ja, also okay. Das ist der Plan jetzt, wo ich sage, Winter drinnen und draußen, jetzt für meine Sache, ich glaube, da sind wir dann nicht ganz so weit auseinander, außer dass du ein anderes Niveau anschlägst, aber ja, am Wochenende eine Fahrt und dann zwei Fahrten Indoor. Ich glaube, das könnte ein Weg werden.
Ich habe ja so eine kleine Erklärung, warum ich letztes Jahr nicht mehr Outdoor gefahren bin, ist ja tatsächlich die, dass ich durch das Open so versaut war, durch meinen Upper damals, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich dieses Mountainbike, will ich nicht mehr und bin dann den ganzen Sommer ja mit dem Open durch den Wald gefahren. Und im Winter war es tatsächlich so durch den Matsch und sonst wie war mir das Upper tatsächlich ein bisschen, ja sagen wir mal so, auch mit dieser Zweifach-Rennradschaltung so war mir ein bisschen schade. Und dann war es immer so, oh, jetzt mit dem Upper da durch den Wald, hätte man machen können. Und da kommt ja auch wieder das Thema Rahmen bekleben, nicht bekleben. Eigentlich wäre ich ja da, wäre mir das ja egal, aber irgendwie habe ich es vom Kopf nicht geschafft. Und dieses Jahr haben wir ja tatsächlich mit diesem Wald diesen perfekten Zwitter aus Rennrad und Mountainbike gefunden, wo ich sage, okay, und mit dieser Mountainbike-Schaltung auch, ne? Das heißt, die Übersetzung war auch ein limitierender Faktor im letzten Jahr. Mit dieser neuen Mountainbike-Übersetzung, wo ich jetzt auch tatsächlich letztes Wochenende das erste Mal diese 25% wieder durchgefahren bin. Also auch gegenüber dem Mountainbike durchgefahren bin. Das war zwar extrem hart, aber es hat funktioniert und das heißt, diese Übersetzung ist cool und ich habe da richtig Spaß dran und deswegen bin ich, glaube ich, diesen letzten Winter so ein bisschen ausgesetzt. Ich glaube, wir haben alle wenig gefahren. Ich glaube, du bist mit Olaf auch nicht viel gefahren im Winter.
Nee, wir waren noch, glaube ich, traurig.
Irgendwie haben wir es alle, haben auch nie richtig drüber gesprochen, hatten natürlich auch viel Stress. Die Firma hier, beide natürlich auch viel in der Firma gearbeitet und wir sind ja eigentlich jetzt relativ glücklich, dass wir das wieder aufleben lassen haben. Also es geht ja jetzt erst richtig los, aber wir sind jetzt zweimal, glaube ich, schon unterwegs gewesen und das ist jetzt so eigentlich ein gesetzter Termin, der natürlich vielleicht 3 von 4 Mal im Monat klappt, weil einer dann vielleicht doch nicht kann. Und ich bin wieder richtig glücklich und alleine nach unserer letzten Fahrt, jetzt letzten Samstag, wo wir wirklich 4 Stunden, 50 Kilometer, 1000 Höhenmeter mit einem Kunden, der ganz nett ist, mit dem wir zusammengefahren sind, alle mit dem Whites und sonst wie. Da habe ich erst gemerkt, wie ich das vermisst habe. Das ist so ein bisschen wie viele andere Dinge auch, so diese Schweinehund-Geschichte, ne? Du hast einen inneren Schweinehund, oh, ich gehe heute doch nicht laufen, dann bist du laufen gegangen und kommst hinterher nach Hause und merkst, boah, jetzt ist mein Kopf aber wieder heile, in Anführungsstrichen.
Ja, also echte Menschen, echte Freundschaften, echte Begegnungen und echte Bäume, das ist ja, brauchen wir ja nicht weiter ausschmücken, ist doch sonnenklar, das ist die Wahrheit. Er hatte viele Facebook-Freunde, er hatte viele Zwift-Freunde, interessiert mich.
Ne? Und wir haben es tatsächlich, ein Kunde oder ein Hörer hat das mal in irgendeinem Kommentar geschrieben, der gesagt hat, mit diesem Zwift-Rennen und viel Indoor-Training und sonst wie, das brennt aus. Der hat das so ein bisschen negativ geschrieben, dass er, glaube ich, gar nicht Indoor fahren wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau geschrieben war. Und ich glaube, da ist auch was dran, jetzt nur Indoor zu trainieren. Dann kann es auch sein, dass du irgendwann vom Kopf, dass das nicht funktioniert, dass du halt sportlich und vielleicht auch mental ein bisschen ausbrennst, weil du der Sport ja sonst auch eigentlich ein Mittel dafür ist, den Alltag ein bisschen zu vergessen, ein bisschen Natur zu erleben und so weiter. Und das, was uns Menschen ja fehlt, uns Schreibtischtätern insbesondere, dass uns irgendwie so ein bisschen die Natur fehlt. Und ich glaube, deswegen ist das schon wichtig, dass man rausgehen muss. Und ich bin ja letztes Jahr draußen gelaufen und sonst wie. Ich hatte das ja, ne? Aber wenn du jetzt wirklich nur Radsportler bist und dann wirklich nur jeden Abend im Keller oder morgens im Keller trainierst oder was auch immer, ist das mental, glaube ich, sehr schwer. Kann dich natürlich auch mental hart machen für einen Wettkampf. Aber ich glaube, gesünder ist tatsächlich die Geschichte, genießt ein bisschen den Wald, geht weg von diesem Mountain, geht weg von diesem vielleicht nur Rennradfahren und nur Wettkampfgedanken, einfach mal durch den Wald fahren. Vielleicht, wer es kopfmäßig nicht schafft abzuschalten, Tacho weg, gar nicht drauf gucken.
Ja.
Das sind so die Dinge und ich glaube und ich freue mich da richtig jetzt auf unsere Wintersaison, dass wir das wieder machen. Und das ist auch gleichzeitig, weil ich auch hier das Thema Motivation habe ich es auch genannt, ne? Draußen versus drinnen hat auch viel mit Motivation. Wie motiviere ich mich jetzt überhaupt rauszugehen? Und das besprechen wir ja gerade hier, ne? Diese frische Luft, Gesundheit, dieses Meditative, dass die Bäume, der Wald, du siehst vielleicht ein Tier rumlaufen, was auch immer, ne? Egal wie. Das ist so, das die Geschichte, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Und vielleicht können wir damit den einen oder anderen mit dieser Sendung jetzt auch ja, dahin motivieren, das auch mal auszuprobieren.
Ja, und nicht einseitig, weil wir eben auch drinnen Training hat ja auch nochmal einen Anreiz, den ich jetzt selber reinbringe, wo ich sage, ja, wenn ich aber doch ein bisschen Härte reinbringen will, die Mischung macht es dann vielleicht.
Ja.
Dass ich dann sage, pass mal auf, zum Beispiel morgen früh ist mein ganz großes Ziel Col de la Madeleine fahren.
Mhm.
Das habe ich mir für morgen früh gesetzt und das kann ich nur, indem ich 6 Uhr morgens aufstehe, Col de la Madeleine fahre und dann, wenn die bei morgen ja frei ist, ja, und wenn die Familie dann wach ist, dann kann ich mit denen frühstücken und sage, jawohl.
Ja.
Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, das kannst du ja draußen nicht so bringen, weil ja, natürlich kann ich rausgehen um 6 Uhr in den Wald fahren, aber da würde ich dann sagen, ach du, das ist jetzt dann mal die bequemere Variante für einen Familientag, dass ich das noch vorher einbaue. Ne?
Genau, also das
also
alleine, das ist auch tatsächlich was, alleine in den Wald rüber zu fahren, fände ich jetzt auch schwierig, hätte ich vielleicht auch nicht so eine Lust, dann lieber aus der eigenen Haustür raus. Ich habe jetzt so ein bisschen Kronsberg und sonst wie, den ich dann auch mal eine Stunde oder sowas fahren kann. Also für mich ist tatsächlich so mindestens, also ganz, ganz wichtig, einmal in der Woche machen wir unsere Fahrt, wenn es dann klappt. Dann innerhalb der Woche will ich versuchen, jetzt diesen Winter für mich persönlich einfach mehr zu laufen, auch Laufband, wo ich sage, ich trainiere nicht draußen laufen. Laufen draußen mache ich auch als Genusslaufen. Und wenn ich sage, ich habe jetzt hier 4x400 Meter, die ich sprinten muss, mache ich das drinnen auf dem Laufband, einfach weil ich drin strukturiert trainieren kann. Und genauso mache ich es auf dem Rad auch. Aufs Rad setze ich mich bei Zwift drauf. Und dann mache ich halt so ein Workout, der maximal eine Stunde dauert, ein bisschen aufwärmen, irgendwelche Intervalle und sonst wie, weil ich auch da, glaube ich, will ich auch weg. Letztes Jahr habe ich auf Zwift auch mal 2-3 Stunden gesessen. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Dann lieber sagen, eine Stunde und richtig trainieren, um da tatsächlich auch am Ende vielleicht und dann auch auf dem Zeitfahrrad, dass man diese Position lernt und sonst wie und den Rest einfach genießen draußen, die Luft genießen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Weg.
Und haben wir auch viel Erfahrung von den letzten Jahren und da kommen wir ja heute zu mit einfrierenden Fingern, Füßen, was man alles so für Widrigkeiten hat. Das wird also auch Teil dieses Podcasts.
Ich mache jetzt hier mal ein Thema, ziehe ich mal vor, weil es nämlich auch ganz gut zum Thema Motivation passt. Und da trage ich jetzt auch mal eine Minutenzahl. Jetzt muss ich hier schon
103
draufschreiben, nämlich die Streckenwahl. Und was fahre ich denn jetzt überhaupt? Mountainbike oder Rennrad oder was auch immer.
Ja.
Und Crosser gibt es ja auch noch, Gravelbike. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nur Rennrad zu fahren den ganzen Winter über, ist, glaube ich, schon wirklich ein hartes Ding. Weil du
ich habe eine ganz knallharte Meinung dazu. Rede erstmal, dann sage ich dir meine Meinung.
Weil du immer hart im Wind irgendwo stehst. Also wir Norddeutsche haben natürlich auch das Problem, dass wir immer Wind haben. Das heißt, Mein Tipp, so wie wir es jetzt ja auch erlebt haben und wie wir es jetzt auch schon erzählt haben, mein Tipp ist, sucht euch eine Strecke, die ein bisschen geschützt ist vom Wald, wo ihr im Wald seid, um diesen einfach diesen Natureffekt zu haben. Fahrt was anderes, als was ihr sonst im Winter fahrt und im Sommer fahrt. Das heißt, wenn ihr Triathlet seid und Triathlonrad fahrt, fahrt das meinetwegen Indoor, so wie ich das mache. Aber seht zu, dass er irgendwie ins Gelände rauskommt, egal mit welchem Rad. Mountainbike, Gravel, wir machen es jetzt mit den Ride hauptsächlich. Und dieses Windgeschützte und dieses Hügelige ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um es angenehmer zu machen. Das heißt, im Wald hast du sofort ein wärmeres Gefühl, weil der Wind nicht auf die Haut knallt. Und dieses Berghoch, Bergrunterfahren, was wir im Deister haben, ist natürlich der Knaller. Du fährst berghoch, die Hände werden wieder warm und so weiter. Du hast natürlich auch die Abfahrt, wo du mal kurz frierst, aber du fährst halt, sagen wir mal, eine halbe Stunde berghoch und wieder 5 Minuten oder 10 Minuten bergab, wo du frierst, und dann fährst du in die nächste Steigung rein und dir wird wieder warm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da muss ich ja leider auch zugeben, dass das mir so wichtig ist im Wald und auch so ein bisschen diese Wärme und dieses Angenehme zu haben, dass ich tatsächlich blöderweise mein Fahrrad ins Auto stecke und nach Basinghausen rausfahre, nicht mit dem Fahrrad. Weil wenn ich diese Stunde, anderthalb Stunden einmal durch den Wind in Deister gefahren bin, dann bin ich einmal komplett durchgefroren, egal wie toll die Klamotten sind.
Ja. Dazu soll ich dann meine Meinung zu auspusten. Also für mich ist das ganz klares No. Nicht mit Rennradreifen und im Winter mit den Autos mir die Straße teilen. Dann muss es wirklich so ein Ausreißertag sein, der wirklich super sonnig ist. Das hat man im Winter ja schon auch, und zu vernünftiger Zeit, wo ganz klar ist, die Autofahrer nehmen mich wahr. Ansonsten habe ich in der dunklen Jahreszeit einfach panische Angst, dass ich von der Straße geputzt werde.
Ja, also die
das möchte ich einfach nicht haben. So diese Klassikerzeit, so 15, 16, 17 Uhr. Das ist, da will also, ich nicht, da will ich nicht, und so früh komme ich auch nicht von der Firma raus.
Es ist einfach
raus.
So, es ist dunkel.
Keine Lust zu.
Die Straßen sind voller, als sie im Sommer sind. Die Leute sind gestresster unterwegs, weil dieser November, Dezember, wenn die Leute alle in die Stadt rein und einkaufen für Weihnachten und sonst wie, du merkst ja diesen Stress auch im Verkehr. Ne?
Dann habe ich diese schmuddelige Autostraße, dann habe ich Leute, die ihre Scheibenwischer nicht benutzen, und ich will das alles nicht. Also das ist mir, für mich, ich schließe das aus. Ich fahre Rennrad dann wirklich nur, wenn man mal sagt, pass auf, das ist der Traumtag. Und in der Historie, wie ich Kunden betreue, erlebe ich doch die Mehrheit der Kunden, die nicht ihr Sommerrennrad im Winter bewegen, sondern entweder noch ein abgelegtes, abgerocktes Rennrad für den Winter haben. Mhm. Aber die Mehrheit der ambitionierten Fahrer haben für den Winter damals einen klassischen Cyclocross gekauft und machen den Sport-Cyclocross nicht, aber sagen, damit kann ich halt diese berühmten 35 mm stolligen Crossreifen fahren, und dann ist der Feldweg meiner. Das hat sich ein bisschen von der Begrifflichkeit geändert und ein bisschen von der Geometrie. Heute ist das Cyclocross-Bike im Prinzip.
Und Mountainbike machen auch noch ganz, ganz viele.
Genau, und das würde ich eben auch sagen. Ich würde schon, weil du jetzt bei den Strecken bist, habt ihr die Möglichkeit, schöne Strecken fern von den Autos im Winter zu fahren, die Feldwege zu fahren, Waldstücke mit einzubauen. Ich würde empfehlen, zumindest ist es so, wie ich es auch tue, das Rad zu wechseln, das Terrain zu wählen, bringt auch mehr Sicherheit in euer Leben. Gutes Beispiel, die Fahrt, die wir jetzt Samstag hatten. Wir sind bei mir zu Hause losgefahren, sind nochmal einen Feldweg gefahren, und es hat gebläht, der Wind wie verrückt.
Naja.
Und was sagt Olaf? Keine Sorge, wir sind ja gleich im Wald.
Genau.
So, und dann war alles wieder schön.
Ja, also das sehe ich auch. Und wir sind ja im Sommer schon so, dass wir vor den Autos flüchten mit unseren Gravelbikes. Also im Sommer versuchen wir ja schon, die ganzen Verkehrsadern zu meiden.
Wer möchte nicht weniger Autos haben?
Das Einzige, wo ich tatsächlich das Rennrad benutze, ist zwischen den Feiertagen, wenn ich mich dann, habe ich letztes Jahr auch nicht gemacht, wenn ich mich dann aufraffe zur Rafa 500 Challenge, die es bei Strava gibt, kennt ihr vielleicht.
Ich habe eine super Idee.
500 Kilometer in 8 Tagen. Dafür habe ich tatsächlich mein Rennrad oft rausgeholt, bin auch familienabseits abends mit Licht gefahren, kommen wir später drauf.
Ja.
Übrigens tatsächlich auch fast ein Geheimtipp im Winter abends, weil abends Rennradfahren ist der Knaller. Der Wind ist weg, du hast ein Licht, kommen wir drauf, hast deine komplette Beleuchtung, das heißt, du wirst eigentlich besser gesehen als tagsüber. Und es sind keine Autos auf der Straße, kein Wind. Das heißt, wenn man wirklich das Gefühl hat, man muss eine Rennradeinheit machen, macht die im Dunkeln abends. Ich war auf der Marienburg und habe 5 Autos gesehen den ganzen Weg, wo ich sonst komplett vollen Verkehr habe.
Ich hatte das explizit gesagt. Die kritische Zeit ist diese, die Leute, die früh Feierabend machen können, 15, 16, 17 Uhr.
Ja.
Das ist eine Zeit, da will ich nicht auf der Straße sein. Nicht mit Licht, nicht ohne Licht. Du hast es richtig gesagt. 22 Uhr, wenn der Verkehr
ab... Um acht geht es schon los.
Ja,
Acht, wenn die Leute Tagesschau gucken.
Dann nimmst du die Tagesthemen. aber 21 Uhr mit super Licht, da kommen wir dann ja zu. Und sichtbar auf der Straße fahren mit viel weniger Autoverkehr ist ein viel, meiner Meinung nach, und das deckt sich jetzt ja auch mit deiner Meinung, wir haben vorher uns ja nicht unterhalten darüber, ist die sicherere Variante.
Das ist auch besser als im Gelände dann, auf der Straße.
Naja, im Gelände hast du einen Nachteil, wenn du alleine unterwegs bist, dass du...
dir passiert was.
Natürlich, du legst dich da aufs Mett und dann findet dich da keiner.
Genau, und da geht ja nun nachts wirklich keiner dann lang. Und das ist tatsächlich diese RAFA 500, auch noch Thema Motivation, ist wirklich ein motivierender Faktor, zwischen Weihnachten und Neujahr die Tage zu nutzen und zu sagen, ich trainiere mal ein bisschen. Und das ist auch eine gute Impfung, die wir viele Jahre gemacht haben und die uns auch erstens gut vorbereitet für den La Palma-Urlaub hat, wo man sagt, ich nutze das jetzt, ich will diese 500 Kilometer vollkriegen. Und die auch natürlich für die gesamte Saison einfach mal wie so eine Art Trainingslager ist. 500 Kilometer in einer Woche fährst du sonst vielleicht auf Malle auch gerade mal, wenn du da eine Woche Trainingslager machst. Ne? Also es ist eine gute Sache. Und da haben wir auch schon Erlebnisse gehabt, ne? Mit Gegenwind, wo ich 10, 12 km/h gefahren bin. Wo übrigens andere bei Strava, die ich gesehen habe, die haben sich einfach in Zug gesetzt. Die sind nach Bielefeld gefahren und mit Rückenwind wieder zurück nach Hause. So kann man die 100 Kilometer auch vollkriegen. Das habe ich nehmen lassen, den Gegenwind auch zu nehmen, zurück mit 50 Sachen zurück.
Muss ich dir tatsächlich sagen, bin ich dieses Jahr auch angefixt? Ich glaube, seit der Anmeldung mit Trondheim Oslo ist bei mir der Schalter umgelegt.
Machst du sowas wieder, ne?
Eigentlich bin ich jetzt wieder angefixt. Zweimal habe ich sie gemacht, diese RAFA 500. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Zuschauer weiß, worum es da eigentlich geht. Das ist diese Bekleidungsmarke RAFA. Viele lachen uns aus, die jetzt sagen, das ist doch klar, worüber wir reden, aber es ist eine Bekleidungsmarke, ein Hersteller, der hat halt diese Idee, dass du zwischen dem 24. und Neujahr, dem 1., also diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, 500 Kilometer fährst. Deswegen heißt sie nach dem Hersteller RAFA und 500 für 500 Kilometer. Und das wird meistens überwacht durch Strava. Du musst das nicht mit Strava machen. Du kannst das auch per Post einschicken. Dann kriegst du da so ein kleines aufnehmbares Abzeichen. Zumindest als ich es gemacht habe, gab es noch diese aufnehmbaren Abzeichen.
Ja,
da habe ich auch
zwei Stück von liegen, ja.
Genau. Und darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, dass man halt sagt, Mensch, irgendein Namen muss ja was haben, damit du
die 500 Kilometer zu schaffen.
Und wir haben es auch schon zusammen gemacht, wo wir dann sagten, und ich meine, mich erinnern zu müssen, wir waren schon weit drüber über die 500 Kilometer und sind trotzdem noch zusammen
im Deister
Cyclecross im Deister gefahren. Ja. Am Silvester.
Nee, und da gibt ihr einfach auf, das irgendwann poppt das auf im Dezember, dann geht ihr auf Herausforderungen bei Strava, könnt das anklicken oder ihr macht es halt einfach so für euch. Ist eine coole Sache und dieses Jahr habe ich mir das auch wieder vorgenommen, wenn jetzt natürlich komplett Schnee liegt und sonst jemand kann nicht draußen fahren, ist das schwierig, aber solange es trocken ist, ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Und das ist tatsächlich was ich dann auch gerne mit dem Rennrad mache, wo du natürlich mit dem Gravel auch wirklich doppelte, ne, Strecke. Weißt du eigentlich, woher das kommt mit dieser RAFA 500?
Nein.
Es glaube ich, dass die Originalverein, schade, ich dachte, du wüsstest das, jetzt muss ich ja selber hier rumstottern, weil ich es auch nicht genau weiß.
Aber das ist ja auch super so hier.
Unwissenheit. Das hat nicht RAFA erfunden, sondern es hat jemand anders. Jemand anders hat das erfunden, zwischen Weihnachten und Neujahr 1000 Kilometer zu fahren. Und daraus ist dann die RAFA 500 entstanden. Lese ich nach, erzählen wir im nächsten Podcast, wo das herkommt. oder ich verlinke es.
Schade, denn weiß es auch nicht.
Oh, ich dachte, du wusstest das noch. Nee, das kam, tatsächlich hat einer das erfunden, der gesagt hat, ich fahre jetzt 1000 Kilometer. In einer analogen Zeit ist das schon passiert. Ne? Also da gab es noch keine Garmins und Wahoos, glaube ich. Alles gut, dann würde ich jetzt mal einfach zum Thema Rad rübergehen. 1:13, eine Stunde 13 sind wir jetzt. Wir haben ja so ein bisschen schon Rennrad versus Mountainbike versus Gravel haben wir ja eben schon geklärt. Wenn ihr jetzt hier einsteigt, weil ihr bei 113, eine Stunde 13 eingestiegen ist, müsst ihr zurückspulen.
Ja, nee, aber also, habe ich dem vorgegriffen.
Genau, also wenn, wie gesagt.
Deckt sich doch mit deiner Meinung auch.
Ja, genau, finde ich auch. Und das Rad, wenn ihr jetzt Rennrad draußen fahrt, ist, glaube ich, ja, die Radpflege, müssen wir da irgendwas beachten, eine andere Schmierung benutzen im Winter, bei Regen vielleicht, ne?
Okay, also wo ich nochmal ein bisschen drauf reingehen würde, ist, es leidet natürlich im Winter wesentlich mehr durch den ganzen Dreck, der auf die Kette und auf den Antrieb kommt.
Ob ja, der Rahmen jetzt dreckig, Salzwasser im schlimmsten Fall auch, ne?
Ja, aber ob der Rahmen jetzt dreckig oder sauber ist, das ist jetzt für die Komponente völlig wurscht. Aber ja. Antrieb ist natürlich etwas, wo man schon sagt, da brauchst du ein bisschen mehr Pflege, was den, was das Ritzelpaket angeht, was die Kette angeht und was praktisch diese ganze Reinigung des Antriebs angeht. Da muss man vielleicht mal ein bisschen mehr reinigen. Und dann kommt es natürlich drauf an, wir haben aber auch schöne Videos darüber gemacht mit Markov zusammen. Ich will ja auch nicht eine Marke hervorheben, aber dass ihr vielleicht überlegt, welche Standfestigkeit soll mein Öl dann haben, wenn schon klar ist, ich fahre im Dauerregen.
Ja, und apropos Markov, da ist natürlich auch ganz, ganz wichtiger Part des Videos, keine Angst davor zu haben, mit dem Gartenschlauch übers Rad zu gehen. Ansonsten diesen Kercher, den wir schon öfter mal empfohlen haben, kaufen. Wenn ihr jetzt wirklich in einem Mehrfamilienhaus wohnt, habt so einen Schlauch nicht. Nehmt so einen kleinen Kercher, spritzt das Fahrrad ab, bisschen Markov drüber, wirklich abspritzen, dass es immer mal wieder sauber ist. Dann den Antrieb pflegen, ganz klar. Dann ist das Thema Schutzbleche, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel mein R3, da gibt es auch das Video, die Crud Road Racer da installiert. Das ist fürs Rennrad so das Einzige, was wirklich universal ganz gut funktioniert, wo die dünnen Reifen durchpassen. Am Mountainbike kann man sich die Air-Saver dran machen, hinten vielleicht noch SKS, gibt es auch so große Dinger, die man da hinten dran machen kann und so weiter. Bist du gar kein Freund von. Air-Saver findest du noch okay, aber alles andere ist dir ja schon zu viel. Aber auf dem Rennrad im Regen ohne Schutzbleche ist schon echt Mist, würde ich jetzt mal sagen, zumindest im Winter.
Und was möchtest du der Zuhörerschaft jetzt mitteilen, was ich darüber denke?
Weil du ja, das so an. Du schimpfst immer, wenn wir Schutzbleche im Wald benutzen, zumindest. Auf dem Rennrad habe ich dich noch nicht schimpfen sehen. Aber da fährst du ja im Winter auch nicht. und das, sagen wir mal so. Schutzbleche, bei mir ist das Setup, ich nutze mein R3. Das ist mein ältestes Fahrrad, wenn ich Rennrad fahren will, mit Schutzblechen im Winter, lass die vielleicht auch dran. Weil die Straße ist immer, auch wenn es trocken ist, ist die Straße meistens morgens irgendwie nass. Und ich finde tatsächlich, wenn es hinten durch die Hose durchnässt oder so, ist das tatsächlich zum Sitzen irgendwann nicht mehr angenehm. Dann scheuert es mehr und so weiter. Das heißt, ein Schutzblech ist für mich eigentlich Pflicht. Und mindestens so ein Air-Saver muss es sein, damit man hinten die Hose ein bisschen vor dem Spritzwasser schützt. Und wie sieht es bei dir aus?
du weißt das ja schon. Ja. Ich finde Schutzbleche doof.
Generell, also du würdest auch im Regen mit dem Rennrad einfach ohne fahren.
Doof, immer okay. Noch doof.
Ja. Und also, nasser Rücken ist okay, obwohl die, also
Regenhose, Riesenjacke.
Okay.
Aber was ich tatsächlich, wenn es denn durchnässen würde, finde ich auch doof. Ein Tod muss man sterben. Aber was ich eine gute Lösung finde, ist tatsächlich dieser kleine S-Saver. Den finde ich optisch okay. Den habe ich auch. Den fahre ich auch ab und zu mal. Und was tatsächlich ein ganz gutes Ding ist, wo man dann einfach sagt, oh, dann nehme ich mir lieber so eine Apidura-Packtasche hinten rein, nehme mir noch ein bisschen Ersatzsachen rein. Ich habe sowieso immer irgendwas, was ich mitnehme und dann mache ich ein kleines bisschen mehr Luftpolsterfolie noch rein. Das wirkt auch Wunder, dass der Hintern da nicht nass spritzt. Das ist aber einfach nur, damit das klar rausgestellt ist, ich finde es halt hässlich. Ich finde es nicht ästhetisch. Wenn ihr bei den Mountainbikes, beim Rennrad, diese kleinen Crud Racer und so, das sieht ja noch ästhetisch aus. Das ist ja noch ein gelungenes Produkt. Aber diese Dinger, die du an die Sattelstütze machst, die dann über den Reifen gehen, die tun ihren Zweck, die kosten nicht viel Geld, die haben trotzdem den Nachteil, dass sie hässlich sind. Und ich kann der Sache, ich kann ja da nicht raus.
Ne? Ja, aber da ist Form, also da ist mir die Funktion wichtiger als die Optik, weil das, also wie gesagt, nassen Arsch geht bei mir, kann ich nicht ab.
Ich besitze so ein Produkt jedenfalls nicht.
Und das Problem ist ja tatsächlich, du fährst trocken, es regnet gar nicht, aber die Straße ist trotzdem nass. Das heißt, eigentlich würdest du nicht nass werden. Und spätestens, da ich ja nun viel Wintertraining auch auf meinem Pendelfahrrad mache, das heißt, ich fahre ja viel vom Arbeit zurück, da geht es sowieso brauchen nicht ohne Schutzbleche. Ne?
Genau, also das auch mal ganz klar, fürs Pendeln brauchen wir darüber gar nicht reden. Da muss man vernünftig ankommen.
Wie gesagt, und wenn ihr nach Hause kommt und seid einmal komplett durch den Regen durch, einmal mit dem Schlauch rübergehen, wenn es dreckig ist, und dann mache ich so, dass ich nachdem auch dann nochmal trocken den Antrieb trockenwische sozusagen mit dem Tuch.
Darf ich da einen Pick schon spoilern oder darf ich das jetzt nicht machen, weil das würde jetzt ja passen als am Ende.
Nö, ja, also ich kenne ihn ja nicht. Du musst, dann ist er weg. Am Ende hast du denn keinen mehr, oder wie? Hast du
noch Ich habe eigentlich einen anderen Pick für heute, aber den Pick habe ich mit Olaf schon gesagt, den muss ich mal sagen. Aber das passt eigentlich jetzt viel besser zu dem Thema.
Wie du willst.
Dann würde ich freuen. Also der Pick, den ich jetzt schon mal spoilere, geht genau um die Fahrradreinigung. Deswegen war ich so ein bisschen, soll ich das jetzt rausbringen? Ja. Da warst du nicht dabei. Da bin ich mit Olaf Mountainbike gefahren und die Räder sahen aus wie Sau. Ne? Wie das so ist. Und dann freuen die sich ja immer, dass er dann die Hannoveraner Kundschaft, ne, Freunde schafft, die dann bei mir im Garten alles schön sauber machen darf. Pass auf. Und dann hatte ich
ach, jetzt weiß ich, was kommt.
Ja, die Spritze?
Nee, die Spritze nicht. Ich dachte, es geht ums warme Wasser.
Nein, das warme Wasser ist jetzt nicht so wichtig. Ja, jedenfalls benutzen wir von Makoff diesen Bike-Reiniger, der hat so eine rosane Farbe. Damit ihr wisst, welches Produkt ich meine, einfach nur den ganz normalen Cleaner.
Ja.
Und der kommt in so einer Pumpsprühflasche. Und oft sind dann mal, wenn man das nicht länger benutzt, diese Sprühköpfe kaputt, dann nimmst du die nächste Flasche. Ja. Ne? Und dann, also als wenn man so einen Blumenbestäuber hat. Ihr wisst, glaube ich, über welche man heißt. Und dann steht im Garten, weil meine Frau irgendwas gedüngt hat, von Stiel,
diese gelben Pumpdinger?
Ja, das sind diese Gloria-Dinger. Also ihr wisst, das sind diese großen Kanister, mit denen man auch Unkraut bearbeiten könnte oder eben auch was düngen könnte oder ne, sprühen könnte. Und meine Frau hat da was gedüngt und wir haben, weil ich diese Gloria-Dinger hasse wie die Pest, weil die halten immer nur ein Jahr. Und die kosten auch nicht viel, aber gehen auch immer kaputt, diese Dinger. Und diese Düsen habe ich jetzt von Stiel eingekauft. Mhm. Der ist noch nicht mal so viel teurer als der von Gloria, aber jetzt habe ich das von Stiel gekauft, weil in der Regel habe ich mit den Stiel-Sachen gute Erfahrungen gemacht. Dann war ich in diesem Stiel-Center da, hatte eine Wartung für die Motorsäge und dann sage ich, hier, den nehme ich jetzt mit. Mhm. Der stand dummerweise noch da, unbenutzt. Und dann irgendwie, es ist manchmal so, das haben wir ja manchmal auch, Olaf und ich gucken uns dann an, weil diese Pumpdüse nicht so richtig funktionierte. Und dann ich weiß nicht, ob Olaf es gesagt hatte oder ich gesagt habe, warum nehmen wir eigentlich nicht diese Gartenspritze von Stiel, ausgewaschen, sauber gemacht, den ganzen Makoff-Kanister da reingekippt, alle Flaschen da reingemacht. Was für eine perfekte Lösung.
Und da kommt dann so ein feiner Strahl raus, wie ich es kenne, ja, wie man es kennt.
Genau.
Also so ein
wie so ein Blumenbestäuberdampf. Ne? So genau, und der ist natürlich erstmal hocheffizient.
Ja.
Du verplemperst auch wenig, kannst überall schön mit diesem Ding da an der Bremsscheibe hin und alles. Und haben uns so gefreut wie kleine Kinder. Warum sind wir nicht früher auf die Idee gekommen, diese Blumenspritze zu
nehmen? Warum hast du nicht zwei gekauft?
Ja, ich habe da für dich gleich eine. Ja. Aber ich gebe jetzt gleich den Tipp. Also jedenfalls herrlich. Und dann sagten Olaf und ich und so, das ist der perfekte Pick. Und ich habe gesagt, irgendwann kommt mal der Moment, wo wir den brauchen. Und jetzt fällt es mir gerade ein, jetzt brauche ich den Pick auch.
Also, ja, aber jetzt kommt tatsächlich ein Pick von mir, an den ich auch nicht gedacht habe, nämlich dieses warme Wasser.
Da erinnere ich mich
noch. Das ist ja tatsächlich so, Gartenschlauch ist ja schön und gut, aber wenn du minus 5 Grad draußen hast, ist ja irgendwann das Wasser draußen abgekleppt.
Genau.
Und ich habe es tatsächlich so machen lassen, dass ich einen Klempner kommen lassen habe, habe gesagt, wir haben so ein Waschbecken im Keller, wirklich so ein Industriewaschbecken, ne? Yeah. Wie man es halt im Keller hat, ne? Mit dem Wasserhahn. Dann habe ich den Jungs gesagt, ich brauche da warmes Wasser und das war wirklich einfach, ne? Von nebenan ein kleines Rohr legen. Weil wie willst du dein Rad waschen, wenn draußen wegen Frost alles abgeschaltet ist? Ja, du musst den Schlauch im Keller anschließen.
Genau.
Und dann gibt es tatsächlich ganz von Gardena so kleine Adapter, die du direkt da anschließen kannst. Beziehungsweise gibt es sogar einen, den man so einen Schnellverschlussadapter.
Hallo, das habe ich verbessert. Du hattest den normalen Gardena-Anschluss im Keller, hast mir das erzählt, wie schön das
ist. Ja, und dann kam dieser Strahl da aus diesem Gardena.
Genau, und ich habe den mit diesem Schnellverschluss, mit dem Klack, mit dem
Auseinanderschieben. Genau, es gibt so ein auseinanderschiebbares Ding.
Das müssen wir jetzt demnächst mal hier mitbringen.
Ja, vor allem müssen wir es verlinken unten. Ich muss das hier mal eintragen.
So, das ist von Gardena. Das ist ein Tipp. Bei dem Sprühding, diesem Ding, ne? Also ich sage ja ungern, dass Produkte Käse sind, aber diese gelb-blauen Gartenspritzen von Gloria, die sind Schrott.
Also wenn dann Stiel kaufen. Kommt man da als Endkunde überhaupt dran?
Ja, klar. Das ist
nicht so gewerblicher Kram.
Nee, da kommst du schon in die, wo die Stielsachen verkauft werden, da gibt es die dann auch. Kann ich ja verlinken.
Jedenfalls gibt es nichts Cooleres, als dann mit warmem Wasser draußen sein Rad zu putzen, weil du hast ja auch sonst arschkalte Hände. Du kriegst ja immer Feuchtigkeit an die Hände und sonst wie. Also Geheimtipp, seht zu, dass ihr irgendwie warmes Wasser, wenn ihr ein Einfamilienhaus habt und da die Möglichkeit habt, warmes Wasser legen. Und da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt tatsächlich sagt, scheiße, brauche ich auch.
Also manchmal sind das so witzige Sachen. Du hattest das als erstes bei dir zu Hause, hast mir davon erzählt und ich so.
Ja, und du hast es noch verbessert sozusagen mit diesem
Adapter. Ja, aber erstmal kam mir auch ein Kopf, ja, einen Wasseranschluss im Keller habe ich auch.
Ja.
Und draußen ist er eben auch abgestellt.
Toll. Gut.
Schön, den habe ich jetzt mal reingemacht. Also im Winter mehr Pflege, da kamen wir drauf, ist klar. Da muss die Kette besser gepflegt werden. Überlegt euch, welche Standfestigkeit ihr vom Öl machen wollt. Es gibt diese sogenannten, von den Begriffen Dry Loops und Wet Loops. Und ist ja klar, wenn das Wetter nicht absehbar schön ist, dann macht ihr da ein bisschen standfesteres Öl drauf. Auch wenn viele Leute das belächeln, aber sucht euch das richtige Öl dafür aus und macht da mehr Pflege. Genau. Insbesondere macht bitte auch die Bremsscheiben sauber und die Belege, weil ist ja klar, zwischen den Belag bei Bremsscheiben, gebremsten Rädern und die fahrt ihr wahrscheinlich alle dann im Winter, ist das ein wichtiger Punkt, dass er auch ein bisschen auf die Bremse achtet.
Wie mache ich denn die Belege sauber?
Die Greaser da reinblasen.
Ach so, also jetzt
nimmst du nicht raus.
Nichts,
aber schon mal direkt draufhalten.
Aber dann das normale rosane Makoff.
Das normale rosane Makoff ist ja grundsätzlich für die Reinigung des Rades.
Ja, okay. Also dann das nimmst du dann auch für die Bremsscheiben oder nimmst du noch was anderes?
Genau, für die Bremsscheiben habe ich den Degreaser. Nochmal ein anderes Produkt.
Ach, den knallst du da drauf?
Den knall ich immer da drauf.
Der ist für Bremsscheiben geeignet, wusste ich.
Du kriegst das nur nicht mit, weil ich das ja mache, nachdem das Rad wieder trocken ist.
Ach so.
Also wir trennen uns ja dann, nachdem die Räder gewaschen sind.
Das heißt, du knallst diesen Bio-Degreaser da rein?
Genau.
Und dann nochmal mit Wasser überspülen?
Nee, ach, dann ist das bei mir in der Garage und im Keller und völlig egal.
Und das funktioniert, dass es besser bremst dann? Hast du da.
Naja, die Bremse. Ja, machst du gar nicht?
Nö.
Ja.
Weil meine Bremsen bremsen trotzdem gut, aber. Na, da muss ich mal gucken.
Du hast weniger Kilo abzubremsen. Du merkst den Unterschied nicht.
Das kann sein. Ja, wer bremst, verliert.
Mit, wenn man mit 70 Kilo mit wahnsinnigen 40 den Berg runterfährt, dann ist Bremsen auch nicht wichtig.
Gut. Dann habe ich ein ganz kleines Zwischenthema, weil das natürlich für den Winter auch ganz wichtig ist, dass ihr euch richtig versorgt mit Essen, weil sonst ist die Erkältung schneller da, als man denkt. Ne? Also das heißt
1,26.
Ja, habe ich schon eingetragen. Das heißt, wir müssen tatsächlich gucken, dass wir, wenn wir draußen trainieren, dass wir vom Immunsystem, dass wir erstens gut gewärmt aufs Rad aufsteigen. Also es geht jetzt einfach um Essen und Immunsystem, kann man ja auch so nennen. Ne? Aber das heißt, gut gewärmt aufs Rad einsteigen. Das heißt, nicht mit kalten Händen schon losfahren, sondern wenn möglich, dass die schon mal warm sind, dass man schon ein bisschen durchblutet ist.
Da kommen wir zu.
Oft ist es ja auch so, dass sie nicht durchblutet sind, dann läuft euch irgendwie in der Wohnung im schlimmsten Fall nochmal kurz warm oder duscht heiß oder sonst wie. Das ist alles nicht blöd. Da
kommen wir explizit zu. Kalte Hände, kalte Füße.
Genau.
Kommen wir zu.
Und die Energie hinzufügen. Also ich glaube jetzt nicht, dass so ein ganz kalter Wintertag, wenn es vielleicht sowieso schon gerade aufgestanden ist und sonst wie, ob man da jetzt ein nüchtern Training 2-3 Stunden machen muss, weiß ich nicht. Also ich habe da auch schon mit rumexperimentiert und dann, wenn ich dann ungezuckert Rad gefahren bin, hatte ich dann auch gerne meine Erkältung 2-3 Tage später. Also da bin ich von weg. Ich sage, okay, das mache ich lieber alles mit Essen und wenn ich tatsächlich nüchtern Training machen will, dann gehe ich halt aufs Laufband oder mache das Indoor, damit ich nicht friere, weil die Kälte. Das Frieren kann halt auch von innen kommen. Ein kleiner Tipp ist noch tatsächlich dunkle Schokolade. Habe ich schon von vielen gehört. Einfach wirklich wie so eine 80-prozentige Schokolade. Nicht die ganze Tafel, aber einfach ein bisschen Schokolade essen, dass man so ein bisschen dieses Fettzucker, so was Schweres dann im Magen hat und unterwegs einen Riegel essen und so weiter. Vielleicht auch nicht nur Gels, wie auch immer, wie es halt so ist und wie es auch selber vertragt. Aber das ist noch was, ich würde da jetzt aufpassen, dass ich genug Kohlenhydrate und sowas habe, dass ich da nicht irgendwie in eine Kältefalle reinlaufe, weil ich zu wenig gegessen habe.
Genau, würde ich auch immer empfehlen, dass man da immer einen Riegel zu viel mitnimmt als einen zu wenig.
Ja.
Das ist, und ich mache das zum Beispiel oft, wenn ich sehr spät dran bin für unsere Mountainbike-Tour oder Gravel-Tour jetzt, dass ich, wenn ich dann nicht mehr Zeit hatte, morgens noch ein Brötchen oder irgendein Croissant oder irgendwas nochmal zu essen oder überhaupt ein Müsli, wenn ich da zeitlich ganz knapp dran bin, dann hast du auch schon mal gesehen, dann fahren wir los und ich mache schon nach 5 Minuten gerade, und man könnte es ja belächeln, aber einfach ziehe ich mir kurz einen Riegel rein, damit ich weiß, ich habe gar nicht richtig gefrühstückt, damit ich gar nicht erst in diese Schuld reinkomme.
Ja. Ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Nebenthema, aber ich glaube ein ganz wichtiges, weil das kann euch helfen, dann vielleicht doch keine Erkältung zu kriegen, euch warm zu fühlen auf dem Rad und so weiter. Das sind oft die Dinge, die Kleinigkeiten, die es dann, die dann wichtig
sind. Wenn es denn sehr kalt wird, denkt auch nochmal dran, es gibt ja auch isolierte Trinkflaschen.
Ja.
Und es ist vielleicht auch ganz gut, da nicht was aus dem Kühlschrank zu holen, was eiskalt ist, sondern vielleicht auch einfach warmen Tee einzufüllen. Ja?
Wobei
kennt ihr bei vielen Laufveranstaltungen, wenn warmer Tee serviert wird, auch das wird gern genommen.
Ja, aber diese warmen, also da gibt es tatsächlich, die isolierten Trinkflaschen sind bei Minusgraden natürlich auch ruckzuck kalt, die haben vielleicht mal 5 oder 10 Minuten länger.
Ja, schon ein bisschen länger als diese Sachen, gerade wenn du warme Sachen einfällst, so doof ist es jetzt nicht, aber es ist natürlich nichts für 3 Stunden warm.
Aber wir haben es ja auch schon gehabt, dass wir nur noch einen Eisklotz hinten drin hatten. Also wenn es jetzt wirklich, wenn wir jetzt bei -5 fahren würden, dann wäre mein Tipp noch, tatsächlich eine Trinkblase zu nehmen.
Auf dem Rücken. Die Trinkblase auf dem Rücken hat einen Vorteil, dass du einmal von der Körperwärme was abgibst und sie nicht im Fahrtwind steht.
Sie hat den ganz großen Nachteil, wenn vorne der Schlauch im Wind steht, kannst du trotzdem nichts trinken. Das heißt, da muss man gucken, dass man es entweder unterm Körper macht. Es gibt auch isolierte, die habe ich auch zu Hause liegen, habe ich jetzt noch nicht getestet, wieder bei Minusgraden, dass man so ein isoliertes Teil nimmt. Aber genau. Du musst halt sehen, dass der Schlauch nicht einfriert. Ne? Aber ansonsten, der Witz ist tatsächlich, du trinkst, hast du 2 Schluck kalt und dann wird es richtig schön mollig warm, weil es halt durch deinen Rücken gewärmt ist. Ne?
Genau.
Gut, dann kommen wir zum Thema Kleidung. Da würde ich das jetzt tatsächlich, teilen wir das auf? Nee, das lassen wir. Wir sind bei 1,5 Stunden. zum Thema, ja, wie gehen wir durch? Hände, ich habe jetzt Hände, erstmal, Füße, Oberkörper, Beine. Wollen wir erstmal mit Oberkörper, Beine anfangen oder gleich mit den Händen und Füßen? Weil die Extremitäten sind, glaube ich, das, was am meisten Probleme macht.
Also da können wir ja, glaube ich, sehr viel aus unseren letzten Jahren einfach von der Erfahrung weitergeben, wo jeder seine Schwachstelle hat. Und das ist auch ganz gut, dass wir beide genau unterschiedliche Schwachstellen haben. Du hast selten extrem schmerzhafte kalte Füße und ich immer.
Ja.
Und bei den Händen ist es umgekehrt. Genau. Ich kriege ganz schnell, super schnell warme Hände. Dann kann ich die Handschuhe rausziehen und kann schon fast ohne Handschuh fahren. Und du sagst, alter Schwede, meine Hände.
Ich kann bei 5-6 Grad, muss ich beim Laufen schon Handschuhe anziehen, was totaler Blödsinn eigentlich ist.
Ne? Und Extremitäten ist natürlich genau der Punkt. Also Hände und Füße sind ja die schlimmste Sache.
Ja.
Da können wir was zu sagen. Und bei der Bekleidung ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den ich zumindest immer gemerkt habe. Und ich habe auch eine witzige Geschichte dazu erzählen, die Olaf mir jedes Mal vorträgt. Da kommen wir dann zu, das spoilerst du jetzt nicht. Einen Windschutz zu haben. Es ist also, glaube ich, der wichtigste Punkt, die Kleidung zu testen, dass kein Wind durchblasen kann. Du kannst die schönste Winterhose haben, jetzt erzähle ich das doch. Ich habe mir mal so eine schöne Castelli-Winterhose besorgt, die gab es mal im Angebot und da habe ich mich gefreut. Castelli, Mensch, tolle Marke. Und ansonsten bin ich nicht zu sehr Markenfetischist bei der Bekleidung, muss nicht übertreiben. Und dann hat die auch irgendwie 180 Euro gekostet und war auch noch runtergesetzt. So eine Castelli-Winterhose. Mann, hatte ich kalte Eier. Also die hatte halt keinen Windschutz da vorne drin und wo ich dachte, ja, Geld rausgeschmissen.
Das ist tatsächlich was ich auch schon erlebt habe. Ich habe mich mal mit einem Freund hier in Hannover nur in der Allenriede rumgefahren. Hatte ich auch irgendeine Winterhose angezogen. Ich weiß nicht, ob es da fehlen, also wahrscheinlich war es eine Kombination aus fehlendem Windschutz und die hatte viel zu viel Platz da vorne. Das heißt, die war eigentlich einen Tick zu groß.
Okay.
Also hat auch nicht eng angelegen. Da sind wir gefahren. Ich habe einmal im Wald angehalten.
Und jetzt?
Hab tatsächlich mein, was hatte ich denn an? Unterhemd, noch eine Mittelschicht und eine Jacke. Habe mich einmal komplett körpernackig gemacht, habe mein Unterhemd genommen, habe mir das da vorne reingestopft und dann alles wieder zugemacht, weil es nicht aushaltbar war, ja. Weil einfach der Vorderbereich, und das ist bei uns sind es die Eier, bei den Frauen
ist
es irgendwas anderes.
Hallo, leise sagen.
Das geht halt nicht. Das funktioniert halt gar nicht. Das war extrem unangenehm und kalt. Ja. Und das ist da weiß ich auch nicht, jetzt sind wir schon beim Thema Beine, dann lassen wir es, gehen wir mal wirklich den Schutz der Beine und Hose und so weiter, gehen wir das Thema mal durch. Ich hab Rafferhosen für den Winter, mir eine zweite gekauft, die erste, weil die einfach super funktioniert hat. Die war warm, ich konnte die anziehen und habe eine Hose mit Polster, das heißt, die ziehe ich über die nackte Haut, habe nicht eine Hose noch drunter oder drüber gezogen, einfach eine Schicht, hat super funktioniert, habe ich eine zweite Rafferhose und ich meine, das von einem anderen Jahr oder wie ein Jahr später gekauft oder sonst wie, die funktioniert nicht mehr. Ja. Ich ziehe die an und vorne zieht es kalt rein und ich habe aber, ob die auch zu eng, zu weit geschnitten ist oder so weiter, also ganz, ganz, ganz komisch und das ist tatsächlich zum Teil Trial and Error gewesen, welche Hose funktioniert, welche nicht, ob das die Passform nur ist. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Passform zu tun, weil wenn die zu weit ist, kommt ja der Wind scheinbar oben durch die Lücke, zumindest bei mir durch, weil da wenig Bauch ist, vielleicht deswegen, keine Ahnung, aber du hast das Problem ja auch gehabt.
Also ich habe da diesen banalen Test, werde ich für belächelt, aber den mache ich immer. Ich greife, auch wenn hier Lieferanten reinkommen, mache ich das manchmal und die gucken mich ganz komisch an. Ich nehme praktisch die Hand hinter den Stoff, wo praktisch das Bein ist oder die Brust oder der Arm und dann puste ich tatsächlich gegen die Hose und gucke dann, ob wirklich, wenn ich, es ist kindisch, aber es funktioniert, wenn ich dagegen puste, dann merke ich, ob ich durch den Stoff puste oder ob ich im Prinzip einen Blocker drin habe. Dann kommt nichts zu den Händen. Ja. Also mein Kriterium für Knie, den Genitalbereich und Bauch, insbesondere auch hier, nicht Bauch, sondern eher Lunge, Oberkörper, da muss winddicht sein.
Ja, von vorne darf kein Wind reinkommen.
Genau. Hinten ist dann wieder okay. Ne? Also hinten der Rücken muss wieder abdampfen und auch hinter den die Rückseite der Beine, das ist alles okay. Ja, also das wäre das, was ich zu den...
Zum Thema Knie hast du doch auch irgendwo mal was Interessantes gehört, dass man da ja viel zu wenig Schutz meistens drauf macht. Ne?
Das ist ja eine Diskussion, die wir gar nicht weiter ausgesprochen haben, aber zumindest bei einem Fortbildungsseminar für Bikefitting wurde explizit nochmal darauf gedacht, dass die Leute halt auch wirklich gerade als Radfahrer leichtfertig mit den Knien, gerade bei kalten Temperaturen umging. Es ging jetzt ja nicht um den 30 Grad warmen Sommer, sondern es geht darum, dass die Leute auch dann vielleicht noch stolz sind, dass sie auch noch bei, weiß ich nicht, 3 Grad noch mit kurzer Hose durch die Gegend fahren und dann, ja, das ist alles toll. Für die Knie ist das Mist. Ja, also für die Gelenke. Haben wir gar nicht weiter verfolgt, war nur eine Anmerkung. Ich hatte es dir mal gesagt.
Genau,
und dann hatte dein Orthopäde aber gesagt, naja, so ein Quatsch oder irgendwas. Ich weiß es, wir haben es gar nicht mehr verfolgt.
Vielleicht strittig, keine Ahnung.
Vielleicht strittig, aber... Ich habe auch nur für mich und jetzt gerade habe ich ja Knieprobleme, aber für mich habe ich sofort gesagt, ist für mich relativ schlüssig, da brauche ich jetzt nicht den Helden spielen, ja, und ich gehe jetzt nicht mit kurzer Hose wie die Engländer zur Schule, die Jungs, sondern ich fahre jetzt auch noch Fahrrad mit Wind und so, das kann nach meiner laienhaften Wahrnehmung. Und es war jetzt ein Vortrag, der da, wo das erwähnt wurde. Ja, es ist bestimmt gut, wenn man das Knie warm hält.
Ja, man muss ja auch bedenken, wir reden über Hände und Füße als Extremitäten. Das Knie ist beim Radfahren auch eine Extremität, weil die Spitze steht immer vorne. Die Kniescheibe wird nicht mehr durchblutet oder irgendwas, da kommt kein Blut mehr hin. Also das hat man ja schon manchmal, dass man nach einer 4 Stunden Kältefahrt dieses gleiche Gefühl hat, wenn das Knie wieder auftaut, oh, das tut ja aber ein bisschen weh, dieses Auftaugefühl. Ne, das habe ich am Knie schon öfter erlebt, dass man da wirklich dieses Gefühl hat, oh, du kennst das von den Füßen, ich kenne das von den Händen, irgendwann dieses schmerzhafte Gefühl, wenn es sich wieder aufwärmt. Ne, das hat du jeder meinst, wahrscheinlich schon erlebt.
Die Schreie aus dem Keller bei uns zu Hause.
Nee, also das Knie und so weiter schützen, die richtige Hose. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, weil dieses hauteng Anliegende, was die Winterhosen zum Teil ja nicht wirklich richtig gut hinbekommen haben, ob ich nicht doch umsteige und sage, ich nehme eine winddichte Überhose ohne Polster und nehme einfach meine Sommerhose und ziehe die drunter. Das wäre jetzt eigentlich eine neue Strategie, die ich diesen Winter ausprobieren wollte. Einfach da eine möglichst dünne Windschicht drüber zu ziehen. Je kälter es wird, desto eher muss man wahrscheinlich in den Thermobereich gehen, wo man wirklich sagt, da braucht man vielleicht mal so einen halben Zentimeter oder wie auch immer, so ein paar Millimeterchen dicker. Das wäre so meine Strategie. Aber ich würde eigentlich diese langen Winterhosen mit Polster sind ja relativ teuer, weil das Polster eher mit eingenäht ist. Und die Sommerhosen habe ich sowieso. Deswegen werde ich jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich meine Strategie dahingehend so ein bisschen umändern. Wäre jetzt... Zumindest habe ich die Idee, ob es funktioniert hat, erzähle ich euch dann nach dem Winter.
Was nochmal ein schöner Hinweis wäre, ist, zumindest reden wir von unseren Erfahrungen und in den vielen Sachen decken wir uns. Ich komme ohne Unterhemd, fühle ich mich nicht wohl beim Trikot anziehen oder Jacke anziehen. Das heißt, ich habe für sowohl Sommer als auch für Winter. Im Sommer trage ich ein Unterhemd unter meinem Trikot und im Winter auch. Und wenn ich sehr stark schwitze, als Pummeliger, finde ich das auch wirklich angenehmer für mich, dass das Trikot da nicht so auf der Haut klebt. Im Winter habe ich jetzt die meisten Teile, die ich habe, ist bedauerlicherweise dann ist schon teuer. Aber die von Icebreaker als Unterwäsche, diese Merino-Unterwäsche, langärmlich, das finde ich bei Trikot super. Ich habe leider zwei Icebreaker lange Hosen. Nicht leider, die sind toll, aber die halten keine Wintersaison durch bei mir, dann sind die durchgescheuert. Also die lange Unterhose, Merino, die auch wirklich dann, glaube ich, 200 Euro kostet, beide kaputt. Okay. Also, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Ja, aber das ist das natürlich, das Merino-Material, dieses dünne Icebreaker-Material mit Reibung und so weiter.
Geht
in ist ganz, Eimer. Ist ganz klar, weil es technisch gar nicht anders geht. Ne?
Ja. Das würde ich gerne weiter benutzen, ist mir tatsächlich dann einfach zu teuer, das Material zu vernichten.
Ja.
Also das, da vielleicht hat ja jemand auch noch einen anderen Tipp. Ansonsten habe ich jetzt einfach alle, also bei Radhosen bin ich jetzt so gut ausgestattet, dass ich alle dicken, alle Varianten bis richtig Thermo, ich habe alle Kältegrade, was Hosen angeht, habe ich.
Und die
alle
lange Unterhose, wie ziehst du die überhaupt an? Weil du hättest die denn ja letztendlich,
also
sitzt du ja nicht mehr auf dem Polster.
Erklären, wie ich meine Unterwäsche
anziehe? Nein, aber du sitzt ja dann nicht mehr auf dem Polster, sondern auf der Unterhose oder ziehst du die über deine Bib-Shorts?
Nee, ich ziehe die lange Unterhose an.
Okay.
Also nicht noch eine Unterhose in der langen Unterhose, sondern die lange Unterhose und ziehe dann meine lange Winter-Bib-Shorts drüber.
Ja, so habe ich es gemacht. Aber dann hast du ja sozusagen nicht mehr dieses nackt auf die Bib-Shorts setzen, genau. Sondern du hast die Unterhose
dazwischen.
Genau,
und da ist die, dreimal darfst du raten, wo denn die Unterhose kaputt ist.
Genau. Ja, klar. Dafür ist sie natürlich auch nicht gemacht, klar.
Dafür ist sie nicht gemacht, aber jetzt gib mir doch eine Antwort, was hätte ich denn noch für eine Unterhose drunter ziehen können? Dann könnte ich so wollige Strapsbeine mir denken, dass ich sie abschneide und mache dann
praktisch
nur noch das.
Ja. Also das kannst du ja tatsächlich immer noch machen.
Das kann ich immer noch machen.
Weil du ja die kaputte Hose da hast.
Ich habe sogar zwei. Ne? Oder ich kann auch einfach sagen, dann ist sie eben am Po kaputt.
Ja, aber interessant, auf die Idee, also wäre ich nicht gekommen und wollte ich auch nicht machen, weil ich dann wieder das Gefühl hätte, das scheuert mir zu sehr am Gesäß. Deswegen
mit Scheuern habe ich überhaupt gar kein Problem da gehabt.
Okay.
Ne? Es ist nur kaputt.
Nee, das lange Unterhose ziehe ich tatsächlich nur beim Pendeln an, aber da komme ich später auch nochmal drauf.
Genau. Hosen übereinander ziehen ist für mich gar nichts. Also jetzt richtig eine normale Sommer.
Die Unterhose über die andere Hose ziehen macht ja sowieso gar keinen Sinn. Das heißt, du musst ja die Merino-Schicht muss ja unter der anderen Hose sein.
Aber klar. Hosen übereinander ziehen, also das kenne ich ja auch, dass viele Leute sagen, ich habe meine Sommer-Bib-Shorts und ziehe dann noch eine Wintershorts drüber, das funktioniert für mich gar nicht.
Aber das heißt, die perfekte Variante wären eigentlich Merino-Beinlinge und darüber die lange Winterhose.
Genau, die Merino-Beinlinge gibt es halt nur nicht, dass sie nicht runterrutschen. Die rutschen dir dann halt einfach runter.
In der Hose, wenn die eng genug ist, könnte man
also man könnte jetzt mal überlegen, da es ja ein 200-Euro-Produkt ist von Icebreaker, die Beine jetzt wirklich abzuschneiden.
Probier es mal aus.
Es wird der nächste Pick.
Abgeschnittene Beine, okay. Na, ich habe, glaube ich, auch mal von irgendeinem Hersteller tatsächlich Merino-Beinlinge gekauft. Die waren an sich ganz schön, aber dadurch, dass sie nicht winddicht waren, waren sie natürlich im Winter unbrauchbar, weil du ja die Merino-Wolle ist immer luftdurchlässig.
Meine Radhosen, bis auf diese schöne Castelli-Winterhose, die wirklich, also das ist ein Running-Gag zwischen uns. Olaf freut sich jedes Mal, weil er an der Fahrt teil war, wo ich wirklich geschrien habe. Da hat sich Olaf noch lustig gemacht. Ich sage, Olaf, das sind jetzt das sind gefrorene Klötze. Ja, da geht gar nichts. Und dann freut er sich. Also hat er sich so.
Jo,
das
ich
ist ein Running Gag, ne? Das ist halt eine Castelli-Winterhose, wo ich denke, ja, für welchen Sizilien-Urlaub ist die denn gedacht?
Ja, Thema Merino ist natürlich auch was, wo ich als der
Problem mit
der
Vegan.
Der sich mit Vegan ernährt und sonst wie. Aber ich habe hier auch ein Merino-Shirt unter unserem neuen Enjoy Your
Bike-T-Shirt. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Reden
wir nachher drüber.
Jedenfalls, das ist auch tatsächlich so einer der Punkte, wo ich immer mit einem schlechten Gewissen dann sage, ach irgendwie, ich habe funktionell noch nichts Besseres gefunden, was mich im Winter über den Winter bringt. Und da muss man aber dazu sagen, dass es auch genug Leute gibt, die das gar nicht tragen können, weil es kratzt auf der Haut, obwohl die Technologie heute ja schon sehr weiches Garn macht. Aber es gibt Leute, die sind einfach empfindlich da. Also wenn ihr euch für Merino-Wolle entscheidet, guckt einmal, probiert es erstmal mit einem Teilchen aus, ob es nicht doch kratzt oder was auch immer. Also es gibt ein, zwei Kollegen hier, die können das gar nicht tragen, obwohl es sich ganz weich anfühlt. Das ist ja nicht so wie Wolle wie früher.
Ja, interessant.
Es ist zumindest ein vegetarisches Produkt in Anführungsstrichen, weil letztendlich die Tiere dafür hoffentlich nicht sterben oder was auch immer. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich versuche Icebreaker, die sagen zumindest, dass sie diese Mole-Geschichte nicht machen. Mole-Skin, ich habe vergessen, wie es genau heißt. Dieses
wo der After, glaube ich, von den
genau,
nicht gerade sanft wegrasiert wird da.
Genau, diese Geschichte, und da, wo ich auch gerne oder wo ich eigentlich die besten Merino-Sachen bisher bekommen habe, ist die Marke IO Merino.
Das ist das, was du heute
das auch Das ist auch das, ne? Was ich anhabe. Gibt es in Deutschland nicht. Bestelle ich immer irgendwie international hier rein. Aber dadurch, dass ich meine Größen weiß, ist es okay. Aber es gibt da natürlich rein thermomäßig habe ich bis jetzt noch nichts Besseres gefunden. Es gibt eine Marke, die ich gerade am Testen bin. Die nennt sich UYN. Das ist ein Lieferant von uns. Der hat mir ein Shirt jetzt mal zum Testen geschickt, was sich zumindest im Sommer zumindest so ganz gut angefühlt hat. Jetzt muss ich das in der Kälte auch nochmal ausprobieren. Da werde ich sicherlich demnächst dann nochmal was zu sagen und auch gucken, ob wir das im Shop aufnehmen. Als Alternative zur Merino-Wolle muss
man. Aber da sind wir uns einig, ne?
Ja.
Merino Langarm.
Merino runter. Ist tatsächlich das, und da komme ich später auch nochmal, wenn es um die Kleidung im Alltag drauf geht. Es nimmt keinen Geruch an. Es ist, selbst wenn es klatschnass ist, kühlt es nicht. Ne? Und wenn du so eine Kunstfaser hast, wenn die klatschnass ist, hast du halt einfach einen kalten Körper. Ne? Das ist tatsächlich das. Und da muss man, wenn man da nicht die richtige Balance findet, und das ist bei Merino, hat man da sozusagen vielleicht nochmal so ein bisschen mehr, 4-5 Grad mehr Reserve, wo es in zwei Temperaturbereichen gut funktioniert. Wenn du nur eine Kunstfaser nimmst, so wie ich sie kenne, musst du wirklich exakt die Layer so wählen, dass du genau diese Mischung hast aus, ist verdunstet, mein Schweiß, und der neue wird aufgenommen, wieder verdunstet und so weiter. Wenn du da zu viel außenrum anziehst und innen drin zu sehr nass wirst, dann wirst du schneller kalt. Und diesen Sweet Spot zu finden, ist relativ schwierig. Bei Merino ist es tatsächlich so, dass ich da ein relativ einfaches Rezept habe. Das heißt, ich habe ein Merino-Unterhemd an, kurzärmlich, wenn ich so 7-8 Grad habe und ein Langarm-Trikot drüber mache, weil die Arme sind nicht so empfindlich, geht es Richtung 0 Grad, ziehe ich ein langärmliches Merino an. Da gibt es verschiedene Gewichtsstufen, 150 Gramm ist dünn, reicht meistens sogar aus. Dann gibt es 250 Gramm und dann gibt es 350 Gramm, und das ist meistens schon so, da kannst du auch bei Minusgraden mit unterwegs fahren.
Ich habe Icebreaker 200, da komme ich.
Wenn 200 ist auch ein guter Kompromiss, das heißt, da geht es einfach um diese Gramm-Angaben, die man da ablesen kann. Dann ziehe ich im Schlimmsten manchmal noch einfach ein Langarm-Trikot drüber, was nicht winddicht ist. Und dann noch eine winddichte Weste. Das ist so eine Geschichte. Und wenn es richtig kalt wird, eine winddichte, richtig dicke winddichte, ein dickes winddichtes Trikot an. Und damit komme ich über die verschiedenen Temperaturen.
Da unterscheiden wir uns, ne?
Okay.
Also,
wie machst du das?
Na, ich kann nur eine Lage drüber machen. Keine, okay. Ich verstehe, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem Podcast, ein Zwiebelprinzip und mehrere Lagen zu haben, das verstehe ich. Das finde ich aber nicht angenehm für mich. Ich möchte nur ein Unterhemd haben, im Sommer das Unterhemd, das Trikot oder eben ein langärmliches Trikot, und im Winter ist es definitiv immer, also.
Aber jetzt, wo du es sagst, glaube ich, meistens.
Trage ich im, also du kennst mich ja, ich trage ein Unterhemd und eine Jacke und auch nicht einen.
Und die Jacke wählst du?
Die Jacke habe ich nach. Ich habe
je nach Temperatur die dickere oder dünnere.
Genau, und im schlimmsten Fall habe ich die zu warme Jacke an, reiße ich sie auf.
Ja.
Aber ich trage nicht noch eine dünne Jacke und noch eine Jacke drüber und
hast dann
noch eine
recht. Windjacke. Jetzt, wo du sagst, da war ich ja auch eben so ein bisschen ins Haken gekommen. Was ziehe ich eigentlich über meinen Dings? Meistens mache ich es auch so. Stimmt, ich habe verschiedene dicke Jacken.
Du fährst auch oft noch eine Weste oben drüber. Das sehe ich bei dir auch ziemlich
Weste
oft.
Weste mache ich tatsächlich manchmal. Aber, ich ziehe eigentlich kein Trikot. So wie ich es eben gesagt habe, ein Trikot ziehe ich nicht drunter. Ich habe Unterhemd, Jacke, im schlimmsten Fall noch eine Weste drüber.
Genau, die Weste erlebe ich bei dir häufig.
Die Weste immer nur dann, wenn ich weiß, dass das Trikot vorne nicht luftdicht ist. Ist tatsächlich das.
Genau.
Also ich hab Trikots von Rafa, die auch so Mischgewebe mit Merino sind. Die wären nicht winddicht, und dann da brauche ich dann die Weste darüber. Mhm. So mache ich es, genau. So stimmt. Ja, ja. Und sonst habe ich auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe auch winddichte, dicke Jacken. Da kommt natürlich keine Weste drüber. Das ist dann Quatsch. Ja. Genau, und das würde ich auch so empfehlen. Dann ist tatsächlich unsere Empfehlung an alle, möglichst zwei Teile, im schlimmsten Fall noch eine Weste dazu. Und eine Weste ist ja auch manchmal auch nur so ein Übergangsding. Morgens ist es kalt und nachmittags wird es wärmer oder so. Dafür ist eine Weste natürlich auch super geeignet.
Ja. Und was auch noch ein Unterschied ist, ich nehme auch bei den Winter-Mountainbike- und Gravelfahrten, die in der Regel 4-5 Stunden sind, keine Regenjacke mit. Okay. Meine Winterjacken, die ich habe, sind auch alle so, dass sie gut 3 Stunden Regen noch ertragen.
Ja.
Das wäre nicht eine Jacke, mit der ich jetzt
also wenn
Nordseefischen gehe, genau. Aber.
Also das, da mache ich den Unterschied, wenn es ein bisschen tröpfelt, so wie das öfter mal im Deister ist, kommst du mit einer Winterjacke gut durch. Und wenn es richtig in Strömen regnet,
dann kann ich eine Regenjacke anziehen. Aber wenn ich eine Regenjacke anziehe, kann ich definitiv ein Langarm-Trikot dann mal da drunter ziehen.
Ja.
Das kommt einmal im halben Jahr vor, dass es so ist, dass ich das brauche.
Gut, dann haben wir die Oberkörper-Beine-Geschichte durch.
Wann kommen wir denn zur Horror? Horrorsache.
Dann nehmen
Hände
wir jetzt,
und Füße.
Wir können ja nochmal die Leute ein bisschen auf die Folter spannen und den Kopf nochmal dazwischen kurz reinnehmen.
Gut, der Kopf ist ziemlich einfach.
Genau. Kopf ist ja letztendlich, auch da trägt mir einfach eine Mütze. Da trage ich übrigens keine winddichte Mütze. Mhm. Trägst du da eine winddichte Mütze?
Nein.
Ich habe da einfach so eine Merino, auch eine Icebreaker-Mütze, glaube ich.
Ich habe 2 verschiedene. Ich habe noch eine tatsächlich, eine ältere von Pearly Zumi, die ist so ein bisschen ähnlich wie Skilanglaufmütze. Und dann habe ich auch eine Marinemütze.
Ja. Und die, da habe ich das Dünnste, was geht, 150 Gramm.
Ich auch.
Das ziehe ich über die Ohren rüber, damit da fließt sozusagen der Wind durch. Der Kopf ist tatsächlich was sich bei mir automatisch wärmt durch dieses, also der ist immer irgendwie warm im Winter. Und ich habe noch, da haben viele auch gefragt bei meinem Waldvideo, was hast du denn da in den Ohren stecken?
Ja.
Ich mache mir dann so eine Akustikwatte in die Ohren. Das schreibe ich mal auf, dass ich das mal picke hier. das ist so eine orange hautfarbene Watte, die irgendwie letztendlich hilft, die einfach, das ist einfach eine kleine isolierende Schicht, dass der kalte Winter nicht reinbläst, weil ich da auch empfindlich. Also wenn ich im Winter ohne Mütze oder sonst wie der Wind in die Ohren bläst, kriege ich Ohrenschmerzen. Kriege ich beim Schwimmen auch, da bin ich halt einfach empfindlich, deswegen mache ich mir so kleine Watte rein, die mich nicht stört. Das heißt, ich höre alle Nebengeräusche und die ist auch besser tatsächlich, als wenn man jetzt irgendwie eine billige Watte zum Abschminken kauft oder so. Die funktioniert tatsächlich irgendwie besser. Ich weiß nicht warum.
Die ist ja auch nicht teuer jetzt, da reden wir auch
nichts. Ja, kosten 10er und da sind bestimmt ein paar Portionen. Die benutze ich auch immer wieder. Ne? Es ist nicht so, dass ich die jetzt nach jedem Tragen wechsle und wieder neue aus der Packung rausnehme. Das mache ich und ansonsten natürlich Brille, damit die Augen nicht drehen. Macht man ja im Sommer sowieso, um sich zu schützen. Und da auch eher weniger als zu viel am Kopf, habe ich so das Gefühl.
Also ich komme auch unheimlich gut mit nur Stirnband, komme ich auch super zurecht.
Ja.
Wichtig ist beim Helm immer, das muss alles dünn sein, weil sonst passt der Helm nicht mehr. Und letzte Sache, guckt mal, manchmal sagen die Leute, habe ich doch vom Skifahren noch so eine kleine Mütze da, also von Langlauf, ne? Wenn da oben ein Bommel drauf ist oder ein Knoten drauf ist, könnt ihr vergessen. Ne? Wenn auf der Mütze oben so eine Naht vernäht ist oder ein Knoten ist, dann kannst du das mit Helm knicken. Muss bommelfrei sein.
Ich habe ja jetzt von Olaf auch gelernt, der hat ja auch so eine Art Buff oder irgendwie sowas.
Mhm.
So einen habe ich jetzt im Sommer auch immer getragen, weil er gesagt hat, eigentlich kühlt das ja auch sogar. Und mit meiner komischen Frisur ist es auch ein bisschen angenehmer zu tragen, wenn ich ein bisschen kleinen Stoff noch auf dem Kopf habe. Und das habe ich jetzt hier bei den ersten Pendelfahrten jetzt hier morgens bei 2 Grad auch gemacht. Das reicht auch völlig. Und das ist ein ganz, ganz dünnes Ding, was ich da nur
Aber
habe.
Aber Stirn ist eine wichtige, wichtige Sache. Da sollte man. Also Stirn ist wichtiger als direkt praktisch ganz oben die Kopfhaut.
Genau, ja, genau. Weil da oben ist, das ist im Wind relativ gut geschützt. Ja. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn es ein bisschen atmet.
Aber Stirnband ist auch ein Punkt. Ja.
Gut, wollen wir dann erst zu den Händen oder erst zu den Füßen?
Ja, also erst zu dir oder erst zu mir?
Ja, fangen wir mit den Füßen an.
Katastrophal. Ich kann alles berichten. Bei mir, ich habe alles probiert. Ich bin derjenige, der, und Olaf übrigens auch, wenn die Füße bei Kälte ausgesetzt sind, dann also wirklich zu schreienden Schmerzen.
Okay.
Also das ist die größte Schwachstelle.
Funktioniert keiner der Tipps, die du...
Es funktioniert kein Schuh so, dass ich sage, das ist die endgültige Antwort. Ich kann ja alles durch, ich habe auch die unterschiedlichsten Marken, scheue mich auch nicht alle zu nennen. Von Gore-Tex Shimano-Schuhen über Northwave-Winterschuhe, über Specialized Defroster bis hin zu 400 € teuren 45 North. Also ich habe keine Kosten gescheut. Ich habe jetzt, wenn ich das, also das ist traurig, dass es so ist, Ich habe bestimmt über 1000 Euro reingeblasen zu Lake Winterschuhen, die 300 Euro kosten. Ich habe alles ausgegeben. Hauptsache, diese Füße sind nicht so kalt. Am Ende des Tages ist folgendes Fazit von mir zu sehen. Es hilft kein Schuh für keine Preisklasse. Natürlich ist jetzt vielleicht der 45 North, der ist so tatsächlich der, der noch am meisten Reserve bietet. Das ist auch
ein Riesenboot,
ne? Aber das ist dann auch schon ein ganz schöner Klopper.
Ja.
Der ist tatsächlich für das Geld, wo ich sage, okay, er war das Geld schon wert, aber um das Problem zu beheben, weil ich jetzt wahrscheinlich auch ein Sonderfall bin und Olaf übrigens auch, das hat er dann auch nicht. Und meine Empfehlung, also bei mir hilft halt jetzt nichts. Was am meisten tatsächlich hilft ist, und das war auch eine wichtige Sache, die du schon gesagt hast, das gilt ja für die Hände auch. Ich muss wirklich nach dem Aufstehen wirklich aufpassen, dass ich die Zeit, die ich meistens eine Stunde bevor wir uns treffen, nicht damit verdödle, dass ich mit, ich schlafe ja ohne Socken, dass ich dann nicht einfach mit nackten Füßen schon anfange, auf den Fliesen rumzulatschen. Mhm. Und halt das sage, oh, jetzt kümmere ich mich mal da drum und Zähne putzen und hier und dann. Also ich muss wirklich nach dem Aufstehen sofort sehen, dass ich die warmen Socken von der Heizung nehme und warme Socken anziehe und dann sofort Birkenstock anziehe oder also dass die Füße auf Temperatur bleiben. Dass ich da auch nicht mit Schlappen rumlaufe und sowas. Das ist erstmal die Grundsache, wie ich am meisten gut loskomme. Dass ich zumindest die Anfangszeit durchstehe. Dann sind meine Schuhe auch über Nacht auf der Heizung, dass die auch wirklich super warm sind. Das heißt, die Grundvoraussetzung, die bei mir am besten hilft, ist, keine Fehler im Vorfeld machen. Und ich denke, das ist die gleiche Antwort, die ich den Leuten als Tipp gebe für die Hände. Wenn du also grundsätzlich darunter leidest, dass du kalte Hände hast, sieh zu, dass die Hände, bevor du überhaupt aus dem Haus rausgehst, schon mal glühend warm sind. Also ist ja, das ist ja eine ganz einfache Sache abzustellen. Ja. Und im schlimmsten Fall trinkst du deinen Morgenkaffee schon mit den kleinen Merino-Handschuhen.
Ja, ja.
Hauptsache, die sind nicht kalt. Und auch, dass die Handschuhe dann auch schon auf der Heizung gelegen haben, dass du halt sofort dran denkst, dann ist ja schon mal die Basis gesetzt, dass du nicht was falsch machst. Dann ist es so, dass der Winterboot, das gilt für alle Schuhe, ein bisschen mehr Luft haben muss. Da ist noch viel wichtiger, dass der Schuh um deinen Fuß drumherum ein bisschen Luft hat. Also wer jetzt zum Beispiel einen 44er Defroster hat, sollte vielleicht einen 44,5er für den Winter kaufen. Oder halt dran denken, dass einfach der nicht zu eng ist. Einfach den
Füßen Raum geben. Jetzt sind wir aber einen Schritt schon weitergegangen, weil einer der wesentlichen Tipps, ja, ist überhaupt erstmal einen Winterschuh zu kaufen und nicht, nicht den Sommerschuh zu nehmen mit dem Überschuh. Weil das ist tatsächlich der Super-GAU, wo du relativ...
Ich würde es nicht als Super-GAU machen.
Wenn du entspannt bist mit deinen Füßen, kannst du das machen. Aber wenn du Fußprobleme hast, ist das natürlich schon mal die wichtigste Voraussetzung. Kauft euch einen Winterschuh, der an sich schon mal abgeschlossen ist.
Also eine Empfehlung, hast du mich gut eingebremst. Eine Empfehlung ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel eigentlich ein Rennradfahrer ist, ein Rennradschuh ist, wo eine Dreipunktbefestigung ist für Look oder für SPDSL, also ein klassischer nicht Mountainbike-Schuh, Rennradschuh ist und dann fährt man im Winter Rad, dann könnte man ja sagen, du pass mal auf, ich nehme jetzt einfach einen Neopren-Überschuh, das ist schon okay bis zu einem gewissen Bereich, aber wenn man jetzt sagt, ja, pass auf, ich fahre jetzt viel Gravel, Mountainbike, ich will sowieso vielleicht einen Schuh haben, mit dem ich mal gehen und schieben kann und eher eine Mountainbike-Variante haben, dann kauft einen Mountainbike-Winterschuh. Mein Favorit, den wir im Shop haben, wo man sagt, so, dass der liegt so knapp um die 200 Euro, ist dann der Specialized Defroster, den fährst du ja auch.
Ja.
Das ist so eine Preisklasse, wo man sagt, Mensch, der liegt ja, dann ist es nicht gleich so ein 400-Euro-Schuh von 45 North und der liegt, der ist auch ziemlich gut schon.
Der ist auch wirklich gut, der hält gut warm, ja.
Und dann brauche ich nicht noch einen Überschuh.
Ja.
Ja, das ist also die eine Sache.
Und Überschuh ist auch wirklich was nervt. Beim Anziehen schon alleine ist das eine Hürde zu sagen, ich popel jetzt diesen Überschuh, das nervt mich schon richtig.
Genau, also einen Winterschuh zu haben ist ja keine doofe Sache. Und dann halt sagen, pass auf, im Winter fahre ich halt ein SPD-System oder ein Scissor-System oder welches du fährst, aber nicht den Rennrad. Der Bikefitter in mir gibt euch noch die Warnung, denkt dran, dann muss der Sattel in der Regel höher, weil ihr einfach ein anderes Pedalsystem fahrt. Ein Rennradpedalsystem ist in der Regel flacher. Das ist nur noch mal so ein Ausrutscher, dass er darüber auch noch mal nachdenkt, dass er im Prinzip dann meistens auch den Sattel ein kleines bisschen höher stellt. Also das habe ich vergessen zu sagen.
Ja.
Genau. Dann Eigenerfahrung, Feedback dazu noch. Und der Olaf, der den Podcast jetzt hört, der auch schon mal im Podcast saß, ein guter Freund von uns, hat mir dann den Tipp gegeben, Mensch, es gibt ja diese beheizbaren Sohlen, die man reinlegen kann in den Schuh. Dann hat er die gekauft und er fährt die auch immer. Ja, die helfen mir wirklich minimalst. Ja, die kosten auch 150 Euro, habe ich dafür ausgegeben. Lösen das Problem jetzt auch nicht. Also das, was wirklich tatsächlich am besten funktioniert, ist eine etwas kuscheligere Socke, in dem Fall auch wieder Merino-Socken, mit warmen Füßen in den warmen Winterschuh einsteigen, wenn ich zu Hause losfahre. Na klar, sind die Schuhe alle winddicht, das brauche ich jetzt nicht erwähnen, also nicht winddichter Schuh, das ist ja mal klar, dass das totaler Quatsch ist, das muss ja schon sein. Und dann ist es letztendlich egal, welchen ich da jetzt habe. Wie gesagt, ich habe North Wave Lake, 45 North und auch die Froster, die habe ich alle im Sortiment. Wenn es zu kalt wird, ist die Lösung, die immer funktioniert, ist absteigen vom Rad, schieben, gehen.
Ja, ja.
In dem Moment ist
einer der wichtigsten Tipps.
Der wichtigsten Tipp für euch, wenn es nicht mehr anders geht, und wir reden nicht darüber, es ist unangenehm, wir reden darüber, ich schreie gleich vor Schmerz. Absteigen vom Rad, ein bisschen laufen, ein bisschen joggen. In dem Moment
ist es
wie ein Schalter, den haben wir schon oft genug besprochen. Es ist wie so ein Schalter, diese 10 Minuten nicht fahren, sondern schieben, laufen, ein bisschen den Hampelmann machen, neben dem Fahrrad joggen. Das bringt wieder Blut in die Füße und dann geht's dir wieder gut.
Den Tipp habe ich tatsächlich mal gebraucht, als ich auch so eine Raffa 500 Rennradgeschichte gemacht habe, 80, 90 Kilometer auf dem Tacho. Einfach angehalten, sich die Zeit genommen, ein bisschen rummarschiert und sonst wie und schon geht das Blut wieder in die Füße rein.
Das ist letztendlich, habe ich jetzt resigniert, du kennst
dann
mich.
Gibt's
ich habe resigniert, was anderes gibt es jetzt bei mir nicht.
Dann gibt es noch diese ganz viele Tipps so mit Alufolie und eine Tüte anziehen und sonst wie, aber das hat
alles nicht
auch
gefruchtet.
Nicht alles funktioniert. Ich habe tatsächlich eine beheizbare Socke an. Ich habe aber nicht wirklich große Probleme. Die funktioniert bei mir ganz gut. Da muss man aber auch bedenken, das ist nicht so, dass man die anmacht und man spürt Wärme, sondern man spürt einfach weniger Kälte.
Genau.
Die Wärme spürt man nur zu Hause, wenn man sie da anhat. Ne? Aber sobald man rausgeht, da habe ich eine, wie hieß jetzt die Firma? Tatsächlich gibt es verschiedene. Also da habe ich jetzt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ist eine deutsche Firma. Jedenfalls jetzt
unsere Socken, die wir im Sortiment haben.
Nee, nicht die wir im Sortiment haben. Ich habe noch eine andere benutzt.
Okay.
Die wir im Sortiment haben, sind auch ganz gut. Die ich benutze, hat noch einen Vorteil, aber die ist auch ein bisschen teurer. Die geht ein bisschen über die Zehen vorne auch rüber, der Teil. Aber da gibt es sicherlich, die ist schon alt, die habe ich jetzt seit 3 Jahren. Jetzt unabhängig von Enjoy Your Bike, da müssten wir eigentlich mal auch mal was ins Sortiment aufnehmen, vielleicht gucken und was es vielleicht Neues gibt. Das wäre zumindest eine kleine Variante, wo man noch mit abmildern kann. Aber wenn jemand solche Probleme hat wie du, weiß ich auch nicht, ob es hundertprozentig helfen würde.
Ein Tipp, den ich auch mal ausprobiert habe, der Witz halber, kann ich das auch noch mal sagen. Es gibt ja diese Sportsalben, wo praktisch die Muskulatur richtig durchblutet wird. Und da hat mir ein Kunde
mal... Also eine Pferdesalbe?
Und dann hat mir ein Kunde gesagt, schmier die doch mal auf die Füße, dann werden die Füße glühend rot und ja, tun tierisch weh die Füße, es brennt ja wieder. Also halt auch, das ist auch keine Lösung.
Okay.
Und nichts ist ja schlimmer, als unter der Dusche zu stehen und dann tauen diese Dinger wieder auf.
Ja, tut halt diese. Ja.
Oh. Na, also das ist jetzt meine Variante, aber naja, und es gibt wahrscheinlich viele andere von euch auch, die sagen, bei mir hilft auch nichts.
Aber fürs Draußentraining, wir waren auch schon 8 Stunden draußen, hast trotzdem überlebt. Ne?
Also. Ja, also ich denke, es ist jetzt nicht ein Weltuntergang, wenn man sagt, hey, ich schieb mal das Rad kurz, damit die Füße wieder warm werden. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwann mal ein also bei meinen Händen, wenn wir jetzt mal zu den Händen rübergehen, vielleicht hat ja auch irgendeiner noch den Megatipp, den wir noch nicht hatten. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sich daran gewöhnt. Ich versuche jetzt hier beim Pendeln immer mal schon ohne Handschuhe zu fahren und sonst wie, aber ich glaube, das bringt alles nichts. Ich glaube, entweder man hat es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es da noch irgendwelche Tipps gibt.
Also guck, wie unterschiedlich wir sind, ne? Ich habe total warme Hände.
Also Füße sind bei mir, nerven auch manchmal, wenn sie kalt sind, aber normalerweise bin ich da relativ resistent mit Winterschuhen und sonst wie komme ich da ganz gut zurecht. Diese dicken 45 North-Geschichten habe ich ja auch. Habe ich noch nie benutzt, weil ich sie gar nicht brauchte bisher, ne? Mit den warmen Socken.
Erzähl den Leuten doch das nicht.
Ja, wenn einer die braucht, Größe 47, gerne melden. Ja, die muss ich tatsächlich mal verkaufen. Ich habe 2 Winter, war nie so kalt. Also vielleicht bei 15 Grad minus würde ich sie vielleicht einmal anziehen. Ja,
du hast halt nicht diese Sorgen.
Aber hat sich auch nicht wieder so ergeben, dass wir sind ja einmal bei 15 Grad gefahren, falls ich noch erinnern kann.
Das kommt jetzt alles wieder.
Also.
Ob ich mich daran erinnern kann? Und, ja klar kann ich mich daran
15
erinnern.
Grad minus, erster Schnee. Berg hoch ging noch und bergab war die Hölle. Mussten wir bergab alle 3 Minuten stehen bleiben, damit die Hände wieder warm
ich wurden. Ich weiß, ne? Und wir sind 3 Stunden.
Da waren selbst deine Hände kalt.
Ja, und dann weiß ich noch, bei der Fahrt, das war das Das allererste Mal, wo ich, und das mache ich nie, wo ich angehalten habe, du auch neben mir warst und zu Hause, und wir waren, glaube ich, 3 Stunden unterwegs, die Fahrt müssen wir mal finden, haben schöne Fotos von, wo ich zu Hause angerufen habe, und das mache ich nie, never, und habe meine Frau gebeten, schon mal wirklich alles vorsorglich, warmen Tee, alles, es ist, die Grenze ist jetzt da. Damit, wenn Ingo und Dan nach Hause kommen, dann müssen wir irgendwie...
Also berghoch gefahren, und ich weiß noch, dass wir bergab immer nur so ganz langsam gerollt sind und dann alle 50, 100, 200 Meter angehalten haben, damit wieder der Wind aufhörte.
War hart.
Und ja, da zum Thema Handschuhe, was die Hände angeht, habe ich alles wirklich durch. Ja, das ist genauso das wie bei dir.
Genau wie
da
bei mir.
Auch für,
du hast, glaube ich, auch alles gekauft, was man kaufen
wie
kann.
Wie heißt denn diese, irgendeine, auch... Hestra, genau. Die teuersten Hestra-Handschuhe, wo nur, ich glaube, da ist nur ein Finger frei, der Rest ist Fäustling und sonst wie. Das waren die einzigen und sind auch noch, die habe ich auch noch. Gott sei Dank gehen die nicht kaputt.
Der hat Matthias dir empfohlen.
Ja, ja, Matthias hat die empfohlen.
Die auch.
Ja, der hat ja auch, so, der hat auch so Händeprobleme. Und das heißt, so Hestra irgendwie, wie gesagt, das sind so schwarz-weiße Handschuhe mit einem Finger nur drin und sonst wie. Das war... waren die einzigen, die funktioniert haben. Da hat man aber auch einen Klopper an den Händen. Den haben die Skifahrer normalerweise nicht.
Also dann seht ihr aus, als wenn ihr in den Boxring einsteigt.
Aber die sind, das sind wirklich die einzigen, die ich ohne Heizung fahren kann, mit denen ich wirklich auch bei 0 Grad, Minusgraden wirklich gut zurechtkomme.
Ansonsten fährst du immer mit Heizung.
Und habe dann natürlich trotzdem kalte Hände. Und dann habe ich dann irgendwann nach, und auch da, alle beheizbaren Handschuhe durchgehabt. Von auch von Motorradhandschuhen, was es nicht alles gibt. Und bin dann gelandet bei 37, tatsächlich über Olaf, der hat die zuerst irgendwie damals im Internet geklickt. Und das sind auch die ich, da habe ich letztes Jahr ein Video drüber gemacht, die ich dann sofort ins Sortiment aufgenommen habe, weil das waren die einzigen, die funktionieren. Die haben wirklich einen winddichten Fahrradhandschuh gemacht, der relativ schlank übrigens ist. Und trotzdem... Die Heizstreben funktionieren so, dass es warm genug ist, weil ich habe andere Handschuhe gehabt, die waren wärmer, wenn ich sie innen angezogen habe, die Heizung angeschaltet hat, das hat aber nicht während der Fahrt funktioniert. Und die 37 sind wirklich die, die funktionieren, halten, reicht mir meistens sogar Stufe 2, also ich muss nicht Stufe 3 nehmen, Stufe 1 ist wirklich so, brauchst du eigentlich nicht, Stufe 2 ist so, dass auch diese Raffa 500 Geschichten da durch die Kälte und sonst wie funktioniert super. Und die habe ich 3 Akkupaare auch, ne, damit ich auch 6 Stunden durchhalte. Immer den Akkuwechsel unterwegs ist das Einzige, was funktioniert, ist auch das Einzige, was bei Olaf funktioniert. Also damit kommen wir hin. Da hast du natürlich trotzdem Schwitze da natürlich ein bisschen drin und dadurch entsteht auch wieder Kälte, aber das ist wirklich was, was funktioniert. Ansonsten auch da stehen bleiben oder kann man auch während der Fahrt machen, die Arme schleudern, aber wirklich richtig Arme kreisen, so wie vorm Schwimmen oder sowas. Das bringt nochmal Blut in die Hände zurück. Das ist so ein kleiner Tipp, den es gibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, dickste Handschuhe, auch dieses ganze Bewegen und sonst wie, ich krieg's sonst nicht hin. Also es gibt ja auch viele Tricks, dass man den Lenker ein bisschen lockerer anfasst und so weiter, dass die Hände durchbluten können. Aber da gibt's 1000 Tricks, die nicht funktioniert haben. Dann gibt's die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe noch einen Handschuh drunter, einen Merino-Layer drunter, hat bei mir auch nicht funktioniert. Wenn, die Hestra direkt haben funktioniert, aber alles andere auch nicht. Ich habe verschiedene Geschmacksrichtungen, da natürlich auch. Die Hestra sind dann die, die wirklich für einen extremen Einsatz kommen. Dann habe ich wirklich jetzt bei 10 Grad habe ich schon zumindest schon mal so einen dünnen Handschuh drüber auch.
Ich weiß.
So und dann gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, hast du mir das mal erzählt, mit den Streichhölzern auf den Hütten? Dass dieses Kälteproblem tatsächlich auch bei Wanderern, die in Hütten unterwegs sind, dass man immer...
Ich weiß nicht.
Das hat mir mal irgendwann einer erzählt. Das heißt, du hast ja das Problem, dass wenn du kalte Finger hast, kannst du ja nichts mehr feinfühlig anfassen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast mit deinen zu warmen Händen.
Dann kommen wir auf den Point. Was ist das Streichholz
genau,
auf der
Hütte? Genau, und das ist tatsächlich so, dass ich einmal, das hatte ich mal bei einer Wanderung auch, beheizbare Handschuhe gehabt. Und das war eins von diesen Modellen, was nicht so gut funktioniert hatte. Wir sind den Brocken hochgewandert, alles super, warme Hände gehabt, die Heizung angehabt. Auf dem Weg nach unten Heizung ausgefallen. Ich bin runtergelaufen, Heizung ausgefallen, Hände wurden kalt. Beim Runterlaufen geht ja der Puls auch nicht mehr in Wallung. Das heißt, selbst beim Gehen war das ein Problem. Musste sozusagen einmal klein, kriegst du die Hose nicht mehr zu. Das heißt, du hast so ein taubes Gefühl in den Händen, kriegst du die Hose nicht mehr zu. Und auf Skihütten ist es, zumindest in Norwegen ist es Pflicht, und ich weiß nicht mehr wie genau, ich krieg die Geschichte nicht mehr ganz genau hin, dass da immer Streichhölzer liegen und ein oder zwei Streichhölzer schon mal draußen sind, weil du die nicht mehr feinfühlig sonst in die Hand kriegst. Das heißt, du nimmst dann die Schachtel, nimmst den Streichholz und kannst den sozusagen aus der Schachtel direkt rausziehen, auch grobmotorisch, um das Feuer anzumachen, um dich wieder aufzuwärmen.
Okay.
Also da gibt es tatsächlich, weil du sonst ja in dieser Hütte ja auch erfrierst. Also das habe ich mal gehört, dass es da irgendeine Pflicht gibt, die Streich, wenn das einer von euch weiß, gerne nochmal in die Kommentare schreiben oder uns anmelden, podcast@enjoyyourbike.com. Fand ich eine sehr schlüssige, nachdem ich da meine Hose nicht zugekriegt habe, eine sehr schlüssige Geschichte, wo ich dachte, okay, da muss man irgendwie sehen, dass man dieses Feuer ankriegt. Weil sonst stirbst du da oben, weil du erfrierst. Also ganz, ganz interessantes Ding. Und das war seriös. Das war jetzt, glaube ich, kein so ein Palmen-hinter-Palmen-Geschichte. Wie heißt das?
Juckerpalmen-Geschichte. Aber das Zurückpacken vom Hosenwurm hat noch geklappt. Nicht, dass du mit...
Ja, also du kannst halt grob ja nur noch, ne? Du kannst nur grob. Also es geht ja schon so los, dass ich dann sehen muss, wie kriege ich die Tür zu Hause auf.
Ich meinte das Zurückpacken beim Kleinen. Das hat alles geklappt. Das hat gerade noch so funktioniert.
Der ist ja auch ganz klein bei Kälte. Nein, also da ist es tatsächlich so, dass du teilweise, dass, wenn du Pech hast, und das ist auch tatsächlich ein Pannenfall oder so, wenn du dann
erinnerst. Naja, also das ist ein super GAU, mit kalten, klammen Fingern natürlich einen Reifenheber anzusetzen und all diese Sachen, ja, wow, brauchen wir nicht drüber reden. Aber zu den Händen nochmal kurz, wie unterschiedlich das dann ist. Wenn ich die beheizbaren Handschuhe von 37 hier anprobiere,
viel zu warm, ne?
Habe ich das Gefühl, ich habe die in den Ofen gehalten. Ja. Also die, deswegen kann ich auch bestätigen, die sind mal richtig gut.
Aber die kosten auch, du benutzt die auch nicht, ne?
Nee, ich brauche die nicht. Also ich habe sie ja. Also ich habe sie ja nur hier. Also ich kann sie mir immer als, ich habe die zu Hause nicht.
Ja.
Aber hier in der Firma, wenn ich das mit Kunden teste und so, das ist so, ich habe das Gefühl, ich habe die in den Ofen gehalten. Ja. Was noch ein schöner Tipp wäre, ist, das gilt auch dafür, wenn es mal durchregnet. Das machen wir, glaube ich, eigentlich alle. Wenn es klar ist, dass es ein super heftiger, nasser Tag wird, Wechselhandschuhe.
Ja.
Das rate ich euch auch allen, weil es kann auch sein, dass der Handschuh einfach innen voll geschwitzt ist, weil er dann, und dann ist es schön, du nimmst einfach einen neuen.
Ja, also und Wechselhandschuhe würde ich schon theoretisch mit zwei Paar Handschuhen kannst du dir auch deine eigene Heizung schaffen, indem du die halt immer wieder am Körper direkt trägst, ne? Einfach unter das Trikot runter und sowas.
Also das nochmal mein Tipp zu den Fingern. Ansonsten bin ich, was die Finger angeht, halt ab da wenigstens.
Und Handschuhe winddicht ist auch, das muss mindestens auch am besten eine gute Gore-Geschichte oder eine gute Membran drin sein, die winddicht ist und sowas, ist natürlich auch klar. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz, reiße ich das Thema nochmal an, weil das für viele auch interessant ist. Die meisten Kilometer reiße ich ja beim Pendeln ab im Winter.
Ja.
Was übrigens auch ein Tipp ist, pendelt viel mit dem Fahrrad, weil das härtet tatsächlich ab und macht euch weniger kälteempfindlich. Und auch da gibt es natürlich Kleidungstricks, die ich anwende, um dann hier im Büro, weil ich bin jetzt keiner, der Bock hat, sich einmal komplett umzuziehen. Und im Winter nervt das ja noch mehr, wenn man einmal so Winterkleidung und sonst
was. Tragen wir beide heute übrigens.
Genau.
Zufälligerweise, kommt gleich.
Ja, ich trage ja nichts anderes mehr. Von daher ist es bei mir kein Zufall mehr.
Bei mir ist es auch kein, ich trage auch keine anderen Jeans mehr.
Und da hat sich jetzt bei mir bewährt, habe ich früher Raffa-Hosen aus Stoff gekauft. Die waren aber relativ kalt, weil es eine Kunstfaser ist. Je nachdem, wie kalt es war, ziehe ich dann im Winter tatsächlich auch mal eine lange Unterhose drunter, wenn es so Minusgrade sind. Und ansonsten gibt es die sogenannte Du-Air-Jeans mit DU-ER-Jeans. Die haben wir sogar ins Sortiment jetzt aufgenommen. Haben wir beide an.
Haben wir zufälligerweise beide heute an.
Und ich habe
auch zufällig
da im Alltagskleidung relativ viel ausprobiert, was Stretch und sonst wie Hosen angeht. Und diese Jeans von Du-Air ist tatsächlich, die ist warm genug und ich kann da drin Yoga machen. Die ist so flexibel, dass sie Yoga ist. Sieht auch, von außen sieht es keiner, dass es eine Funktionshose ist, in Anführungsstrichen, dass es eigentlich eine Jeans ist, die für Radsportler oder halt für Sportler gemacht ist. Sie ist auch jetzt angenehm. Ich trage auch keinen Sitzpolster oder ähnliches. Habe da jetzt zumindest für meine halbe Stunde Fahrt jeden Tag einmal hin, halbe Stunde, einmal zurück, halbe Stunde, gar keine Probleme. Also das ist einfach die beste Hose überhaupt. Die haben auch so ein, ist auch so, wenn du mal schwitzt oder ein paar Regentropfen draufkommen, trocknet sie schnell. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also
das ist ein richtiger Geheimtipp von uns.
Genau, also Dua ist wirklich der Knaller, deswegen, wir haben es jetzt im Sortiment, wird jetzt gar nicht, glaube ich, so oft geklickt bei uns auf der Webseite, weil wir jetzt nicht der Kleidungslieferant in Anführungsstrichen sind, aber die Kunden, die hier reinkommen und so eine Hose, die gibt es auch in einer kurzen Variante, die kommen auch und kaufen sich eine zweite und sagen, ja, ich brauche ja noch eine zum Wechseln.
Ich habe dicke Oberschenkel und deswegen stört mich das, wenn die Jeans da nicht genug nachgibt. Der Knaller, sonst würden wir es so nicht sagen.
Ja, ja, also das ist einfach die perfekte Hose für Leute, die, selbst wenn man nicht Rad fährt und einfach nur im Alltag rumläuft, das ist einfach so dieses, eine normale Jeans, wenn du Pech hast, kannst du noch nicht mal richtig in die Hocke gehen. Das hat mich immer genervt, deswegen bin ich irgendwann auf Stoffhosen umgeschwenkt und freue mich jetzt richtig wieder, dass ich so ein Jeans tragen kann. Und wir haben jetzt ein Modell nur bei uns im Shop, weil das sonst zu viel wird. Die haben auch noch andere Farben, aber wir haben uns die Farbe, die wir auch am coolsten finden, da rausgesucht, die auch die meistverkaufte ist bei denen. Wenn ihr da eine andere Farbe haben wollt, wir können alles besorgen, aber guckt euch das mal an. Das ist eigentlich auch mal ein Video wert, da mal das nochmal in die Kamera zu halten, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, muss mal auf die Liste. Ansonsten auch beim Pendeln, da ist die Merino-Wolle, hat natürlich einen entscheidenden Vorteil, dass sie keine Gerüche annimmt. Das heißt, ich kann so ein Merino-Shirt 2 oder 3 oder 4 Tage tragen, das stinkt nicht. Ich wasche das dann irgendwann, aber es nimmt keine Gerüche auf. Ich wasche einfach, weil ich denke, ich muss es waschen. Und darüber eigentlich die gleiche Nummer. Ich habe ein Merino-Shirt an. Das habe ich jetzt hier auch sogar noch unter meinem T-Shirt, was ich jetzt hier gerade noch präsentiere sozusagen. Und dann ziehe ich meistens einen Merino-Hoodie drüber und eine winddichte Jacke und fertig. Und damit komme ich eigentlich auch bei Minusgraden für die halbe Stunde Fahrt locker zurecht. Und das ist so eine Art Regenjacke, die ich da trage, die ich immer drüber trage. Das heißt, da habe ich auch immer gleich einen Regenschutz und wenn es dann regnet, muss ich noch eine Regenhose zum Drüberziehen vielleicht mitnehmen. Und das ist so das, was ich noch empfehle, wenn ihr pendelt, auch da nicht zu dick anziehen. Also es muss eigentlich, und das ist nochmal ein genereller Tipp, eigentlich muss es immer einen Tick zu kalt sein, wenn man gerade vor die Tür geht, weil man kommt ja auch in Wallung und bewegt sich dann und dann ist es perfekt, die Temperatur. Gut, Kleidung im Alltag haben wir. Jetzt Thema Licht. Ja, ist zu spät, ne? Das lassen wir weg, oder?
Ja, macht mir auch gar keinen Spaß.
Nee, wolltest du sowieso
nicht. Wollte ich sowieso drüber wegnehmen.
Ja, dann gehen wir jetzt mal auf das Thema Licht ein. Was wir so fahren, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, was man da am besten nutzt. Und du hast jetzt studiert, wie man Lumen und Lichtstärke und so weiter alles berechnet und einschätzen kann, welche Lampe nun gut ist und welche nicht. Also die Qualitätsmerkmale einer Lampe, das ist so das, wo wir jetzt erstmal als erstes drauf eingehen müssen, ne?
Das braucht man nicht studieren. Das ist auch total simpel.
Okay.
Also das ist wirklich, es gibt ja 3 Werte, die jeder schon mal gehört hat von uns. Und die werden halt immer in einen Haufen geschmissen und keiner macht sich eigentlich mal Gedanken, was eigentlich die Werte sind. Wir reden über Lumen, Candela und Lux. Und diese Begriffe, die sind ja auch wirklich kindergartenmäßig einfach zu verstehen. Aber das steht dann da immer und keiner macht sich wirklich mal die
Mühe. Ja, aber die Problematik, die ich im Fotobereich auch kenne, es wird da auch gerne mal mit geschummelt oder mit 2000 Lumen oder Lux geworben und wird nicht angegeben, auf wie viele Meter und sonst wie. Und dann wird eine Lampe heller geredet, als sie ist.
Und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt eingrätsche und erstmal mache ich vielleicht noch einen kleinen gedanklichen Fehler, aber ich rede das ein bisschen wie im Kindergarten, damit es auch wirklich jeder einfach mit nach Hause nehmen kann. Zu Lux, da kommt die Fehler, die du gerade beschreibst. Wir gehen es vielleicht mal der Reihe nach. Wenn wir also jetzt über Lumen reden. Lumen, die Angabe an Lumen ist ja klar, je mehr, desto heller ist die Lampe. Darum geht es ja, wie viel Licht kommt eigentlich aus der Lampe raus. Und ich persönlich finde das die beste Vergleichsangabe. Wie viel Lumen kommt aus dieser Lampe raus? Wie viel Lichtstrom kommt da raus?
Aber das beinhaltet doch noch nicht den Winkel, wie es rauskommt. Das heißt, wenn ganz viel Licht auf dem...
Greifst dem vor.
Okay.
Aber richtig erklärt. Erstmal geht es ja darum, wie viel Feuer kommt da raus. Ich rede es jetzt platt. Mhm. Wie viel Lumen, wie viel Power kommt aus dieser Lampe raus? Und das, was du meinst, kommt das in einem Winkel gerade raus? Ist es rundum wie bei einer Kerze? Wie ist der Abstrahlwinkel? Mhm. Und die ganzen. Das ist dann letztendlich der Unterschied zwischen Lichtstrom und Lichtstärke. Die Lichtstärke hängt explizit davon ab, ob ich jetzt ein gerichtetes Licht habe oder ein weit gestreutes habe. Und dann kennt ihr diesen Begriff, ist dann Candela. Das heißt oder Candela, wie du das pronunzierst. Aber wenn ich eine Lampe kaufe unabhängig, wie jetzt die vorne auf meinen, wir reden ja über Fahrradlampen, wie die denn auf den Weg scheint. Erstmal geht es ja darum, wie viel Power hatten die. Und wenn ich eine Lampe unterscheiden, wie viel die Power hat, mein persönlicher Favorit ist Lumen. Mhm. Und dann gibt es noch diesen Begriff Lux. Lux ist ja im Prinzip nicht das, was die Lampe denn rausbläst, sondern was auf einem Quadratmeter ankommt. Und das ist für mich und viele Hersteller, ne, auch hier Lesin und auch Busch und Müller und etc., die geben immer Lux an. Und also LUX, Lux, ist ja eigentlich eine Beleuchtungsstärke. Das heißt, ich feuere da, was weiß ich, mit so und so viel Lumen aus meiner Lampe raus und nach einer, und jetzt kommt es ja, nach welcher Entfernung, ein Quadratmeter, messe ich denn dann die Lux? Mhm. Jeder, der so im Büro könnten wir, oder hier haben wir jetzt Lampen aufgebaut, da kannst du so einen Luxmeter hinhalten. Dann müsste halt, ja, also 500 Lux sollte ich ja schon auf meinem Arbeitsplatz haben, damit ich vernünftige Arbeitsumgebung habe. Dann kommt die BG und dann misst die, Mensch, da ist nicht genug Licht auf ihrem Arbeitsplatz, dann müssen wir mehr Lampen machen. Also was machen die denn?
Ist doch, Licht nimmt doch, wenn ich das aus dem Fotobereich richtig in Erinnerung habe, auch exponentiell ab. Das heißt, wenn ich einen Meter habe und ich gehe einen zweiten Meter zurück, dann habe ich doppelt so wenig Licht.
Und da habe ich, also ich persönlich, ich lasse mich gerne belehren und ich bin nicht allwissend, aber wenn ich diesen berühmten, bei Lux ist es halt ein Quadratmeter. Es ist genau ein Quadratmeter und ein Meter mal ein Meter. Mit, ich glaube, der Abstand ist 80, 90 Zentimeter Entfernung. So, darauf einigt man sich. So, was mache ich denn da jetzt, wenn ich dann 15 Meter weit scheinen will mit meiner Fahrradlampe? Mit was gehe ich da um? Für mich einfacher zu verstehen, und dabei ist es auch schon, eigentlich war es das auch schon, ist es damit, was bläst eigentlich die Lampe raus?
Okay.
Das ist für mich
der bessere Wert. Und dann guckt man sich den Winkel noch ein bisschen an und dann weiß man sowieso schon, wenn der Winkel groß ist, ist es vielleicht ein bisschen weniger hell, als wenn ich ein komplett gerichtetes Licht habe. Bis hin dazu, dass man ja Linsen zum Teil auch verschieben kann.
Naja, klar. Aber diese Begrifflichkeiten tauchen halt immer wieder auf und die Begriffe Lumen für Licht und Candela nach Kerze. Ja, was ist denn das? Ein Lumen ist eine Kerze. Mhm. Also ich habe eine Kerze, das ist ein Lumen.
Okay.
Und die Kerze strahlt ja berühmtermaßen einmal komplett überall hin. Ja. Während ja eine gerichtete Lampe viel mehr Licht auf diesen Quadratmeter dann bringt. Ne?
Ja. Okay, jetzt haben wir ja im Fahrradbereich leider das Problem, alles was ans Fahrrad rangeschraubt werden muss, muss STVC, also leider und zum Glück, das hat ja auch seinen Sinn, STVZ O-konform sein. Das heißt, es darf den Gegenverkehr nicht blenden. Da gibt es sicherlich viele, viele Normen, die man da einhalten muss. Da habe ich jetzt keine tieferen Einblicke. Was ich aber gesehen habe beim Gebrauch von STVZO-Lampen, dass es da große Unterschiede gibt. Und da ist auch ein Qualitätsmerkmal, was für den Kunden beim Kauf eigentlich unsichtbar ist, die Qualität der Ausleuchtung vor allem. Da habe ich schon alles gesehen, was es so ein bisschen punktuell ist. Dann man sieht ja auch diese Streuscheiben da drauf und da steckt, glaube ich, viel Gehirnschmalz drin, dass das Licht dann auch wirklich den Weg gut ausleuchtet, ne?
Genau, haben wir ja gerade beschrieben, welcher Wert dafür eigentlich auch entscheidend ist. Und das
ist aber ja auch die, aber auch die Streuung muss ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, ein Lichtkegel ist, glaube ich, das richtige Wort. Die Qualität des Lichtkegels, das ist ein Qualitätsmerkmal. Das heißt, das ist ganz oft, dass man. Und das hat nicht immer was mit dem Preis zu tun. Das kann auch eine billige Lampe, kann einen extrem guten Lichtkegel haben und einen teuren schlechten. Das ist ein Qualitätsmerkmal, was ich als Kunde nie sehe.
Und zum Beispiel lege ich, wenn ich, und das ist ein guter Punkt, dass du das sagst, das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich was auf dem Helm habe oder was am Fahrradlenker habe. Habe ich was auf dem Helm, kann ich immer noch mal ein bisschen mal den Kopf nach da drehen, rechts und links drehen und kann mir, wenn du das jetzt so als Lichtkegel bezeichnest, noch ein bisschen mehr ausleuchten, wo ich auch gerade hingucke. Habe ich das am Fahrradlenker? Mein Wunsch, da wir ja viel im Wald unterwegs sind, ist immer, möglichst auch die Ränder zu beleuchten, damit ich das Reh oder was da dann mal sein kann, auch rechtzeitig sehe. Und so hast du es eigentlich auch gut erklärt.
Ne? Ja, also es ist ja tatsächlich bei den Autos auch ein Merkmal. Die haben ja auch unterschiedliche Lichtqualitäten. Ob es nun LED ist, dann gibt es hier bei Mercedes Intelligent Light und noch intelligenteres Light und was weiß ich nicht alles, was ich so gesehen habe. Und ich habe das jetzt mal bei meinem bei meinem Bus auch gesehen, der so ein relativ gutes Lichtsystem serienmäßig mit an Bord hatte. Das ist schon krass, was die können heutzutage. Bis hin dazu, dass ja das Mercedes heutzutage sogar anbietet, das habe ich jetzt nicht dazu bestellt, weil mir das zu teuer ist und weil ich auch wenig Landstraße im Dunkeln fahre, dass es ja heute im Autobereich intelligente Lichter gibt, die das Auto, was entgegenkommt, auskegeln. Yeah. Also das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit Fernlicht an und das Auto, was entgegenkommt, kriegt es aber gar nicht mit, weil genau dieser kleine Punkt nicht bestrahlt wird. So weit sind wir natürlich im Fahrradbereich nicht, aber Lichtkegel ist ein Qualitätsmerkmal und wenn man da nicht genau weiß oder auf Erfahrungen hören kann, was da ganz gut ist, muss man sich da ja wahrscheinlich einfach überraschen lassen, was kommt. Es gibt natürlich die namhaften Hersteller, machen alle keinen schlechten Job. Wir machen sicherlich irgendwann mal ein Video, wo wir mal wirklich alles, was wir so im Sortiment haben, mal nebeneinander stellen und euch das auch nochmal zeigen können.
Also wir haben ein Einstiegssortiment, eine Mittelpreisklasse jetzt von Lisin auch. Und nächste Woche geht bei uns Lupine live. Ja. Also wir haben auch Verträge mit Lupine gemacht, finden wir also auch gut. Und da können wir ja auch einsteigen, was wir auch selber benutzen. Und ich würde noch mal kurz darauf hinweisen, wir bewegen uns manchmal ein bisschen auf Glatteis. Die rechtliche Sache ist ein wichtiger Punkt. Wir können nicht irgendwas empfehlen als offizielle GmbH hier, als Händler, was wir vielleicht mal irgendwann mal testen und machen. Ihr müsst immer dran denken, es gibt eine Gesetzeslage, was du an dem Fahrrad dran hast, muss StVZO abgenommen sein. Ob es das Vorderlicht ist oder das Rücklicht ist, auch wir können hier nicht an dieser Sache vorbeireden. Die Schwierigkeit an der Sache, und ich weiß nicht, wie wir uns rechtssicher in diesem Podcast machen, außer dass ich das jetzt nochmal klargestellt habe, ist, es gibt zum Beispiel diese Problematik, dass ein Rücklicht, was wir in der Regel ja nicht am Helm haben, oft nicht, das gibt es jetzt schon, aber oft ist es an der Sattelstütze oder am Sattel, das darf hier nicht blinken in Deutschland. Mhm. Jetzt bin ich aber in dieser Schwierigkeit, den Leuten zu sagen, ja, dann zahle ich lieber eine Strafe, aber ich finde Blinken sicherer für mein Leben. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, Ingo.
Ja, das habe ich beim Garmin Varia, da komme ich später auch nochmal zu, das ist ja das Rücklicht, was ich jetzt häufig im Einsatz habe, was diese Radarfunktion mit drin hat. Da gibt es ja tatsächlich zwei Versionen, die in Deutschland die Dauerlicht hat und die internationale Version, die hat ein Dauerlicht und kommt ein Auto entgegen, fängt die an zu blinken.
Ja.
Also diese Kombination, und da hatten wir tatsächlich mal Lampen hier aus Amerika bestellt.
Die sind super, die sind nicht erlaubt.
Die nicht erlaubt sind, die wir auch nie in Verkauf bringen durften. Die halt diese Kombination, und das ist wohl erwiesenermaßen, ist die Kombination aus Dauerlicht und ab und zu mal ein bisschen blinken. Das ist, glaube ich, die perfekte Geschichte. Weil nur blinken ist auch was wohl vom Auge oder vom Gehirn nicht so gut wahrgenommen wird. Aber wenn du ein Dauerlicht hast, was ab und zu mal ein bisschen heller wird, das soll wohl das sein, was ideal wäre. In Deutschland gesetzlich, ganz klar, Dauerlicht.
Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in Österreich das schon nicht so.
Nee, Österreich, die Hersteller, die solche Lampen im Sortiment haben, also die Lieferanten, die wir auch kennen, die haben einige im Sortiment, die man nur in Österreich kaufen darf. Mhm. Es ist aber auch so, und ich bin so ein Licht natürlich noch nie gefahren in meinem Leben, was blinkt. Ich bin aber auch noch nie erwischt worden. Beziehungsweise ich bin auch noch nie von der Polizei angehalten worden, obwohl sie mir an mir vorbeigefahren ist, obwohl ich das Licht nicht benutzt habe, was blinkt.
Also was ich sagen
also
kann.
Also bisher ist
und,
es.
Und ja. Das kann ich, glaube ich, auch ohne da eine Rechtsschwierigkeit für uns zu machen. Wir haben sehr viele Polizisten als Kunden. Ja? Sehr viele. Und manchmal redet man ja darüber. Was machst du denn eigentlich, wenn da ein Radfahrer ist, der mit einem blinkenden Rücklicht durch die Gegend kommt? Da gibt's doch tatsächlich nicht einen, der hier sagt, den fische ich mir absichtlich raus und das darf er ja gar nicht. Die sind ja alle meistens froh, dass was dran ist und die Leute nicht als schwarzer Schatten durch die Gegend fahren. Aber wir müssen es in dem Podcast natürlich klarstellen, denn wenn du das auf dem Helm hast, sind schon wieder ganz andere Regeln.
Ja, da kannst du ja machen, was du willst, in Anführungsstrichen.
Und das ist natürlich schon
befremdlich. Dass es auch ein bisschen krass ist, dass man da machen kann, was man will. Also es ist, wie gesagt, Rücklicht, Dauerlicht, die Kombination aus Dauerlicht und Blinken fände ich super. Was man sich ja theoretisch, wenn man es wollte, obwohl es nicht erlaubt ist, selber machen kann, indem man ein Dauerlicht erstmal installiert und noch ein zweites dazu macht. Würde ich so nie machen, würde ich auch so nie empfehlen und ist auch verboten. Wo ich wirklich viel mehr Verständnis für habe, ist für diese Regelung fürs Frontlicht, weil da ist ganz klar, wenn ich da eine Helmlampe, die einfach mit so einem fetten Spot ist, wenn ich die falsch vorne ranbringe. Und das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass einer gemeckert hat, das blendet mich.
Und das ist auch wirklich schlimm.
Das
also,
wer ist
das als Autofahrer schon mal erlebt hat, dass da so eine Lampe mit 2000 Lumen dir in den
also da habe ich
reinfeuert, da
definitiv Verständnis für. Und da würde ich auch im Straßenverkehr, um ganz ehrlich zu sein, auch nichts anderes fahren. Ja. Da würde ich sagen, da fahre ich STVZO, da sind die Lampen heutzutage und da gibt es auch von Lupine jetzt eine, die ist natürlich schweineteuer, wie das halt. Ist aber eine mit 1000 Lumen meines Wissens. Also wirklich ein richtig helles Licht, was aber konform ist für den Straßenverkehr. Wenn ich jetzt nachts so eine Fahrt machen würde, so wie früher, würde ich das benutzen. Und das reicht auch aus, wenn man auf der Straße ist. Gelände sieht wieder ein bisschen anders aus. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Helligkeit.
Du weißt ja, was wir da benutzen. Du kannst ja genau. Noch die Katze aus dem Sack lassen.
Im Gelände
fahren wir alle Lupine-Lampen. Also ist halt so.
Und dann diese Helmlampen und nicht diese STVZO-Lampe bisher, zumindest nicht, weil wir die auch noch nicht, gibt es noch nicht so lange.
Genau, wir fahren da die Picos,
ja.
Unsere Picos, ich glaube deine kann und Olafs, die können schon 1900 Lumen, meine ist noch das ältere Modell mit 1300 Lumen.
Ich habe auch das ältere.
Und jetzt sind wir wieder bei der Bedouille, wie schätze ich denn das jetzt ein, wenn eine Lampe über 1000 Lumen hat, dann kann ich das relativ gut einschätzen. Und das ist vielleicht auch nochmal wert, darüber zu reden, wie viel Lumen ist denn eigentlich so hinzunehmen. Wir haben jetzt also gelernt, eine Kerze hat ein Lumen. Ja, also in Zukunft reden wir nicht mehr über Lumen, sondern nur noch, wie viele Kerzen hast du auf deinem Helm?
Also was wir im Wald gemacht haben, und das muss man ja auch sagen, dass wir es wirklich voll aufgebrezelt haben, haben wir, wenn überhaupt, nur eine Abfahrt gemacht.
Genau.
Das heißt, wir haben es nie, diese 1900 oder 1300, was die damals halt konnte, heute können die ja mehr. Es reichte eigentlich immer diese zweite Stufe, mit der war man hell dabei. Und wir waren natürlich, wenn wir irgendwo einen Fußgänger gesehen haben oder jemand, der sich...
Machen wir keinen Quatsch, das können wir von uns so sagen.
Machen wir es auch nochmal runter. Wir haben es sowieso eigentlich habe ich es immer nach unten gerichtet. In der Abfahrt mache ich dann, also du drehst an der Lampe eigentlich, um sie in der Abfahrt vielleicht ein bisschen weiter auszuleuchten. Das war so das, was wir gemacht haben. Was tatsächlich interessant wäre, ob die neue STVZO-Lampe von Lupine mit den 900 oder 1000 Lumen vielleicht sogar ausreichend ist, dass man gar nicht mehr diesen Spagat machen muss, dass man die Helmlampe da unten...
Das käme für mich nicht in Frage. Also ich will schon, wenn ich das einfordere, dass der Wald geflutet wird.
Ja, aber vielleicht flutet die ja, wir haben es ja noch nicht ausprobiert.
Naja, jetzt kommen wir doch über Erfahrung. Also klar,
ja.
Aber von den Erfahrungswerten ist so, ich hebe zumindest meine Werte hier raus und ich rede dann nicht über Lux, sondern über Lumen. Also eine richtig... eine gute Stärke, die eine Lampe so rausbläst, ist meistens so bei 200-300 Lumen gegeben. Dann kann man schon mal sagen, okay, das ist schon mal nicht totaler Quatsch. Und wenn ihr das, ich kann das jetzt mal für Lupine ja mal so raushauen, da ist ja ganz schnell die Schallmauer von 1000 Lumen durchbrochen und die Blika zum Beispiel, die wir jetzt auch ins Sortiment aufnehmen, die hat schon 2000 Lumen. Da wird ein Feuerwerk abgefackelt, wo du, wenn du das einforderst, der Wald auch wirklich taghell ist.
Das ist wie Fernlicht im Auto.
Ja. Genau. Und das finde ich schon, klar, der Preis ist auch sehr hoch, aber ich sag mal, ab 300 Lumen geht die Reise ein bisschen los, dass ich nicht enttäuscht bin von der Lichtstärke. Und geht das über 1000 Lumen, dann habt ihr in der Regel schon eine wahnsinnige Power. Martin hat jetzt hier die allerhöchste Stufe mit 7000 Lumen oder was, da hast du das Gefühl, der Flughafen wird ausgeleuchtet. aber unabhängig davon, das sind mal so Richtwerte, wo wir mit umgehen. Ne?
Ja, ja.
Und dann ist es auch so, du musst das ja auch nicht einfordern, du hast es gesagt, du kannst ja auch die Stufen runterregeln, umso länger hält dein Akku.
Ja, ja.
Und das ist ja auch nochmal ein Punkt. Möchte ich einen extra Akku haben oder muss der Akku in der Lampe dran sein? Ne?
Also genau, Lupine läuft ja meistens mit extra
Akku.
Das hat halt Vor- und Nachteile, weil du kannst mal einen zweiten mitnehmen. Und
kannst den in die Trikottasche machen mit einem langen Kabel zum Helm.
Jetzt in meinem Alltagsfahrrad hätte ich da gar keinen Bock drauf. Da muss der Akku in der Lampe mit drin sein. Ne?
Genau,
da fahre ich das einfach sozusagen als ein Produkt sozusagen durch die Gegend. Ne?
Genau. Und unsere Erfahrung, was da angeht, ist es... in der Regel schwierig für uns darzustellen, wenn man das jetzt mal nicht auf den Helm macht, macht man sich halt strafbar.
Ja,
so, das
ja was ich tatsächlich jetzt für den Winter oder auch für unser Video für Lupine ausprobieren möchte, ist, dass ich die STVZO-Variante tatsächlich am Lenker fahre. Mal gucken, ob die vielleicht schon so eine Art, die hat eine Fernlichtfunktion. Das heißt, die mal ausprobieren. Und
die geht dann auch, glaube ich, auf 1300 Lumen schon, wenn genau. du die Fernlichtfunktion einschaltest.
Ausprobieren, ob das funktioniert, wie das funktioniert, wie lange der Akku dann auch hält und sowas. Und dann optional zusätzlich die Lupine, die ich schon habe, am Helm installieren. Weil ich glaube, auch da gibt es tatsächlich die Variante, dass man beides benutzt. Und die Helmlampe kann man ja erstmal runterdimmen. Aber wenn man sie mal braucht, kann man sie auch hochdimmen. Gerade wenn man jetzt kurvige Abfahrt hat, dann kannst du in die Kurve schon mal reingucken. Ja. Das wäre jetzt so die Variante, aber auch nur, weil ich die alte Lupine jetzt schon seit 4, 5 Jahren da im Einsatz habe. Das ist auch was, wo man bei Lupinen natürlich wirklich mit den Ohren schlackert, was den Preis angeht. Aber der Kram geht halt auch nicht kaputt. Ich glaube, die kauft man fürs Leben.
Super, ne? Qualität. Und solche Sachen wie 24-Stunden-Rennen hier in Nürburgring oder so, was ich gefahren bin. Das bin ich einmal gefahren, ja. Und nachts willst du da Licht haben, richtig, ja. Licht. Du gehst da diese Fuchsröhre mit 100 Sachen runter nachts. Da, ja. willst du definitiv mehr als 300 Lumen. Ja. Da willst du Feuerwerk haben. Das soll da erleuchtet werden. Aber du bist dann auch nicht im Straßenverkehr.
Bei Lupine ist es auch tatsächlich so, das haben wir jetzt im Shop aufgenommen, auch ein paar Sachen, die man sich im Shop klicken kann.
Ich glaube, nächste Woche geht das live.
Genau, wir haben auch ein paar Sachen, die man nicht sofort klicken kann, weil wir nicht das komplette Sortiment ja online abbilden können. Aber wir haben eigentlich so gut wie alles hier. Und da ist es, glaube ich, auch manchmal ganz sinnvoll, wenn man nochmal eine E-Mail schickt, ja, was würdet ihr empfehlen und so weiter. Das ist ein bisschen eine Beratung, glaube ich, auch nicht doof, wenn man so eine teure Lampe kauft, vielleicht mal vorher nachzufragen, ja, was würdet ihr denn empfehlen jetzt für meinen speziellen Fall. Also meldet euch da gerne. Rücklicht ist tatsächlich auch das Lupine Rotlicht, das ist
auch in zwei Varianten.
Ja, das ist das beste Licht, was ich je gekauft habe. Und ich habe noch die blinkende Variante, die ich vor 5 Jahren mal gekauft habe.
Die hat Ingo in der Schublade liegen, weil er darf sie ja gar nicht benutzen.
Die hatte auch coole Modi, weil die war nämlich auch immer rot und die hat aber so ein ganz leichtes, also nicht ein Blitzen, sondern so einen ganz leichten Farbänderung. Ich weiß noch, erinnerst du dich noch an die Trondheim Oslo, was wir zusammen gefahren sind und unser Fahrrad uns immer an meinem Rücklicht erkannt?
Das können wir erzählen. Erzähl ja, ruhig, genau.
Ja,
das
ja,
kommt ja auch wieder, weil ich.
Wir sind da durch die Nacht gefahren, die natürlich sehr kurz war.
Trondheim Oslo
im Juni, Mittsommernacht. Genau. Wir hatten so 1, 2 Stunden Dämmerung und das war's. Und unser Begleitfahrzeug, was wir damals hatten, also der Kumpel, der uns da begleitet hat, der konnte mich immer am Licht hinten erkennen, weil ich hatte die Lupine Rotlicht und die hat immer so ein rotes Licht gemacht. Und er wusste immer, wo wir genau waren. Und das war natürlich ganz cool. Die Lupine, die man heute kauft, hat natürlich ein rotes Dauerlicht, STVZO-kompatibel. Akku hält, kannst du die aufmachen? Hast du die aufgemacht, die Rotlicht? Wie lange der Akku hält?
Aber hält ewig. Hält wirklich ewig.
Also Akku hält ewig und die haben jetzt noch eine Version, die noch ewiger hält. Also die haben irgendwie eine etwas dickere Variante, die zeige ich euch dann auch, wenn ich das Video drehe mal über Lupine. Die haben eine dickere Variante, habe ich zu Hause schon liegen, um das mal zu testen. Die leuchtet wohl, was weiß ich, 20 Stunden oder so und die andere leuchtet aber auch schon 10 oder 15, 12 oder so. Die nutze ich hier viel im Stadtverkehr, habe ich die dran gehabt oder habe ich die immer dran und die lade ich vielleicht alle 2 Wochen mal auf. Also es ist wirklich einfach von der Akkulaufzeit gut. Und tatsächlich auch gar nicht jetzt so übertrieben teuer, finde ich. Die liegt so bei 90, 100 Euro oder so. Das finde ich noch okay. Und dafür, dass es Made in Germany ist, sowieso. Bin jetzt aber auf dem Rennrad natürlich ein großer Fan vom Garmin Varia geworden. Einfach wegen dieser Radarfunktion. Habt ihr auch vielleicht in dem Sardinien-Video gesehen, dass ich die fahre. Die fahre ich jetzt tagsüber Licht, nachts Licht. Wenn ich jetzt wieder Rafa 500 fahre und ich fahre abends um 19 Uhr oder irgendwas los, 3, 4 Stunden, definitiv mit der Lampe. Und die nach 200 Meter, 300 Meter weit ist das Auto noch weg und ich sehe es vorne auf meiner auf meinem Wahoo, dass das Auto gleich kommt. Gleichzeitig dieses Dauerlicht noch. Bei diesen akkubetriebenen Lampen, wenn man dann mehrere besitzt, ist es vielleicht auch nicht blöd, noch mal eine zweite zu installieren, die man nicht anmacht. Falls dann doch mal eine alle ist, kann natürlich immer passieren, dass man mal vergessen hat aufzuladen. Ist tatsächlich ein kleiner Nachteil an diesen ganzen akkubetriebenen Sachen. Auch noch ein kleiner Tipp. Ansonsten, wie gesagt, wir haben Lesin drin. Wie heißt die andere Marke in der Einstiegsklasse nochmal, die wir haben?
Oh, habe ich vergessen.
Guck mal, ob du das findest da bei den Lampen.
Aber wir haben im Prinzip dann in unserem Shop 3 unterschiedliche Preiskategorien.
Beleuchtung kannst du doch mal auf den Reiter da klicken.
Ja, ich gehe kurz drauf, kleinen Moment.
Da habe ich jetzt den, da haben wir doch so einen ganz coolen.
Ja, kleiner Moment. Erstmal die Lisin-Sachen überspringen. Lunivo.
Lunivo.
Genau, Lunivo. Das ist dann eine etwas Einstiegspreisklasse, aber genau. Auch schon hinnehmbar gut. Alles STVZO.
Ja,
das wäre unser auch, Einstieg. Genau, dann haben wir Lisin klein. Und dann haben wir Lupine.
Ja, und die haben auch kleine Lampen, wo man sagt, die könnte man sich auch als Ersatz, wenn man wirklich jetzt mal eine 10-Stunden-Tour macht, nochmal als Ersatzlampe mit reinpacken. Und die haben, das muss man auch sagen, wo wir vorhin über den Lichtkegel gesprochen haben, für den Preis haben super. Die einen extrem guten Lichtkegel und zeichnet die Lampen auch aus. Das ist das, was ihr nicht seht, wenn ihr die Lampe bei uns im Shop seht, dass die auch ganz gut sind. Also da müssen wir auch mal irgendwie nochmal, ich hoffe, wir schaffen
und
das.
Und das war ja auch der Punkt, warum wir sie aufgenommen haben, als wir den Vertreterbesuch hatten und ich getestet habe, ich gesagt, für das Geld, 40 ja. Euro, so ein Ding, ja. Super.
Genau, und der hat uns das hier gut demonstriert.
Wir können aber vielleicht mal drüber nachdenken, das nehmen wir uns vielleicht für den Winter mal vor. Wir sind sowieso oft im Wald unterwegs oder ich wohne ja nun auch da, dass ich mal sage, ich muss jetzt nur mal mit dir ein Setup durchsprechen, dass es reproduzierbar ist, dass ich jetzt, das ist nicht der Mond
ja,
da jetzt
immer reinhalte. Die gleiche Stelle, immer das verschiedene ja. Lichter austesten.
Das wäre natürlich schon mal schön, da Bilder zu machen, wie scheint die Lampe, wie weit ist das. Ja. Das würde mir auch richtig Spaß machen.
Ja.
Und das letztendlich, stimmt. Wenn das abends mal so ein Sortiment durchtestest und du machst abends mal kurz eine halbe Stunde, wenn das gut eingestellt wäre, ich würde es schon machen.
Ja,
und dafür brauche ich noch nicht mal das Fahrrad, das kann ich auf ein Stativ machen.
Genau, da würden wir tatsächlich, müsste man reproduzierbare, also immer den gleichen Punkt nehmen, vielleicht ein paar Referenzbäume oder ein Schild.
Oder wir machen ein Video nacheinander, dass wir sagen, wir nehmen jetzt 10 Lampen mit und filmen das mal komplett einmal durch.
Das können wir mal gucken, ich hoffe, wir schaffen es. Wir versprechen jetzt hier so viel und schaffen es zeitlich vielleicht gar nicht, wir gucken mal.
Aber ich kann euch sagen, wir treffen schon natürlich auch eine Vorauswahl von Produkten, die wir nicht doof finden. Und wie gesagt.
Wir nehmen ja im Grunde immer nur das auf, was wir selber benutzen.
Meistens im Shop. Ist das so.
Also es ist tatsächlich zu 90% die Produkte, die wir da aufnehmen, sind alles Marken oder Hersteller, wo wir sagen, denen vertrauen wir, benutzen wir selber, sonst würde das Ganze ja auch, das ist ja so ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell als bei anderen Fahrradläden.
Und deswegen, weil wir auch Lupine privat schon benutzen und sie noch nicht im Shop haben, haben wir sie jetzt auch mit aufgenommen. Und freuen wir uns auch drauf.
Kleiner Hinweis noch zum Garmin Varia Radar, was mir gar nicht so bewusst war. Ich bin damit losgefahren und dachte, naja, nach 3-4 Stunden wird die wahrscheinlich aufgeben. Ne? Hab die mal ein bisschen durchleuchten lassen. Ich bin hier auf Sardinien gefahren.
Ach, du meinst von der Laufzeit?
Ja, dann hat die Lampe angelassen einfach, als ich dann ins Hotelzimmer oder da wieder reingekommen ins Apartment. Und abends war die immer noch an. Und dann habe ich tatsächlich nochmal nachgeschlagen. Also die hält 10 Stunden. Trotz Radarfunktion. Und da war ich schon schwer begeistert. Ist natürlich auch ein Klopper. Ist jetzt nicht so wie die Rotlicht, die so ein bisschen filigraner ist. Aber durch das Radar muss das ein bisschen größer. Wird wahrscheinlich ein großer Akku drin sein. War ich schon begeistert. Und es gibt sogar in der Halterung mitgeliefert. Auch noch ein kleiner Tipp. Die stellen wir jetzt auch nochmal als separates Produkt online. Weil ich habe jetzt an 2-3 Rädern habe ich mir schon mal fest eine Halterung installiert. Da gibt es welche, die man an der Sattelstütze richtig festschrauben kann. Und dann diese Gummivariante und da gibt es auch eine Halterung für die Aero-Stütze, die kann ich sogar am S5 fahren.
Für die Aero-Stütze gibt es eine Halterung?
Ja, ja. Also es ist einfach ein Gummi, den man austauscht, der dann wie so V-förmig ist, dass man es an der Aero-Stütze fahren kann. Also wie gesagt, auf dem Zeitfahrrad und solche Sachen gehen halt auch. Und das ist schon, da haben sie schon ein gutes Produkt, was ich immer ein bisschen belächelt habe, aber seitdem ich es benutze, will ich dann zumindest in gerade Sardinien oder in bestimmten Situationen will ich dann auch nicht mehr ohne.
Und den Tipp haben wir von Zuhörern bekommen.
Genau. Ja, immer wieder. Die haben nicht locker gelassen
bisher. Ja, wohl, das ist doch auch.
Und dann dankenswerterweise hat Wahoo ja das Update eingespielt. Sogar Hammerhead, die haben jetzt ein Update eingespielt, dass es funktioniert. Also es scheint jetzt ein größeres Thema zu werden. Also es scheint immer mehr drauf zu springen auf das Thema.
Ja.
Gut.
Dann haben wir ein bisschen einen Einblick gegeben, wie wir so im Winter unterwegs sind mit unseren Stärken und Schwächen.
Genau. Da habt ihr jetzt kommen wir weiter, gehen wir mal weiter zu den Picks, würde ich sagen. Zwei haben wir ja schon. Also einmal diesen
Gardena-Anschluss.
Der Gardena-Anschluss, dann die Stiel-Gartenspritze. Und ja, fang du mal an, was hast du sonst uns noch mitgebracht?
Ich tatsächlich habe als Pick genommen Sachen, die erwähnt wurden in der Vergangenheit, aber von Kunden erwähnt wurden, nicht meine Picks, die ich jetzt zu meinen Picks mache. Das ist tatsächlich einmal die YR Wetter-App, die nehme ich jetzt auch als Pick.
Nee, das war die, die ich letzte Woche gepickt habe. Das ist verboten.
Das ist nicht verboten, die habe ich jetzt getestet.
Das ist ein Repick.
Das ist ein Repick, weil ich mich, dann gebe ich das Kompliment. Erstmal waren es Kunden, die das
gesagt. Genau, ich habe ja gesagt, es war ein Freund, aber es war tatsächlich ein Kunde, der hier war, der uns oder mir das erzählt hatte. Und ich habe es aber nicht mehr, manchmal kriegt man irgendwas mit, probiert es aus und vergisst, wer einem das erzählt hat.
Und dann habe ich es jetzt ausprobiert und jetzt habe ich automatisch morgens die Nachricht auf meinem Telefon installiert, finde ich super. Und wie das so ist, das ist jetzt, Mann, sage ich das so oft privat, aber meine Frau war dann so genervt, das muss ich jetzt nicht haben, eine neue App und so. Ich sage, Tuch, das ist wirklich cool, diese Meldung morgens auf dem Display. Ja. Hat sie das nicht installiert? Und nicht? Und was war jetzt so morgens? Guckst du kurz mit dem Finger auf mein Telefon. Ne? Und aber aus Liebe, ne? Ja, dass wir sagen, na, ist doch nicht so doof, die Nachricht. Ja, ne? Welche? Also das ist die Wetter-App, die ich dann auch picke. Also deswegen, es ist nicht ein Pick, es ist eine Bestätigung. Und auch eine Bestätigung als Pick ist diese Telefonnummer von der Firma Satellite Me. Also Satellite, da haben wir auch mal neulich drüber geredet, die habe ich jetzt im Einsatz, ich habe meinen Bestätigungscode reingetappelt, hast du es auch gemacht? Bist du schon
eingegeben habe ich es, aber mich hat noch nie einer angerufen.
Ja, also das ist ein Telefonanbieter, ich sage es jetzt hier auch nochmal, deswegen auch Werbung in dem Sinne für die, aber nicht, wir sind mit denen ja nicht verbandelt, ich kann nur bestätigen, toll, du kriegst also eine echte deutsche Handynummer zugewiesen. Und du installierst auf deinem Telefon eine Software, das geht für Android und für iOS. Und dann gibst du deine Daten da ein und dann kannst du 100 Minuten frei telefonieren in 64 Länder der Welt. Und du hast im Prinzip auf deinem iPhone, weil du ja nur eine SIM-Karte in Deutschland reinstecken kannst, in China kannst du zwei reinstecken, aber die deutschen iPhones haben nur eine Karte.
Ja, die haben die Option für zwei, ne? Aber nicht physisch.
Genau, aber in China gibt's die mit zwei, also physisch, also hardwaremäßig. Und dann hast du im Prinzip softwareseitig eine zweite Telefonnummer installiert. Und du kannst dann zum Beispiel sagen, vice versa, das eine ist das Geschäftliche, das andere ist das Private. Wichtig ist, das ist zum Telefonieren, nicht für WhatsApp und SMS gedacht.
Ja, ja.
Und das ist ja für mich ein Segen. Das heißt, diese WhatsApp und SMS laufen einfach ins Leere. Das ist ja super, weil ich will ja damit telefonieren und ich möchte telefonieren und ich möchte auch gar nicht angerufen werden. Ne? Also das ist eine sehr, 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 sehr gute Lösung und es funktioniert eben auf zwei Telefonen oder auf so viele Telefonen, wie du willst, weil dann klingeln eben beide Telefone. Und das ist auch noch eine tolle Lösung. Das heißt, ich habe das jetzt auf meinen beiden Telefonen installiert und ich kann es theoretisch auch noch auf dem Telefon von meiner Frau installieren und kann dann den Kindern sagen, wenn alles schief geht, wählst du diese Nummer und alle Telefone klingeln. Also es klingelt ja gleichzeitig.
Hast du das ausprobiert, ob das mehrfach installierbar ist?
Ja, ja. Okay. Also ich habe es jetzt auf zwei Telefonen, auf dem Android.
Hast du dich selber mal angerufen, dass beide klingeln?
Hallo, na klar habe ich das ausprobiert. Okay. Das heißt, cool. wenn du jetzt mich anrufst, dann klingeln bei mir mein iPhone und mein Android-Gerät.
Okay.
Na, und das ist zum Beispiel eine super Funktion. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Teamnummer rausgeben würde, angenommen, man würde jetzt sagen, man gibt, das haben wir jetzt bei uns nicht, aber eine Nummer raus für Bikefitting-Anfragen, dann ist das die Handynummer für Bikefitting-Anfragen und dann sagst du halt, wer praktisch bei dem es klingeln soll. Also geschäftlich dann halt.
Ja, leider kannst du dann nur pro Telefon eine Instanz wahrscheinlich einloggen, ne? Immer nur einen Account. Du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt 5 Satellite-Nummern auf einem Telefon.
Genau, das geht nicht.
Ja.
Genau, also aber jetzt für die Familie fand ich es jetzt halt clever. Es war jetzt nur eine Idee. Jeder kann sich sein Szenario selber ausmalen. Das ist dann nur noch eine Bestätigung dieser beiden Sachen, die ich jetzt bei mir selber installiert habe. Die sind jetzt auch meine Picks.
Okay.
Das finde ich spitze. Und die Stielgartenspritze zum Bike reinigen.
Alles klar. Also ich habe auch was mitgebracht, was ich, wo ich jetzt erst so drauf gestoßen bin. Und zwar als jemand, der sich pflanzlich ernährt. Und da gehörst du ja auch mit dazu, auch wenn du Vegetarier bist. Aber es ist so ein bisschen studientechnisch relativ so, wie ich es gelesen habe, nachgewiesen, dass man diese Omega-3-Fettsäuren und diesen ganzen Kram braucht, wo man normalerweise viel, viel Fisch für essen muss. Und ich ist ja kein Fisch und Fischöl kommt auch nicht in Frage, weil es gibt Fischölkapseln, die man sich reinschmeißen kann.
Amerika ganz beliebt.
Genau, und jetzt und zwar Omega-3 ist eigentlich nicht kein großes Problem. Du nimmst Leinöl und Chiasamenöl und was weiß ich, gibt es 1000 Sachen, die man so in Salat und sowas reinmachen kann. Leinöl schmeckt leider nicht jedem. Und dann gibt es aber dieses DHA. Das ist irgendwie so eine Omega-3-Fettsäure, die nur in diesem blöden Fisch vorkommt. Oder in dem, was der Fisch isst, nämlich Algen. Das heißt, im Grunde ist es eigentlich nur, sind es wahrscheinlich im Fisch auch nur verdaute Algen, wenn man es mal so nimmt, gehe ich mal von aus. Keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Jedenfalls ist das so eine Art Algenöl. Da kannst du natürlich das Ganze so pur wahrscheinlich nicht trinken, schmeckt wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob es das in Kapselform gibt oder nicht. Jedenfalls habe ich jetzt das mitbekommen, habe gedacht, okay, diese DHA-Geschichte könnte was sein, was für mich als Sportler und auch überhaupt als Mensch, der sich pflanzlich ernährt, sicherlich eine wichtige Sache sein. Und habe dann umgeguckt, habe mich ein bisschen umgeguckt, was gibt es denn für Öle, wo das drin ist. Und da habe ich jetzt von der, und das ist regional hier, Ölmühle Solling, Omega-DHA, DHA, Lein und Sanddorn. Und da ist halt, es ist Bio-Öl mit den Zutaten Leinöl 89%, Sanddorn, Fruchtfleischöl 7% und dann Öl aus der Mikroalge Schizohydrum und Rosmarinextrakt. Das heißt, das ist diese genau diese Mikroalgen. Und das ist das, wo ich jetzt als Veganer oder zumindest, ja, Veganer bin ich ja in dem Sinne nicht wegen der Merino-Wolle, aber zumindest als vegan ernährender Mensch diese Geschichten reinkriege, die man sonst nur durch viel Fisch kriegt. Und das ist auch ein Teil, diese Omega-3-Geschichten sind auch immer die Verzehrempfehlung für Fisch. Esst viel Fisch, weil da ist viel Gesundes drin. Das ist einmal das Eiweiß natürlich und auch die Omega-3-Fettsäuren. Und das habe ich mir jetzt in Anführungsstrichen also statt ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, nehme ich einfach dieses Öl für Salat oder was auch immer. Manchmal tröpfel ich mir das auch so ein bisschen aufs Brot. Und ein großer Vorteil an diesem Öl ist auch, dass es noch ganz cool schmeckt.
Das hätte ich jetzt gefragt.
Weil jetzt haben wir auch einen vegetarischen Sohn, der ja auch vielleicht mal in so einem Salat so ein Öl haben will. Aber wenn ich dem da Leinöl reinmache, schmeckt dem das nicht. Und das ist so leicht rötlich durch diesen Sanddorngeschmack, hat das so einen fruchtigen Geschmack.
Okay.
Und vielleicht ein kleiner Tipp für alle die, weil unter den Sportlern gibt es ja viele, die zumindest vegetarisch auch leben.
Ölmühle-solling.de.
Genau, und dann gibt es noch zwei andere Varianten, die schmecken mir nicht so gut. Das leckerste war tatsächlich Omega-DHA. Also ihr müsst nach DHA Omega suchen auf deren Webseite, dann findet ihr das. Lein und Sanddorn ist das, was ich mag. Und die beiden, es gibt noch Walnuss und Chia. Walnuss fand ich auch so vom Gesundheitsaspekt gar nicht doof, aber das sind auch immer nur so kleine Gläser gewesen. Und das finde ich dann auch wieder doof, was Abfall angeht. Also ich hätte eigentlich gerne eine Literflasche. Das sind jetzt zumindest 250 Milliliter.
Steht aber auch drauf, zügig verbrauchen.
Ja, ja, genau. Muss man im Kühlschrank lagern, damit kein Licht drankommt und so weiter. Das ist bei Leinöl immer so, irgendwie dunkel lagern. Deswegen ist das auch hier in den dunklen Flaschen. Sicherlich ein kleiner Gesundheitsaspekt, der nicht wehtut, mal sich, diese Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich auch für Leistungssportler. Das ist auch natürlich auch ein Interesse bei mir. Leistungssportler, gesunde Ernährung und so weiter, dass man da nochmal diese essentiellen Fettsäuren damit reinkriegt. Deswegen dieser kleine Tipp von mir. Ich verlinke das auch. Natürlich direkt. Und kannst ja mal einen Schluck nehmen.
Hast du einen Löffel da?
Nein. Kannst du aber tatsächlich nachher mal probieren.
Also unseren kopflosen Kollegen haben wir noch nicht erwähnt, der hier steht zwischen uns.
Ja, ja, wir sind ja zu dritt hier heute vor der Kamera.
Ach so, ich habe das auch.
Und wir haben jetzt tatsächlich nach unserem Querfeld ein Shirt, ein Enjoy Your Bike Shirt gemacht.
Das sollte erst unsere Arschrakete werden.
Und an Arschrakete haben wir uns noch nicht so richtig rangetraut.
Es kommt noch, aber wir...
Vielleicht.
Naja, es kommt schon noch, aber wir sind...
Jedenfalls haben wir tatsächlich...
das Motiv finden wir so
schön. Unsere Mitarbeiterin Marie, bekannt aus Funk und Fernsehen, wenn sie das erste Mal Gravelbike fährt in einem unserer YouTube-Videos. Mit ihr zusammen haben wir jetzt dieses Motiv gemacht, was wir so schön fanden, mit den kleinen Tannenbäumchen und dem Gravelbike, was so leicht berghoch fährt und dann darunter unser Enjoy Your Bike Schriftzug. Passt ja auch irgendwie. Da passt ja auch unser Name irgendwie drauf. Also es soll jetzt kein Werbet-Shirt sein. Wir fanden es einfach cool, den Namen Enjoy Your Bike und dann mit Natur und Gravelbike und so weiter. Irgendwie passt das. Haben wir jetzt neu.
Seit gestern verfügbar. Seit
gestern. Deswegen haben wir es hier jetzt auch an. Ich habe es jetzt selber auch an. Dan hat es an. Könnt ihr euch mal angucken. Wir, ich weiß gar nicht, im Shop haben wir es noch gar nicht, glaube ich.
So schnell sind wir da.
So schnell sind wir nicht. Aber
eine E-Mail direkt an den Service.
Wenn ihr Interesse hat an so einem T-Shirt, was soll es kosten?
29 Euro.
Organic Cotton, wie immer. Und wir haben, glaube ich, gar nicht so viele, ne? Gemacht.
Ich glaube jetzt 60.
60 Stück. Ja, ja, aber 15 sind ja schon weg, weil jeder Mitarbeiter eins haben wollte. Ja. Nein, also wir finden es ganz cool. Ich habe es gestern bei Instagram gepostet. War jetzt auch schon positives Feedback. Wenn euch das gefällt, gerne melden. Könnt ihr so ein Shirt haben.
In dem Fall mal bis XXL, glaube ich.
Okay, und XS auch, ne? Aber es, XS die kleinen Größen fallen relativ groß aus. Da muss man ein bisschen vielleicht eine Nummer kleiner nehmen, als man sonst hat.
Das ist, und S und M ist vielleicht ein bisschen.
Ja, also ich trage jetzt tatsächlich ein S, obwohl ich sonst ein M brauche. Also da kann man tatsächlich ein kleineres nehmen oder halt entsprechend weitertragen. Also gerne mal angucken, gerne ein Feedback geben, ob es euch auch gefällt, falls ihr es jetzt seht. Ansonsten zu Instagram klicken, instagram.com/enjoyyourbike.
Auf der Webseite kommt es dann wahrscheinlich auch erst nächste Woche.
Genau. Und ja, haben wir es geschafft, unter 3 Stunden.
Super.
Und ich habe fast überall, also ich habe jetzt hier einige Minutenangaben hier mit reingemacht.
Naja, wer weiß.
Ich glaube, dass das jetzt mal, hoffentlich haben wir nichts vergessen. Wir sind natürlich jetzt dankbar für jeden, der noch weitere Tipps hat gegen Kälte für draußen Radfahren und so weiter, wie man es macht. Also da gibt es sicherlich einige geheime Sachen, so wie Paris-Brest-Paris. Da muss man halt mal mitgefahren sein, wenn man weiß, welche Tipps und Tricks es da gibt. So wie
bei den kalten Füßen habe ich leider
vielleicht kommt ja doch noch die Geheimwaffe. Mal gucken. Also gerne ein Feedback geben. Wir beantworten alles und auch in den Kommentaren beantworten wir eigentlich alles und nehmen es zumindest auch zur Kenntnis. Dann kriegt er immer so ein kleines Herzchen, wenn wir irgendwas gelesen haben, wo wir jetzt nicht drauf antworten müssen. Und ja, podcast@enjoyyourbike.com ist so die E-Mail-Adresse, die bei uns beiden auf jeden Fall immer direkt ankommt.
Die Likes bei der iTunes-App, der Podcast-App von Apple, vielen Dank. Jedes Mal sage ich das, bin immer völlig verblüfft, dass wir da von euch so bedacht werden.
Gut, und dann ja, danke fürs Zuhören. Seht zu, dass ihr bei dem Wetter jetzt rausfahrt und eine kleine Runde dreht nach diesem Podcast und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.